So, hallo und herzlich willkommen. Ui, jetzt bin ich gleich ganz laut, sehe ich gerade. Mal gleich ein bisschen runtersteuern.
Dass der ich fand dich gar nicht so laut,
dass der am Stuhl fällt. Ne,
aber ich finde mich jetzt auch ziemlich laut.
Na gut, das kannst du ja, kannst du ja hier einstellen, weißt du.
Yep.
Jetzt bist du nur die Eins, oder?
Nee, die Zwei. Jetzt.
Ja. Okay, gut, passt. Also,
alles klar.
Nochmal von vorne, oder?
Fangen wir nochmal von vorne. Kommen wir nochmal rein.
Genau. Ja, genau. Herzlich willkommen zur Folge 20 des Channelcast. Fast schon im Jubiläum, 20, naja, 25 vielleicht dann oder 50 oder so.
Haben wir tatsächlich schon 20?
Wir haben die Folge 20 jetzt, ja, genau. Ja, herzlich willkommen hier zur internationalen Unterhaltungsgala für den Channel. Wir geben hier unstrukturiert Halbwissen weiter. Na?
Christian hat sich eine neue Anmoderation einfallen lassen.
Ja, muss auch mal was anderes machen.
Genau, gefällt mir.
Nicht immer dasselbe machen.
Finde ich gut.
Genau, ja. Wie immer mit dem Studio ist der Damian. Servus.
Servus, hallo.
Und der Andreas.
Christian, grüß dich.
Servus. Vielleicht klären wir erstmal die Frage der Getränke heute.
Ja.
Ich habe nämlich noch was mitgebracht. Wie sind wir denn da drauf gekommen, Andreas?
Wir sind gestern beim Abendessen drauf gekommen, dass ich gesagt habe, ich kann mir gar nicht vorstellen, alkoholfreies Bier zu trinken, weil das, ja, was ich bis jetzt kenne, mache ich nicht. Und dann sagte Christian...
Eigentlich ging es ums Zickwerden.
Eigentlich ging es ums Abnehmen. Ja, eigentlich genau, ging es ums Abnehmen. Und dann hatte Christian gesagt, Mensch, du hast doch mal abgenommen. Und dann habe ich gesagt, ja... Trink aber wieder Bier und dann ist das immer sofort wieder egalisiert, sofort vorbei. Mhm. Und dann meinte Christian, Mensch, trink doch alkoholfrei, das trägt nicht so auf.
Schöne Formulierung.
Woraufhin ich meinte, das schmeckt aber auch nicht, deswegen mache ich das nicht. Woraufhin Christian meinte, nee, er kennt dann sehr gutes alkoholfreies Bier und er bringt das mal mit und ich wusste gar nicht, dass die alkoholfreies Bier produzieren.
Ist auch nicht alkoholfrei, Andreas. Es ist leicht.
Es ist leicht.
Ja, also es ist alkoholreduziert.
Wir fangen das sofort mit an.
Mitgebracht habe ich. Ich habe gesagt, wenn ich dran denke, bringe ich heute ein paar Flaschen mit.
Ja.
Habe ich so auch ist mitgebracht.
Tatsächlich Damian, magst du auch
Nein, danke.
Das ist ein Tegern sehr leicht.
Magst du dir nichts draus, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Es ist ein Tegern. Ich wusste gar nicht, dass Tegernsee so auch reduzierte Biere macht.
Doch, also ja, ich wusste es vorher auch nicht.
Die anderen Produkte aus dem Hause Tegernsee schätze ich nämlich
wohl
sehr.
Wohl bekannt, ne?
Ja, genau. Ja, absolut. Bekannt und geschätzt.
Und draufgekommen bin ich, die habe ich ja die Geschichte gestern erzählt. Ich habe mich ja auch dazu entschlossen, nicht mehr oder alkoholreduziertes Bier mal zu probieren, der Kalorien wegen schon. Und habe mir dann einen leeren Kasten geschnappt und bin dann durch den Getränkemarkt meiner Wahl durchmarschiert.
Ah, ja.
Und habe dann 20 verschiedene Flaschen leichtes und alkoholfreies Bier eingekauft, weil ich mir gedacht habe, jetzt musst du schon mal ausprobieren, weil trinkst du jetzt dann vielleicht doch öfter. Und da gibt's grauenhaftes Zeug dabei, ehrlich.
Das kenn ich.
Kannst du nicht trinken, ja.
Wird das im Fernsehen beworben?
Teilweise. Klausthaler zum Beispiel.
Ja, das meinte
ungenießbar,
ich.
Das Zeug.
Tatsächlich.
Finde ich, ja. Ungenießbar.
Komisch, die Werbung verspricht aber was anderes.
Ja. Haben mir viele Leute erzählt, gerade Klausthaler wäre richtig gut.
Nee.
Weil die das schon ewig machen. Und
also eiskalt heißt es immer, kann man es trinken, aber ich finde das eine Zumutung auch. Also ich habe viele probiert und ich bin bei dem Tegernseher hängen geblieben. Du wirst es jetzt dann auch gleich mal probieren, Andreas. Ich finde, da schmeckt man keinen Unterschied zu einem normalen Bier raus. Also es hat nicht diese Note, die alkoholfreies Bier ja teilweise hat, dieses süßliche oder komisch süßliche.
Ja, die sind so süßlich,
ein bisschen süßlich, malzig irgendwie, genau. Und das hat dieses Bier überhaupt nicht. Und ich trinke das total gern. Mhm. Und
hat das denn auch weniger Kalorien?
Da gehe ich mal davon aus. Ne?
Also weil das war ja, habe ich dich gerade so verstanden, du wolltest das also auch ein bisschen aus
also das hat jetzt
optischen Gründen.
2,8 Volprotz.
Also ja, okay, alkoholfrei ist das nicht.
Alkoholfrei ist es nicht.
40% weniger Alkohol.
Kalorien
aber von Kalorien steht nichts.
Stehen ja immer nicht drauf auf dem Bier, ne?
Nö.
Mei.
Aber Alkohol ist doch schon auch...
Ich weiß nicht,
Kalorien, oder?
Ja, keine Ahnung.
Also wird dann umgewandelt, dann wahrscheinlich direkt in Zucker und.
Na, das würde ja. Ja. Ich weiß es auch nicht. Okay.
Es ist auf alle festzustellen, ich bin ja leidenschaftlicher Biertrinker, ich gebe es ja auch gerne zu, ich trinke das wirklich gerne. Ich halte zumindest seitdem mein Gewicht. Und ich habe, als ich vorher immer normales Bier getrunken habe, sozusagen, ne,
ja,
ist es schon gestiegen. Und jetzt halte ich es wenig.
Du, jetzt muss ich dir aber eins sagen. Ach, schade, jetzt habe ich das Foto vergessen. Ich habe ein Foto wiedergefunden. Da sind wir beide drauf und noch der Abo, also der Alessandro de Bogdanovic, der damals unser Verlagsleiter war. Oder vielleicht war er auch noch damals sogar nicht unser Verlagsleiter, sondern vorher war er ja was anderes bei uns. Und da bist du kaum wieder zu erkennen. Weil du da so wie...
Sag's ruhig. Ja. Soll ich jetzt diese Geste beschreiben?
Die Hörer draußen.
Damian
er macht lässt ganz, gerade
Damian
die,
macht
die
ein ganz Backen schmales Gesicht gerade.
Ganz schmal.
Und rudert so mit den Händen
davor. So pausbäckig. So als wenn du so Testosterontester in der Chemiebranche. Nicht Testosterontester. Oh wie heißt denn diese?
Oh mein Gott.
Ne? Auf jeden Fall, der immer diese Medikamente testet und dann so komisch im Gesicht wird. Und da hattest du auch noch diese schwarzen, gelackten Haare, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja, wieder aber auch. Das hatten wir
damals alle, ne? Das muss irgendwie Anfang
echt?
Oder Ende der 90er Jahre
gewesen
sein. Ende der
90er dürfte das sein, ja. Denke ich auch.
Also da hast du dich also in der Hinsicht seitdem positiv entwickelt, würde ich sagen.
Oh, finde ich nicht.
Nein?
Also, nee, also ich könnte locker mindestens 10 Kilo weniger
vertragen. Ja, aber mein Eindruck war auf dem Foto, oder dem Foto nachzuschließen, die 10 Kilo waren auf dem Foto drauf.
Ja, dann würde ich nochmal 10 runterholen.
Ah, okay, ja, gut. Wenn du da einen Trainer brauchst, ich mache das. Ich mache dir einen guten Preis.
Naja, also ich probiere es jetzt zumindest bierseitig mal mit dem Tegernseher leicht.
Ja, und Damian hat ja erzählt, er hätte abgenommen durch weniger Einwurf von Süßigkeiten.
Unter anderem.
Was bei mir total ausscheidet, weil ich esse sowieso sehr wenig Süßigkeiten. Also ich könnte da gar nicht.
Da müssen ganz individuelle Maßnahmen.
Ich sehe das schon
kommen. Müssen da konzipiert werden. Das ist, sonst könnte es ja jeder.
Ich finde mein Gewicht eigentlich ganz okay. Jetzt probiere ich mal das
Tegernseher.
Ich trinke Tegernseher.
Therapie.
Zum Wohl.
A la Votre. Naja, vielleicht hätte ich doch besser zum Bier greifen sollen.
Ja, schmeckt gut.
Ja?
Schmeckt gut, ne? Schmeckt gut.
Absolut. Hat nicht diesen ganz typischen.
Nee, hat nicht diesen alkoholfreien Biergeschmack. Gut, ist ja nicht ganz alkoholfrei, aber.
Schmeckt natürlich ein bisschen leichter, schmeckt nicht so voll, aber durchaus trinkbar. Nee,
ist gut.
Leider bekommt man das Tegern sehr leicht. Schwierig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist oft einfach ausverkauft. Und ich weiß nicht, ob ich es an dieser Stelle schon mal erzählt habe. Das liegt einfach daran, also die Brauerei in Tegernsee wird ja von einem Kloster betrieben. Die ganze Region rund um den Tegernsee, also dieses Tegernseer Land, die ganzen Gastwirtschaften und so weiter, gehen immer mehr dazu über, diese Großkonzessionäre aus München, also Paulaner, Löwenbräu und was es da sonst noch gibt, rauszuschmeißen, also die Verträge auch aufzulösen und wieder auf regionales Bier zu setzen.
Mhm.
Also der Trend geht da eindeutig in die Richtung und da wird natürlich dann bevorzugt auch das Tegernseer ausgeschenkt.
Mhm.
Und die Brauerei Tegernseer, die haben entschieden, diesem Trend Genüge zu tun und die Gastwirte rund ums Tegernseer Land dann natürlich auch mit Priorität zu versorgen. Mhm. Und erst was dann sozusagen übrig bleibt, geht dann in den Getränkehandel. Und das ist die Erklärung dafür, warum es dann wirklich auch manchmal ausverkauft ist. Aber kann man durchaus also empfehlen.
Mhm. Sehr gut aus dem Hause Tegernseer übrigens das Dunkle.
Ja.
Ja, ist auch weniger bekannt, aber
sehr schöner Biergarten dort, wer da mal an den Tegernsee kommt.
Der das Braustüberl.
Das Braustüberl, genau. Der sollte da ruhig mal Halt machen, das ist wirklich sehr nett. So, wir hatten von der letzten Sendung, die wir ja live aufgezeichnet hatten auf dem Tech Data Forum, hatten wir noch Hausaufgaben zu machen. Der Zahl 2, wir haben ja dieses Thema Faktencheck.
Jo.
Ich glaube, der Damian hat das irgendwann mal eingeführt, so lustiger Halber,
also man
sagt, hey, machen wir Faktencheck.
Mhm.
Und wir sind ja dann auch mal von außen angesprochen worden, dass wir das dann bitte auch erfüllen mögen.
Mhm.
Nicht nur immer sagen, ja, Faktencheck.
Dahin fand ich das noch ganz lustig.
Und genau.
In der letzten Sendung hat es zwei getroffen sozusagen, nämlich einmal den Andreas und das andere Mal mich, aber ich fange mal mit dem Andreas an. Weißt du noch, was dein Faktencheck war, Andreas? Bringst du den Zusammenhang noch hin?
Mein Faktencheck, ich habe es nachgehört.
Ich habe es dir nochmal rausgeschnitten.
Weil du es mir nochmal rausgeschnitten hattest, dass ich mich nicht im Podcast verirre. Der Faktencheck war um diese Diskussion, um die Unternehmer, die so Unternehmensgruppen haben, aber nie selber so im Vordergrund stehen.
Shift-IT war, glaube ich,
Shift-IT der Ausgangspunkt. Shift-IT war der Ausgangspunkt, ja? Ah, ja, der Diskussion. Mhm. Und wir kamen dann auf Siegbert Wortmann, mhm, über einen Umweg, über Laien. Und dann hatte Damian behauptet, Siegbert Wortmann wäre bei Bluechip beteiligt gewesen. Und ich habe gesagt, nee, nie im Leben war er das. Und ich frage mal nach.
Ja, ja, das war's.
Genau. So, und ich habe jetzt, und ich habe tatsächlich versucht nachzufragen. Ich habe nämlich den Sven Buchheim angerufen, der ja Prokurist bei Bluechip ist und, mhm, da schon ewig dabei. Mhm. Der muss das wissen. Ich habe den vorhin am Handy angerufen. Er ist nicht ans Telefon gegangen, hat noch nicht zurückgerufen, hat sich auch nicht gemeldet. Ich habe ihm allerdings eine Botschaft auf Box hinterlassen.
Vielleicht ruft er in der Sendung gleich.
Und ich habe gesagt, zurück. Sven, ich muss es wissen, habe gewettet. Bitte Unterstützung. Ja, ich kann es noch nicht sagen. Ich hab dann auch mal im Handelsregister nachgeschaut. Mhm. Da findet sich aber kein Hinweis, weder als Aufsichtsrat noch als irgendwas. Ich bin ein paar Jahre zurückgegangen und in den Unterlagen findet sich kein Hinweis, mhm, in den Geschäftsberichten, die veröffentlicht sind. Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus,
ungeklärt.
Das nicht. Aber damit geht wahrscheinlich nach wie vor aus, dass
richtig
nach wie vor
Aussage also gegen Aussage
nach wie vor ungeklärt. Und ich setze jetzt mal drauf, dass der Sven Buchheim sich meldet. Sven, bitte melden. ansonsten gehe ich dem nochmal nach und rufe den Siegbert Wortmann nochmal an.
Ja, der soll also es auch wissen.
Noch offen und pending. Nicht, okay, vergessen, Prozess hält an.
Aber wir sagen mal, sehr löblich, dass du es zumindest versucht hast. Ja? Weil ansonsten hätten wir dir ja gleich was Zweites aufgebrummt.
Echt?
Ja, klar. Haben wir ja gesagt, haben wir ja ausgemacht. Das ist
eine super Idee.
Was hatten wir ausgemacht? So, dann gibt es eine Strafarbeit, oder? Eine
Strafarbeit,
so, klar. Der muss nachsitzen.
Wie in der Schule, ne? Muss er nachsitzen.
beim nächsten Podcast, ihr dürft dann schon mal das gehen.
Ins Eck stellen.
Und ich erzähle dann noch eine Stunde genau weiter.
Machst du so eine Postshow noch. So eine halbe Stündchen.
Alleinunterhaltung. Oh Gott.
Das war der erste, also nach wie vor ungeklärt. Werden wir dann in der nächsten Folge, denke ich, nochmal auf den Tisch bringen. Die zweite Geschichte war, da ging es ums Thema Amazon und dass Amazon jetzt auch Kredite gibt an Händler, die auf dem Marketplace tätig werden wollen oder Liquiditätsbedarf haben. Und in der Zeit warst du auf der Toilette, das weiß ich noch, auf dem Tech Data Forum, und da habe ich mit Damian drüber gesprochen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, dafür werden sie vielleicht auch eine Bankenlizenz brauchen. Mhm. Und dann hatte der Damian gesagt, wieso Bankenlizenzen? Dann habe ich gesagt, naja, bei eBay war das doch dasselbe.
Mhm. Genau.
Und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann habe ich gesagt, ja, ich kläre das nochmal mit dem Thema. Und ich habe mir das jetzt auch nochmal angeschaut. Also das war im Sommer diesen Jahres, im Juni, hat eBay bekannt gegeben, dass sie planen, eine neue Zahlungsabwicklung einzuführen. Und diese Zahlungsabwicklung sieht vor, dass eBay treuhänderisch zwischen Käufer und Verkäufer sitzt und zunächst das Geld vom Käufer entgegennimmt und dann an den Verkäufer weiterleitet, sofern der Käufer signalisiert, es ist alles ordnungsgemäß, mhm, und es passt. Und es wäre dann mit so einem gewissen Zeitverzug von 5-6 Tagen und wäre für private Auktionen kostenfrei gewesen und für Profis, sprich Händler, die da über eBay verkaufen, hätte eBay 2% Provision eingesackt, was natürlich zum großen Aufschrei auch geführt hat. Und der Plan war also schon gereift, bis dann plötzlich die BaFin, also die Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, daherkam und sagte, wenn ihr so eine Zahlungsabwicklung anbietet und treuhänderisch Geld verwaltet, braucht ihr eine Banklizenz. Mhm. So, und daraufhin wurde das Thema bei eBay erstmal auf Eis gelegt. Also sie haben gesagt, gut, wir erkennen das an. Wir haben zwar Unternehmenssitz in Luxemburg, glaube ich, sitzen die ja. Erkennen das aber trotzdem an und wir werden uns um eine Bankenlizenz bemühen. PayPal hat ja auch eine, ist ja auch eine Bank. Mhm. Und jetzt, ich glaube, es ist noch keine 14 Tage her, hat eBay ja bekannt gegeben, davon Abstand zu nehmen. Also sie werden sich keine Bankenlizenz holen und werden damit auch nicht diese Zahlungsabwicklung anbieten.
Oh ja.
Aber ich denke, die werden sich irgendwas Schlaues wieder einfallen lassen, wie sie den Händlern nochmal 1-2% abnehmen können. Also da sind die ja schon immer ganz findig. Ne? Also damit, bitte, damit erkläre ich den Faktencheck
sehr gut.
Erledigt.
Sehr gut, Christian. Ja,
sehr vorbildlich.
Können wir das so durchgehen lassen?
Ja. Ja, schon. Ne? Ja. Also schließlich ist Christian der aktive Chefredakteur. Der ja, muss natürlich da ganz anders an den Dingen
dran sein. Ja, da hat er dabei nichts zu
tun. Du meinst, der lässt das recherchieren.
Fantastisch.
Ja, okay. Von den
Nein, das hat er bestimmt selber.
Müller, recherchieren Sie das mal. Brauche ich. Bis Freitag.
Ja, genau. Ah,
nee, das glaube ich. Ich glaube, er hat das schon selber recherchiert. Dafür hat er seine Leute ein paar Artikel schreiben lassen.
Genau. Naja, so ist es. So, dann. Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr an Anfang. Post haben wir auch keine bekommen, keine Geschenke. Nichts hat uns ereilt. Süßigkeiten haben wir auch nicht da. Damian hat allerdings was Gesundes mitgebracht. Ne?
Ja, ich habe ja sonst immer so Rosinenschnecken und so weiter mitgebracht.
Schnapp mir
mal. Und jetzt habe ich mal so Nektarinen mitgebracht. Erstens,
damit Nektarinen oder Mandarinen?
Keine Ahnung.
Das macht einen erheblichen
Oder Clementine.
Clementine gibt es auch noch.
Die Mandarine stirbt aus, weil die Leute mehr Nektarinen kaufen und mehr.
Ich kenne den Unterschied gar nicht.
Ich auch nicht. Ich habe bloß, mir hat das jemand mal erzählt.
Ach so.
Er sagt, die Mandarine stirbt aus, aber ich so, macht mir gar nichts, mag ich eh nicht.
Ich glaube, die Clementine ist die, die auf wenig Kerne quasi.
Also eine hat, glaube ich, mehr Kerne und ist wegen
sauer,
ja.
Ah, okay. Ja, genau. Ah, ja.
Also das ist.
Nee, damit wir halt eben nicht so fett werden und auch wegen der Jahreszeit. Ne?
Ja, damit wir auch
halt ein bisschen gesund bleiben. Ich war gerade wieder ein bisschen erkältet, das war blöd und das muss ja nicht unbedingt sein und man sollte dann vorbeugen.
Ist bei dieser Jahreszeit aber auch saugefährlich.
Ah, halb Deutschland war ja wieder krank.
Ja.
Na, dich hat es ja auch an dich erwischt gehabt, glaube ich, nochmal.
Ja, ne? Ja, ja. Ich wollte ja eigentlich zum Beispiel zu diesem Fujitsu-Forum gehen,
ja.
Womit wir einen super Übergang eigentlich
fast schon direkt
geschafft haben.
Ja.
Konnte dann aber nicht, weil ich einfach nicht in der Lage war. Und ich muss jetzt immer auch noch husten und niesen und deshalb.
Also ich hatte bisher noch nichts und hoffe auch, dass ich.
Hast du dich impfen lassen, so Grippe?
Dieses Jahr nicht. Normalerweise lasse ich mich immer
Grippeschutz impfen,
aber ich habe es dieses Jahr jetzt nicht gemacht. Mal schauen, ob es mich.
Hast du da gute Erfahrungen mitgemacht?
Ich habe da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und ist auch ein bisschen aus der Historie heraus, weil ich mal eine richtige Grippe hatte. Mhm. Also nicht so diesen bakteriellen Erkältung, wo du halt dann da niederlegst und so, sondern wirklich ein Virus eingefangen, wo binnen Stunden das Fieber hochgeschossen ist auf über 40 und da war ich fast 6 Wochen ausgenockt. Also das war richtig heftig und das will ich nicht mehr erleben.
Ja.
Das hat wirklich keinen Spaß gemacht.
Mhm.
Und dann hatte ich mal Grippeschutzimpfung gemacht und hatte dann nichts, aber die Meinungen gehen ja da auch sehr stark auseinander bei dem Thema. Ne? Mhm. Insofern weiß ich es nicht. Naja, jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht krank werden. Wir wollen ja auch im Dezember noch versuchen, eine Sendung zu stemmen. Die ist auch terminlich schon fix. Und zwar wird die stattfinden am 14.12., wenn wir uns hier nochmal versammeln bei Weihnachtsgebäck und Glühwein.
Echt?
Sag ich jetzt mal so.
Und der Andreas guckt so konsterniert.
Letztes Jahr hattest du Kekse da.
Es gibt bei mir am 8. Glühwein und Lebkuchen.
Ja, genau.
Und wenn nicht
was übrig bleibt,
wenn nicht so alles kahl gefressen ist, dann könnte das klappen.
Ja. Okay.
Also 3 Kerne in einem Mandarinenstück. Es ist billige China-Mandarine, glaube ich. Nee, schmeckt gut. Das ist eine Clementine, glaube ich. So, am 14.12., dann im Januar, am 18.01. steht der Termin auch schon fest. Es ist unglaublich, wie wir das geschafft haben. Und dann am 7.02. wieder. Mhm. Die ganze Terminplanung, die wir jetzt schon für Dezember und Januar haben, ist dem Umstand geschuldet, dass wir nämlich eigentlich mal den Klaus Weinmann, den Vorstand von der Cancom, hier zu Gast haben wollten.
Mhm.
Der Mann ist aber extrem viel beschäftigt und ist auch schwierig, ihn zu greifen. Und haben ihr aber jetzt einen Termin eben für den 7. Februar
2013.
Wahrscheinlich werden wir da zu ihm in die Company fahren, hier nach München. Die werden, ich glaube, am Januar ja noch ihre Geschäftsstelle dann ganz offiziell eröffnen in München mit Bürgermeister Ude und so weiter. Und er hat gesagt, wir können das auch gerne bei ihm machen. Vielleicht nehmen wir die Gelegenheit wahr und schauen uns da mal die
Dependance
in München an. Ne? Finde ich auch nicht schlecht, genau. Also damit haben wir die Termine schon mal geklärt. Und jetzt spule ich wieder zurück. Der Damian sagte, er konnte aus Gesundheitsgründen das Forum nicht besuchen. Andreas war
in Soest. Auf der Kirmes.
Ich war in Soest auf der Kirmes und habe versucht, mir keine Erkältung einzuhandeln.
Und hast ein schönes T-Shirt
auf gekauft. Der und hab ein schönes. Ich habe es nicht gekauft.
Ach so. Nein, du hast es nicht gekauft?
Ich habe es nur angehalten.
Oh.
Und ja.
Das hätte ich aber doch mitgenommen. Da stand nämlich so was Schönes drauf und zwar Schönheit braucht Raum.
Schönheit braucht Raum, genau wie es ist in der richtigen Welt.
Das war echt lustig.
Kollege Armin Weiler hat das dann auch sofort
gefacebookt.
Und es haben sofort dann auch, ich glaube, 70 Leute geliked, weil es auch so ein likeable.
War ein schönes Foto.
Ist ein ganz nettes Foto geworden.
Und ich war auch nicht auf dem Forum. Also keiner von uns war
auf dem Forum. Keiner war auf dem
Forum. Warst du auch nicht?
Ich konnte auch nicht.
Mhm.
Ich habe auch keine Zeit gehabt. Ei.
Also ich könnte alternativ zum Forum was über die Soest der Kirmes erzählen.
Jetzt warte mal.
Ja,
aber wir müssen vorhin zu
abhandeln. Denn wir waren ja nicht nur, wir waren nicht da.
Richtig.
Sondern
Überleitung.
Sehr gut.
Der Herr Schwirz war auch nicht da, der CEO.
Richtig.
War der da noch CEO? Oder?
Nein.
Da war er schon gar nicht
da. Drei Tage vorher.
Der war Donnerstag oder Freitag vorher haben die ja bekannt gegeben, dass das Unternehmen verlässt.
Ja, und das war auch sofort ab dem Zeitpunkt. In der Mu, genau. Was bist du? Und war zu erwarten, ne?
Super, ich habe da voll mitgerechnet. Ich habe gedacht, Mensch, wann wollen Sie es denn jetzt endlich ankündigen? Das Forum rutscht näher.
Ja, genau.
Nee, Scherz. Also war das nicht eine totale Überraschung.
Ja.
Also ich kann mich noch gut erinnern, es war jetzt 2 Jahre da. Beim ersten Forum, das war 2010, hat er noch nichts gesagt. Da war er, glaube ich, noch gar nicht im Amt offiziell.
Ich glaube schon, er war aber ganz
frisch. Der war ganz frisch.
Der war den ersten oder zweiten oder dritten Tag
sowas. Ja. Im letzten Jahr, 2011, hat er die Keynote gehalten, die war super.
Die war super, ja, absolut.
Also wirklich schwungvoll und alles. Und er hat wirklich das Unternehmen, Fujitsu nach meinem Dafürhalten, er hat das quasi, ja, wieder so ein bisschen reanimiert. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber er hat
ihm
schon wieder neuen Schwung verliehen. Also die
und der Management auch viel umgebaut und neue Leute an Bord geholt, wie Uwe Neumeier, ne?
Er hat einmal das, er hat auch die Strukturen neu geschaffen. Also er hat eine Menge gemacht. Der Didi Visuva hatte mir mal erzählt, in dem Jahr unter dem Schwirz, Rolf Schwirz, hätte es so viel Veränderungen in der Organisation bei Fujitsu gegeben, wie seit Bestehen des Unternehmens noch nicht. Eine Sache war ja, dass sie alle Vertriebsdivisionen unter einer Person versammelt haben, nämlich unter dem Didi Visuva, also Direktvertrieb, Indirektvertrieb und die verschiedenen Produktvertriebe. Und das hat es bis dato nicht gegeben. Und die hatten ja auch ein sehr, sehr gutes Jahr in 2011, 2012. Und da hat der Rolf Schwirz nach meinem Dafürhalten schon einen ganz, ganz großen Anteil. Und deshalb war ich auch so überrascht, dass der jetzt ausgeschieden ist. Gut, man hatte schon vorher gehört, die Geschäfte in diesem Jahr laufen auch bei Fujitsu nicht mehr so super. Aber es waren wohl nicht enttäuschende Geschäftszahlen, die dazu geführt haben.
So schlecht waren die nicht.
Die waren ja nicht so schlecht. Insofern war es irgendwie nicht eine Katastrophe oder so, dass man ihm gesagt hat, Herr Schwirz, tun Sie uns einen Gefallen und suchen sich einen anderen Job oder so.
Meint ihr?
Bitte?
Ja. Meint ihr?
Ja.
Also Christian, du hattest doch an irgendeiner Stelle die Vermutung geäußert, dass er über kurz oder lang irgendwo anders wieder auftaucht.
Das sind zumindest die Informationen, die ich habe aus meinem Informantenkreis, dass wir Herrn Schwirz sehr, sehr bald wieder in einem neuen Job sehen werden.
Weißt du da genaueres?
Leider weiß ich nichts genaueres. Ich weiß es wirklich nicht.
Aber die.
Gut, dass du es nochmal nachgeschoben hast.
Weil wir mit so großen Augen anschauen. Ich habe nur gehört, dass er schon einen neuen Job hat. Und den jetzt auch antritt.
Ich kann mir das vorstellen, aber ich habe dann darüber nachgedacht, was könnte das für ein Job sein? Was könnte das sein? Das kann ja nur ein Job sein. Ich meine, der wirft jetzt nach relativ kurzer Zeit bei Fujitsu die Brocken hin. 2 Jahre war er da. Und das sorgt ja durchaus für Stirnrunzeln. Ne?
Ja.
Und,
ja, vor allem der Zeitpunkt.
Ja, auch
der
das.
Der Zeitpunkt vor der größten Kundenveranstaltung unmittelbar. Das ist das, was mir so zu denken ist.
Das heißt, wenn er doch dann jetzt wechselt, weil er ein anderes Angebot hat, dann muss das ja für ihn aus seiner Sicht ein Traumjob sein.
Ja.
Und was kann aus seiner Sicht ein Traumjob sein? Ja, das kann ja irgendwie, ich habe gedacht, das kann ja nur, mein erster Impuls war, das kann ja nur SAP oder Oracle sein. Oder vielleicht noch IBM, irgendeine internationale Position. Und bei SAP Oracle, war er, da auch. Kam er und bei Oracle war er auch.
War er auch schon.
Gut, es kann ja sein, dass IBM. Man wieder zu einer Firma zurückkehrt, IBM-Chef Deutschland, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, also ich kann mir vorstellen, kann ich mir, aber das glaube ich nicht.
Nein, ich glaube
es
auch nicht.
Ich glaube, also oder er macht was ganz anderes, so wie damals. Hier, wie hieß nochmal der IBM-Deutschland-Chef, der dann zur Deutschen Bank gegangen ist?
Lamberti.
Der in den Vorstand zur Deutschen Bank gegangen ist. Das ist natürlich auch, das ist glaube ich schon rein finanziell.
Das ist eine ganz andere Geschichte.
Das ist
eine
andere
Hausnummer. Dass du sagst, oh, hi. Ne? Wobei ich jetzt, die war heute noch, irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Position ist, aber mal Fujitsu ist sicher ein Weltbekanntes Unternehmen und auch ein bedeutendes Unternehmen. Aber es spielt doch noch, es spielt schon in derselben Liga wie SAP und Oracle, aber sagen wir mal, nicht unter den ersten
zwei.
Wenn du die Bundesliga-Tabelle immer siehst, steht es nicht auf der ersten Seite, sondern auf der zweiten.
Ja, ja. Ich denke eher so in Richtung eines Startups, also einer Neugründung, möglicherweise im Software-Umfeld, Cloud-Umfeld. Mir ist also die Parallele, nein, nicht Parallele, ist falsch. Jürgen Gallmann kennt ihr doch auch alle.
Ja, sicher.
IBM, dann ja. Microsoft.
Ja, Geschäftsführer.
Dann später Avaya.
Ja.
Ist die Reihenfolge richtig?
Ja.
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 Und dann ist er ja zu einer Firma gegangen und hat sich daran beteiligt, die Cloud-Business macht. Und die heißt, ist es Scope Visio?
Ja. Glaub wohl.
Geilmann bei Scope, kann sein.
Ja, da hat er auch, da ist er ja mit eingestiegen, weil er so überzeugt war, hat er dann später eben mal gesagt, er hat gesagt, das findet er so toll, ist so eine tolle Lösung und da glaubt er auch, dass die Zukunft drin liegt und da geht er jetzt rein.
Kann sein.
Aber auch ist auch finanziell dort mit eingestiegen.
Ja, richtig.
Weiß nicht, ob er die Anteile noch hat.
Vision App
heißen sie, richtig.
Vision App.
Und könnte durchaus auch sein, dass es vielleicht in so einen Bereich reingeht. Weil ich denke, ansonsten, da gebe ich dir ein Stück weit recht, wenn man sich so im Markt umschaut, ja, und CEO von Fujitsu zu sein, wo ist denn da die nächste Steigerung?
Ja, eben.
Telekom. Uli Kemp. Telekom.
Uli Kemp war nie bei der Telekom.
Uli.
Du meinst Sascha Hanke?
Nein, ich meine Uli Kemp.
Der war nicht bei der
Berg,
Telekom.
Achim Berg.
Nein, ich meine Uli Kemp war bei der Telekom.
Der Uli?
Nach Fujitsu?
War Telekom, ja klar.
War Telekom.
Telekom, dann ist er zu LG.
Der war Telekom-Vertriebschef bei T-Systems in irgendeinem
Bereich. Ah ja, T-Systems, richtig. Ja. Jetzt habe ich den Sprung nicht. Hast recht.
Genau.
Ja. Genau. Ja.
Telekom
auch.
Ja.
Oder Microsoft.
Oder er macht noch was ganz anderes. Das fand ich ja damals sensationell, auch unter dem Stichwort Traumjob. Könnt ihr euch noch an den früheren IBM-Deutschland-Chef
Staud.
Erwin Staud erinnern?
VfB Stuttgart.
Der dann zu VfB Stuttgart als Manager gegangen, als Geschäftsführer. Oder
fand ich auch nicht schlecht.
Das fand ich super. Der war ja einfach, war schon vorher immer der totale Fußballfan und gerade eben der VfB. Und dann hat er diesen Job gemacht. Das war doch für ihn ein Traumjob. Oder?
Also das könnte ich mir schon vorstellen. Den Staud habe ich zweimal getroffen. Das eine Mal war er bei IBM-Chef, das war auf einem Partner-Kickoff. Da hat er eine Wahnsinnsrede gehalten an die versammelten Truppen. Los geht's und wir erobern den Markt. Mhm. Und dann habe ich den nochmal erlebt, als er Präsident bei Stuttgart war, da hat er so erzählt, wie der Job ist. Und er war sehr begeistert. Mhm. Sehr begeistert, sehr, sehr engagiert. Mhm. Fand ich wirklich gut. Mhm. Also da hast du das Gefühl, der macht das so richtig hundertprozentig.
Aber da wissen wir nicht von dem Rolf Schwierz, ob der auch irgendwie so eine Leidenschaft hat, ne?
Leidenschaftlicher Käufer, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Nee, ich weiß.
Also, kann ich nicht sagen.
Nee, wüsste ich auch nicht.
Naja, schauen wir mal.
Aber das, ich finde es spannend, und was mir halt so zu denken gegeben hat, ist der Zeitpunkt seines Ausscheidens. Nämlich ganz kurz vor der wichtigsten Kundenkonferenz,
ja,
wo er die große Keynote hat, überall angekündigt.
Ja, aber was wäre die Alternative, Andreas? Und die Alternative wäre gewesen, man lässt ihn noch diese Keynote halten,
ja,
und drei Tage später sagt man, jetzt ist er weg. Das wäre ja noch peinlicher.
Das ist noch schlimmer, finde ich.
Also,
auch, ja?
Also
ja.
Das glaube ich auch, aber kommunikativ, also von der Kommunikationsstrategie, wenn man sich nicht total gestritten hat, würde ich doch eigentlich hergehen und sagen, pass mal auf dieser Kundenveranstaltung werden wir sagen, du gehst, übergibst den Staffelstab oder wie auch immer symbolisch an deinen Nachfolger. Freunde, vielen Dank, ich bin raus. Das hier ist
der nächste.
Und das wäre doch mal eine Zeremonie gewesen.
War zumindest nicht geordnet, ja.
Und das wäre so, da könntest du dann sagen, hey, das hat Gesicht.
Ja.
Die haben sich tatsächlich nicht gestritten. Der geht tatsächlich von sich aus, sonst wird das gar nicht so gelaufen sein. Und das wäre mein Ding. Bei den beiden, die heute auch noch auf unserem Programm stehen, bei Microsoft und Apple gab es ja auch diese Rauswürfe von bedeutenden Managern. Und da ging es andersrum. Mhm. Da sind zuerst die Launch-Events gewesen und dann und raus.
Ja.
Das ist richtig. Und beides irgendwie doof.
Ja.
Und dann kann man doch hergehen und sagen, wir inszenieren das. Das kann man doch tun. Und so professionell müssten doch eigentlich beide Seiten sein. Und deswegen denke ich, irgendwas ist da komisch gewesen.
Hm.
Also hat einen komischen...
War schon ziemlich
auf
Knall und Fall, das ist schon richtig. Ja. Also weil es ja schnell ging, kein Nachfolger bekannt gegeben wurde, sondern nur
ein
Interimsmanager.
Und jetzt ein Australier, der das macht, von dem...
Interimsweise,
von dem kein Mensch was gehört hat und.
Ja. Also das ist klar, alles, das erwarte ich ja auch nicht unbedingt.
Das ist irgendwie...
Aber es schien dann doch relativ schnell zu gehen.
Kein Glanzstück gewesen.
Nee.
Ja, wobei ich, wie gesagt, man weiß ja nie, ob's dann wirklich auch an den PR-Leuten liegt. Ne? Man weiß ja nicht, was da tatsächlich auch vorgefallen ist, dass es dann plötzlich schnell gehen musste. Also
das
deutet schon ein bisschen darauf hin, dass man dann so drei Tage vorher gesagt hat, so, jetzt müssen wir es machen. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Wir können also nicht warten.
Das deutet auf Missstimmung hin.
Naja.
In welcher Form auch immer.
Klar. Ich meine, wenn da halt eben dein CEO, der sagt, hört mal zu, Leute, ich pack's dann jetzt mal, ne, dass dann der Rest der Organisation nicht Beifall klatscht, das dürfte wohl klar sein.
Das ist schon völlig klar, das ist ja die Frage des Timings. Also das ist ja nur das Timing.
Mhm.
Weil ob dich jetzt
und das
Tage
Timing
früher
aber,
oder später,
Andreas,
oder,
das Timing hatte ja dann doch Rolf Schwierz in der Hand. Und da
das,
muss man,
das, ich weiß,
ich würde das
also,
wirklich zu gerne also, wissen. Ich meine, dann muss der doch auch irgendwie so einen Zeitdruck gehabt haben, sonst hätte er ja sagen, ich rede erst im Dezember mit den Jungs und sage, dass ich aufhöre. Ich meine, den Monat hätte er ja vielleicht auch noch aussitzen können.
Und bei solchen großen Verträgen tust du das doch auflösen, das ist doch nicht das Ding. Und ich schätze den Schwirz nicht so ein, wie jemanden, der dann sagt, ich lasse hier jetzt den Hammer fallen, mir doch egal, was davon wird.
Ja, also,
ich schätze ihn überhaupt nicht so ein.
Nee, ich auch nicht.
Ich schätze ihn als jemand sehr, sehr ernsthaft, sehr seriösen, auch sehr loyal. Der ist ja bei den Firmen, wo der vorher war, hat er der auch nicht irgendwie so Stunts gegeben oder was. Das war
nee. Ich glaube schon, dass man ihn da ganz bewusst von der Bühne sozusagen genommen hat.
Also das ist
und das relativ kurzfristig entschieden hat, weil ich habe mir zumindest die Keynote dann live im Internet angeschaut nebenher, weil ich nicht selber dort sein konnte. Und habe mir gedacht, naja, jetzt bin ich mal gespannt, was der da für eine Keynote hält.
Mhm.
Ob er da irgendwie auf das Thema auch eingeht und so.
Nix, ne?
Also der hat ihn, glaube ich, in einem Halbsatz erwähnt.
Doch.
Ja, alles Gute und so für die Zukunft. Aber die Keynote selber war extrem gut vorbereitet, war sehr ausführlich, sehr lang, mit Videozuschaltung zum Präsident nach Japan. Also man hat gemerkt, das ist nichts. Also ich glaube, so vom Gefühl her, glaube ich, das war nichts, was man binnen dieser drei Tage noch ganz schnell irgendwie
improvisiert hat.
Das glaube ich auch. Das war eine Keynote, die war durch und durch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er eigentlich nur in die Rolle vom Rolf Schwirz reingeschlüpft ist.
Das vermute ich.
Ja. Kann man sich natürlich ein Stück weit antrainieren, aber hatte auf mich nicht den Eindruck gemacht. Also der hat schon da ein paar sehr spezifische Themen aufgenommen.
ich bin jetzt mal gespannt, wer den Job übernehmen wird, dann für den Rolf Schwirz, ob der von intern jemanden dann dafür nehmen oder ob die von extern jemanden holen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt.
Ja, ja.
Das, irgendwie, das muss sitzen.
Das muss sitzen, also, ja.
Das wäre blöd, wenn dann wieder nach kurzer Zeit.
Wenn wieder so eine Unruhe in der
Truppe
wäre, wie schon mal war.
Genau. Mhm. Und das hatte der Schwirz, er hatte so super die Mannschaft mitgenommen, da war die Begeisterung.
Ganz tolle Stimmung, war wirklich fantastisch gemacht. Wobei der Buschfunk ja schon die ganze Zeit trommelt, dass die Fushizu tatsächlich München auflösen wollen und mit allem Mann nach Augsburg ziehen, habe ich jetzt mehrfach gehört und aus unterschiedlichsten, durchaus verlässlichen Quellen.
Tatsächlich.
Mhm. Aus Kostengründen, weil in Augsburg gibt es wahnsinnig viele Büroflächen, die haben, die leer stehen, und man sitzt in München doch relativ teuer in dem Hochhaus.
Da sind sie überhaupt nicht zufrieden
an der mit Autobahn. Dem
Gebäude. Nein?
Nee, die wollen möglichst schnell auch raus.
Echt?
Ja. Ja. Oh. Also ist der Infrastruktur selber geschuldet. Man hat sich das irgendwie so alles ganz toll vorgestellt. Es sind ja nur Großraumbüros drin. Das so gut wie keine Rückzugsmöglichkeiten. Konferenzräume sind in unterschiedlichen Etagen. Das ist immer ein Riesenaufwand, ein Heckmeck. Also weil halt alles im Prinzip da so aus Glas ist, alles offen. Mhm. Und Mitarbeiter fühlen sich da auch nicht sonderlich wohl. Mhm. Und ich habe jetzt von mehreren Seiten schon gehört, sobald der Vertrag ausläuft, weiß nicht, wie lange der Mitvertrag noch läuft, werden sie sich auf alle Fälle was anderes suchen. Also es
interessant.
Man hat doch gesagt, das ist eigentlich nicht so, wie man sich das vorstellt. In dem Zusammenhang würde das tatsächlich Sinn machen.
Wobei, überleg dir, die Organisation, die hier von München aus arbeitet, nach Augsburg ziehen, harte Nummer.
Ja.
Und dann vor allem auf die München abgewandte Seite von Augsburg sozusagen.
Wobei da bei Fujitsu schon traditionell sehr viel Homeoffice gemacht wird. Ne? Also mittlerweile in vielen Organisationen.
Ja, das stimmt auch wieder.
Also wird schon auch viel sonst irgendwo gearbeitet. Ne? Naja, warten wir es ab. Also ich denke, das war Anfang nächsten Jahres, Rolf Schwirz, wenn meine Informationen stimmt, die ich bekommen habe.
Ja, da bin ich echt gespannt.
Wo er dann da auftaucht. Ne? Du hattest es
sehr spannende
Frage. Gerade im Gespräch schon ein bisschen anklingen lassen, Andreas. Gab ja noch zwei große oder noch zwei Abgänge im Manager-Abgänge, über die wir kurz sprechen sollten. Das eine, machen wir es mal von der Chronik her als andersrum. Das letzte war jetzt der Herr Sinowski.
Der Herr Sinowski.
Der Herr Mr. Windows, wie man ihn auch nennt.
Bei Microsoft.
Hat Microsoft verlassen. War ja zumindest auch zunächst ein bisschen überraschend, wenn man sich dann aber... War
erheblich überraschend.
Bitte?
Es kam erheblich überraschend.
Haben sich natürlich jetzt relativ viele noch damit auseinandergesetzt, warum und weshalb ist der dort gegangen, und gibt es natürlich auch wilde und wüste Theorien drüber. Es reicht also davon, dass Sinowski einer gewesen ist, der alles andere als leicht im Umgang gewesen sein soll, also mit dem wirklich schwierig ist, und der halt auch Windows und quasi auch nichts anderes kannte. Und die Theorie, die dahinter steckt, ist, dass eben Bill Gates zusammen mit Steve Ballmer auch ein Stück weit entschieden haben, den Herrn Sinowski ziehen zu lassen sozusagen, weil man möchte, dass die einzelnen Teams und die einzelnen Einheiten noch mehr zusammenarbeiten, was in meinen Augen auch absolut Sinn macht. Ich meine, der Einstieg ins Hardware-Geschäft kommt immer stärker. Ballmer hat ja vor zwei Tagen nochmal ein Interview gegeben und gesagt, ja, wollen wir weiter vorantreiben, das Thema. Wir können davon ausgehen, dass ein neues Smartphone kommt. Wir können davon ausgehen, dass diese Surface-Produkte Nachfolgegeräte haben werden. Und das wird alles immer stärker integriert. Die Hardware, die Software, die Betriebssysteme. Ich rede jetzt nicht mal mehr von Windows 8, sondern Windows 9 und planungsweise Windows 10 eventuell schon. Da muss das natürlich sehr integrativ sein in der ganzen Company. Und das war wohl Sinowski nicht, sondern der hat gesagt, ich mache Windows, und was links und rechts von mir passiert, ist mir eigentlich ziemlich egal.
Also er muss tatsächlich in der Organisation erheblich dominant gewesen sein. Es gab einen Artikel auf All Things D von der Ina Fried, glaube ich, die dann mal Revue passieren ließ, die Management-Abgänge, die Microsoft in den letzten Jahren hatte. Das waren etliche Top-Manager. Und mit allen muss sich Sinowski im Vorfeld massiv angelegt haben. Und alle sind dann gegangen. Sinofsky ist immer geblieben. Und irgendwann hätten dann Gates und Balmer gesagt, pass mal auf, Freund, jetzt
machen wir mal andersrum.
Jetzt reicht's. Erstens ist Windows nicht so gut gelaufen, wie du uns versprochen hast. Und zweitens, wer soll dann hier die anderen Jobs noch machen? Das geht doch nicht, dass wir hier komplett in Folge und du bist der Einzige. Mhm. Und das muss wohl einer der Hintergründe sein. Es wurde dann ziemlich viel drüber spekuliert, der etwas hakelige Windows-Start und der etwas verkorkste Surface-Start. Mhm. In Amerika hatten die Microsofts Probleme, die Bestellungen abzuarbeiten. Da waren also etliche Bestellungen irgendwie aus dem System verschwunden und die Geräte hatten ewig Verzug und es war wirklich
unglücklich,
ja. Unschön. Und das war natürlich irgendwie bei Sinofsky passiert. Ich hatte dann noch eine andere Analyse gelesen, die also auch beide Themen aufgegriffen hat und gesagt hat, also das eigentlich Dramatische bei Sinofsky ist eine technologische Fehlentscheidung unter völliger Verkennung der Gegebenheiten bei Microsoft, aber auch im Markt. Und das wiederum hat zu tun mit dem Ökosystem für Windows 8 Apps, mhm, die es in viel zu geringer Zahl gibt. Und zwar hat Sinofsky eine grundlegende Entscheidung getroffen. Es gibt ja bei Microsoft die Programmiersprachen, die Developer-Abteilung.
Ja.
Und bei Microsoft die Entwicklungsumgebung der Wahl ist .NET. .NET war aber irgendwie von Vista vorbelastet, weil Vista wohl auf .NET entwickelt worden ist. Mhm. Und Sinofsky hatte sich bei Windows 8 gegen .NET entschieden, auch gegen .NET als App-Entwicklungsumgebung und hat auf die Beine gestellt Windows Runtime, Windows RT. Und jetzt ist es so, die App-Entwicklung für Apple muss schon nicht ganz so schön sein, aber Windows RT ist also, macht es den Entwicklern bewusst nicht, was heißt bewusst, macht es den Entwicklern nicht einfach, sondern erheblich schwierig, Apps zu entwickeln. Das heißt, die machen das dann nicht gern. Die Entwicklungsumgebung ist überhaupt nicht cool, mhm, und verschreckt dann noch mehr die eigentlich für Windows entwickeln würden, wenn es in ihrer angestammten Umgebung .NET wäre.
Ja, ja gut, aber deshalb schmeißt man ja jemanden nicht raus.
Der Rausschmiss ist, begründet sich dadurch, dass er nicht sozialverträglich.
Ja, ich denke, das
ist sozialverträglich.
Eigentlich ist keine integrative Person
gewesen. Und es hat nicht geflutscht. Und diese Entscheidung der Entwicklungsumgebung und die Entscheidung, dass das Netzwerk an Entwicklern, was man draußen braucht, um halt das Ökosystem hochzuziehen, ist eine Entscheidung gewesen gegen eine andere Division. Also genau das, was ihm so auch zur Last gelegt worden ist. Er zieht überall die Mauern hoch, macht überall sein eigenes Ding. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich eine funktionierende Entwicklungsumgebung, da sind Millionen Entwickler drauf. Was machen wir? Oh, machen wir eine neue. Mhm. Machen wir selber, müssen wir nicht, müssen wir die. Also das Muster ist eins zu eins dasselbe und da wird irgendwann das Maß einfach voll gewesen, ja, sein.
Ja, also gerade eben
und dieser perspektivische Blick, ich denke, da hat man einfach gesehen, dass es mit ihm so nicht weitergehen kann.
Ja. So sehe ich es auch. Also auf der einen Seite ein Genie, er muss ja mit Windows 7 in sehr, sehr kurzer Zeit hervorragenden Job gemacht haben nach Windows Vista. Auf der einen Seite ein Genie, auf der anderen Seite ein Arschloch. Ja, sagen wir es doch so.
Ja, sag mal, wie es ist.
Und gerade in einer Zeit, wo jetzt offensichtlich bei Microsoft erkannt worden ist, dass die, wie du es gesagt hast, Christian, die Division mehr kooperativ zusammenarbeiten müssen, kannst du so Leute einfach nicht gebrauchen. Da musst du halt eben Menschen dann haben, auch an der Spitze, mit denen man zusammen reden und mit denen man arbeiten kann. Und wenn da jemand ist, mit dem das nicht möglich ist, der mag noch so genial sein in dem, was er tut, dann musst du dir überlegen, ist das gut, den noch weiter zu beschäftigen? Weil nach 23 Jahren sich von jemandem zu trennen, der ja teilweise als Balmer-Nachfolger sogar gehandelt worden ist. Da ist nicht einfach so, dass der mal, was weiß ich, ein Bier umgeworfen hat oder so, sondern da muss es wirklich ganz, ganz schwerwiegende Gründe gegeben haben, wo vielleicht auch gar nicht so ein einzelnes
auslösender Faktor. Das ist eine strategische Entscheidung.
Ja, ich vermute das auch.
Man hat ja den Weg dann auch freigemacht. Es sind ja jetzt zwei Damen an der Spitze, die ihm dort folgen. Und da sehe ich ein Stück weit, ohne das jetzt irgendwie wieder werten zu wollen, ich meine das jetzt gar nicht irgendwie, zwei Frauen. Und da geht es ums Thema Integration, Zusammenbringen, das traut man Managerinnen ja oft auch zu. Also da sagt man, da haben die ein besonderes Händchen auch irgendwie dafür. Ne?
Es gibt übrigens auch die Theorie, dass Sinowski ein Bauernopfer war von Balmer. Da hatten etliche amerikanische Kommentatoren gesagt, jetzt Sinowski raus, eigentlich hätte man Balmer rausschmeißen müssen. Ja. Vielleicht hätte man auch beide rausschmeißen müssen. Aber diese Diskussion hatten wir auch schon öfter.
Ja, ich bin da auch
diese Balmer-Geschichte, wo es dann hieß, Balmer gehört eigentlich schon längst von der Spitze entfernt, weil er keine Impulse geben kann.
Ja. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wie lange, also dass der Balmer da immer noch mit dabei ist. Also, das finde ich schon auch echt erstaunlich, wie lange der sich hält. Aber er scheint da mit Bill Gates jemanden zu haben, der ihn wohl hält.
Ja.
Na, also, kann man anders nicht sagen. Mhm. Genau, so die zweite große Geschichte, das ist aber, lag ein gutes Stück davor, war der Umbau des Apple Management. Auch da gab es reichlich Personalbewegung in der Führungsebene von Apple. Und zwar ist dort sind zwei Personen, zwei hochrangige Manager, Vice Presidents gegangen worden. Das eine ist der Herr Forstall, Steve heißt er, ne? Er ist Steve Forstall.
Steve Forstall.
Und das andere ist der Herr Brownett. Der Steve Forstall war zuständig für die iOS, für iOS war
Mr. zuständig. Betriebssystem.
Mr. Betriebssystem. Also er hat dieses Betriebssystem kreiert, entwickelt und dann eben auf ein Telefon gebracht. Ohne ihn wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Auch ihm wird nachgesagt, dass er, wie du gerade so schön gesagt hast, da ein relativ großes Arschloch gewesen sein soll, dass man kaum mit ihm zusammenarbeiten konnte. Es gab angeblich Klagen von anderen Vice Presidents, die gesagt haben, Phil Schiller beispielsweise, der Marketing Manager, der gesagt hat, er will niemals mit Steve Forstall in einem Zimmer alleine sein. Der hat immer darauf gedrängt, dass noch irgendjemand anderer mit dabei ist.
Echt?
Ja. Also da gibt es wüste Geschichten auf alle Fälle.
Der zurückgekehrte Hardware-Chef hat sich auch sehr hart mit ihm getan.
Ja, und auch der Steve Forstall.
Der scheint exakt wegen dem unter anderem gegangen zu sein.
Und auch der Steve Forstall, was wollte ich jetzt sagen, wurde ja auch mal als Nachfolger gehandelt für Steve Jobs. Ja. Also der hat durchaus Ambitionen. Mhm. Auch da gibt es so Nebenkriegsschauplätze, Steve Forstall unter anderem, also der Steve Forstall hat ja eins gemacht in iOS, er hat diesen sogenannten, ich hoffe, ich spreche es jetzt auch richtig aus, Skoimorphismus eingeführt. Da habe ich auch erstmal nachschauen müssen, was das ist. Das ging dann so ein bisschen durch die ganzen Berichte durch. Das heißt nichts anderes, als Dinge so zu designen, als seien sie echt. Also beispielsweise die Kalender-App, wenn du die eben aufmachst, dann sieht die aus wie so ein Lederkalender, den man eben auf dem Tisch liegen hat, mit so einer Abrisskante. Ne? Es ist alles so detailgetreu nachgebaut. Wenn du umblätterst, ne, dann ist es wie mit so einem Papiergeräusch, ne, wird uns umgeblättert. Also das wird in vielen Bereichen des Designs gemacht, ist aber eigentlich etwas, was nicht zu Apple passt wirklich. Also der hat ja dann in den verschiedenen Apps, ob es jetzt Game Center ist, dann mit so einem Filzhintergrund, dann gibt es andere Apps, Notizblock, da ist so eine ganz komische Schreibschrift mit drauf. Also so eigentlich relativ Apple-untypisch. Ja. Und deswegen hat man dieses ganze Thema jetzt dem Chefdesigner in die Hand gegeben, den Jonathan Ive, der ja die ganze Hardware designt bei Apple und dann absolutes Genie, ja auch zum Ritter geschlagen wurde mittlerweile. Der macht das Ganze jetzt. Und der zweite Abgang ist der John Browett. Den haben sie geholt, nachdem, und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, sein Vorgänger, der für das Retail-Geschäft und für die Shops zuständig war, zu dieser amerikanischen Kaufhauskette gegangen ist. McPenny's oder was war das?
Ah ja.
Ich glaube, McPenny's war es, glaube ich. Hatten wir mal drüber gesprochen. Und der hat es da auch nicht lange gemacht und ist jetzt auch rausgeschmissen worden. Da gab es ja auch relativ viele Querelen im Retail-Geschäft. Der hat ja offensichtlich die Personalplanung der Shops nicht so richtig beherrscht, weil teilweise viel zu wenig Personal da war. Dann gab es Hickhack hin und her. Also mit dem sind sie nicht wirklich glücklich geworden. Und insofern der zweite Abgang. Und der Rest wurde jetzt ein bisschen umstrukturiert und neu aufgeteilt.
Ja, das eigentlich Interessante ist ja, dass der Designchef tatsächlich jetzt die Oberhoheit über die Betriebssysteme bekommt.
Ja.
Das heißt, das ist genau der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, Christian. Wie kann es eigentlich sein, dass die Geräte total stylisch und schick sind und dann haben sie eine blöde Lederimitat-Oberfläche, wenn man ein Fenster wegschiebt? Das heißt, das Design gewinnt jetzt auf, oder dieses elegante und moderne und hippe Design gewinnt jetzt auch auf Software-Seite durchaus an Einfluss. Und eins muss man mal sagen, ich habe jetzt mit mehreren Leuten auch über Windows 8, über das Design gesprochen. Ich bin ein Fan davon. Mhm. Ich finde das Oberflächendesign richtig gut, auch für Desktops. Und ich habe den Eindruck, Microsoft ist da designmäßig Apple wirklich eine ganze Ecke voraus. Das wirkt einfach schicker. Mhm. Wenn ich mir anschaue, ein iPhone oder auch ein Android-Handy, wie ich eins habe, und lege daneben die Oberfläche auf einem Windows-Telefon oder ein Tablet, dann muss ich sagen, Windows, das ist was, das weckt diesen Haben-Wollen-Impuls. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mir geht es da...
Ich habe noch nicht großartig damit gearbeitet, muss ich ehrlich sagen.
Gearbeitet, aber einfach vom Look and Feel, also vom Design, deutlich stimmiger, viel moderner, sehr viel kompakter, fasst sich gut, also es ist schön.
So von der Optik her, Usability, kann ich wenig dazu sagen.
Usability weiß ich auch nicht, aber von der Optik kommen mir jetzt inzwischen die Apple-Geschichten altbacken vor.
Ja, die gibt es ja nur auch schon eine ganze Weile. Man sieht sich auch irgendwann daran satt. Ne?
Ja, sagen wir mal so, der Apple-Desktop hat sich im Wesentlichen seit dem Mac
9
nicht mehr, also
seit System 9 nicht verändert.
Ewig nicht geändert und auch vorher nicht wesentlich. Mhm. Nur in Kleinigkeiten.
Mhm. Ja, aber Funktionalitäten und Apple macht es ja eigentlich so, der Steve Jobs hat ja damals, als OS X vorgestellt wurde, auch gesagt, das ist das Betriebssystem für die nächste Dekade. Die läuft jetzt auch ab oder ist sogar eigentlich schon abgelaufen. Ja. Und ich denke, meine Theorie ist, dass der Johnny Ive da nochmal richtig gründlich drüber geht und man jetzt dann Version 11 dieses Betriebssystem wahrscheinlich irgendwann mal in den Start bringen wird. Naja. So, dann haben wir natürlich noch ein paar weitere Personalmeldungen. Zum einen, denke, das können wir dann aber relativ schnell machen. Der Patrick Farion leitet jetzt die IBM Business Unit bei Also Actebis.
Genau.
Und dann war noch eine zweite Personalie bei Also Actebis, ne?
Genau, das war der
Michael.
Die eine ist Michael Meinert.
Meinert.
Die bedingen sich die beiden Personalmeldungen.
Ah ja, der macht jetzt Apple
Business. Genau, der Michael Meinert war BU-Leiter IBM.
Genau.
Und macht ab dem 1.11. BU Apple. Und der andere Kollege folgt ihm nach. Ich weiß aber nicht, was der vorher gemacht hat. Den kenne ich auch nicht. Den Michael Meinert kenne ich, den habe ich am Gäubodenfest getroffen, genau.
Ja.
Und da hat er schon angekündigt, dass er demnächst auf Apple wechseln wird.
Mhm.
Ja, genau.
Dann war noch Media Saturn hat einen neuen Finanz- und IT-Chef gefunden. War ja auch längere Zeit vakant die Stelle, ne?
Mhm. Darf ich bei Media Saturn mal kurz reingrätschen?
Ja, natürlich.
Aber er hat jetzt mit dieser Personalie eigentlich nichts zu tun, aber weil wir später nicht mehr zu Media Saturn kommen, glaube ich, passt das hier ganz gut.
Wir kommen immer zu Media Saturn. Jede Sendung eigentlich schaffen immer wir zu Media
Saturn. Stimmt, an irgendeiner Stelle. Ja gut, ist ja auch ein bedeutendes Unternehmen. Ja. Und,
ich könnte euch ja sagen, zu welchem Unternehmen wir schon lange nicht mehr gekommen sind. Aber ich
sag's nicht.
Ich werde es nicht sagen.
Fängt mit sagen. C an, ne?
Oh ja.
Wobei wir kommen natürlich hinterher möglicherweise noch zu einer Tochter von Media Saturn.
Mhm.
Fängt mit R an.
Mhm.
Und dann Ed Kuhn.
Ah ja.
Genau. Aber vielleicht an dieser Stelle einfach mal, denn heute fand ich bei mir im Briefkasten, genau, die Printausgabe
Totes Holz.
Vom Manager-Magazin.
Hast du das also abonniert?
Ich habe das tatsächlich abonniert.
Donnerwetter.
Print lebt, zumindest bei mir im Briefkasten. Und da ist ein Interview mit Erich Kellerhals drin. Da haben die mit Sicherheit lange drauf hingearbeitet, dass dieser Typ denen mal ein Interview gibt. Das habe ich natürlich sofort gelesen und da möchte ich euch gerne eine Antwort von Kellerhals mal vorlesen zu einer Frage von einem Manager-Magazin-Redakteur. Und da hat sich mir nämlich die Frage gestellt, ob der Herr Kellerhals wirklich das Prinzip von Online-Business bzw. E-Commerce verstanden hat. Mhm. Ne? Pass auf, es geht so. Also der Redakteur vom Manager Magazin fragt, ob das Geschäftsmodell Media Saturn überhaupt eine Zukunft hat. Das Internet hat die Firma in eine gigantische Rabattschlacht gezwungen, sagt er. In Deutschland wird ein Verlust befürchtet. Wachstum gibt es fast nur noch in Osteuropa. So, und jetzt kommt Kellerhals. Der sagt, das Geschäftsmodell hat ganz, ich zitiere, das Geschäftsmodell hat ganz bestimmt Zukunft, stationär wie online. Media Saturn hat seit dem Jahr 2000 Erfahrungen im Online-Geschäft. Man muss die Organisation nur dezentral führen. Auch wenn die Preise sich immer mehr angleichen müssen, die geschäftsführenden Gesellschafter der einzelnen Märkte Hoheit über Sortiment, Mengen und Marketing haben. Eine zentrale Führung, wie Metro sie möchte, ist für unser Geschäftsmodell von Nachteil. So, und da frage ich mich, wie gesagt, hat Herr Kellerhals das Prinzip von E-Commerce wirklich verstanden? Weil E-Commerce ist nach meinem Dafürhalten notwendigerweise zentral. Weil es gibt eben nur dieses Internet und nicht mehrere stationär verteilte Internets.
Mhm. Internet Süd, Internet Nord.
Ja.
Internet München.
Und das wundert mich jetzt ein bisschen, diese Aussage. Wie seht ihr das?
Weil, kann ich zu 100%ig beipflichten. Also ich habe vorhin noch überlegt, aber es stimmt ganz genauso. Ja. Da muss natürlich einer die Fäden in die Hand ziehen. Selbstverständlich muss er sich mit allen anderen ein Stück weit absprechen, man wird einen Kompromiss finden müssen. Ich meine, das Thema haben wir ja schon oft genug besprochen, ja, und dass das schwierig ist, auch vollkommen klar. Aber dennoch muss man es tun. Aber dazu sagen, das muss dezentral geschehen, das funktioniert doch nicht. Also das wäre genauso, wenn du irgendwo einen neuen Mediamarkt eröffnest und dann sagst, ja, das machen wir jetzt so. Wir stellen da jetzt nicht einen Geschäftsführer ein, sondern alle seid ihr jetzt da der Geschäftsführer. Ja? Dürfen mitbestimmen. Das würde ja auch nicht funktionieren.
Schwierig.
Geht nicht.
Wobei ich das habe ich jetzt gar nicht verstanden von dir.
Naja, dass du sozusagen viele hast, die reinreden und sagen, wie sie das Geschäft machen wollen. Ja? Also die bestimmen, was ins Sortiment reinkommt, welcher Preis aufgerufen wird und. Es muss ja zentral gesteuert, muss das ja ausgespielt werden.
Ja, ich meine, man könnte das schon machen, das sieht nur alles ein bisschen komisch aus. Weil du hast dann meinetwegen auf der Mediamarkt-Homepage hast du ein Produkt. Ja. Ja, sagen wir mal, was haben wir hier, Andreas? Das ist dein Samsung
Galaxy S.
Da stehen jetzt 43 Sternchen dahinter. Und da steht dann hinter jedem Sternchen steht dann immer erhältlich in den und den Filialen und dann aber auch noch ein unterschiedlicher Preis dahinter. Ja, in München steht ein anderer Preis als in Rosenheim
Was kostet dann online?
Ja, das kommt drauf an, wo du es kaufst. Das,
von wo du dich da einschaltest.
Oder? Ach so.
Ich habe keine Ahnung. Also das funktioniert. Das ist alles grotesk. Also deshalb habe ich mich da sehr gewundert.
Also ein Digital Native ist der Herr Kellerhals mit Sicherheit nicht. Also, und er ist noch nicht mal ein Digital Immigrant, würde ich sagen.
Nee. Ne?
Sondern der ist noch die Vorstufe.
Also sagen wir mal so, was ich durchaus glaube, ist, dass der stationäre Handel Vorteile hat, wenn die einzelnen Läden autark arbeiten oder relativ autark arbeiten. Das kann ich mir vorstellen. Denn das Kundenklientel ist unterschiedlich. Der Marktleiter kennt das vielleicht besser, der weiß besser, was geht, als die Zentrale. Das kann ich mir vorstellen. Punkt geschenkt. Dann muss er, okay, jetzt haben wir einen einheitlichen Online-Auftritt. Und das Problem geht doch los, wenn du sagst, der autarke Geschäftsführer sagt, Mensch, der Online-Auftritt kannibalisiert mein Geschäft. Kernproblem.
Ja.
Der Online-Auftritt muss aber zentralisiert sein, sonst funktioniert das ja gar nicht, sonst ist das ja völlig bizarr.
Ja.
Und jetzt müsste man dann hergehen und sagen, okay, wir brechen das mal lokal runter und sagen, der Mediamarktchef in Rosenheim wird irgendwie anteilig vergütet nach dem Online-Umsatz, das kann man ja tracken, der in Rosenheim und Umgebung muss man halt definieren,
Einzugsgebiet
getätigt wurde. Mhm. Und man könnte dann noch hergehen und sagen, okay, der hat nicht das gesamte Sortiment, den Nachteil gleicht er aus, indem er sagt, Freunde, wenn ihr was anderes wollt, was ich gar nicht da habe, geht in mein Geschäft online und ich bestelle es euch. Könnten wir ja machen.
Na, einfach ist anders.
Aber der Punkt ist, einfach ist anders. Aha. Und ich glaube, das ist exakt das Problem, was die haben.
Ja.
Ich glaube, das Dezentrale in Sync zu bringen mit starken Marktleitern in Sync zu bringen mit einem Online-Shop, ich glaube, das ist
Weiß ich nicht. Ding, ich bin mir da mittlerweile gar nicht mehr so sicher, Andreas.
Was man schwer hinkriegt.
Ich bin mir da mittlerweile gar nicht mehr so sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die ganzen Filialleiter mittlerweile, also längst verstanden haben, was da im Moment draußen passiert und wie E-Commerce funktioniert und was Showrooming ist und so weiter. Die kriegen das zu spüren in ihren Märkten,
ja, natürlich,
zweifelsohne.
Natürlich.
Und jetzt müssen sie sich doch fragen, welchen Weg schlagen wir ein? Sollen wir uns die nächsten 2 Jahre da jetzt noch die Köpfe einhauen und überlegen, wie wir das mal gestalten und wie wir dann eine gerechte Bezahlung machen? Oder sagen sie, scheiß drauf, lass uns endlich mal so einen zentral geführten, ordentlichen Webshop einrichten, wo das Zeug verkauft wird. Und schüttet am Ende nach irgendeinem Schlüssel den Gewinn aus, der da
aber das,
abfällt.
Aber
das, ja? Das ist doch das Allereinfachste der Welt.
Aber das Problem
ist, aber ich glaube, da wird eben gesperrt. Da wird eben.
Ja, da wird gesperrt, weil das Problem ist doch, wer ist denn mein Hauptkonkurrent?
Vom Mediamarkt jetzt oder was?
Von mir als Mediamarkt Rosenheim-Filiale. Ist denn mein Hauptkonkurrent? Ja, der Mediamarkt Online-Shop.
Ja gut, natürlich ist das so.
Völliger Bullshit ist natürlich nicht so, aber so sehen die das.
Ja, und aber das ist doch falsch.
Natürlich ist das falsch, aber so sehen die das. Und wir blockieren. Ja, den Umsatz, den wir nicht machen, macht dann der Mediamarkt Online, sind wir ja gar nicht, geht ja völlig an uns vor. Ja, das ist ja wirklich
Dass doof. Die ein Kostenproblem bekommen,
die haben,
diese Großflächenmärkte,
ist ja klar. Die haben massive Angst vor Kannibalisierung. Und weil sie eben beteiligt sind an den Geschichten, klammern die sich so an ihren...
Ich bin mir da nicht so sicher, Andreas.
An ihre Scholle.
Das glaube ich schon. Nee, ich glaube das nicht mal, dass die so unwissend sind und dass diese Filialleiter...
Ich glaube, das ist ganz tief psychologisch verankert. Und ich würde es nicht Unwissenheit nennen. Ich kenne das aus anderen Geschäftsumfeldern, kenne ich das.
Du musst doch sehen, dass das einfach ein zusätzlicher Vertriebskanal ist. Und den kann ich entweder bedienen oder ich bediene ihn nicht.
Ja,
im Moment
schon,
bedienen
aber,
sie ihn nicht richtig.
Aber die Freunde sehen es nicht.
Also übrigens, ich denke, wenn man die Metro alleine losgelassen hätte, wenn die handeln könnte, wie sie gewollt hätte, wäre das schon längst umgesetzt. Die hätten das so umgesetzt.
Dann wäre der Mediamarkt schon vor 15 Jahren zentralisiert worden. Das, und zwar das Stammgeschäft.
Weiß ich nicht,
diese Ansätze gab es von der Metro immer wieder und wurden immer wieder blockiert. Das wurde jetzt schrittchenweise immer weiter ausgedehnt, in winzigen Schritten. Aber die ersten Ansätze davon kenne ich von vor 15, 16 Jahren. Ich habe mal jemanden gekannt, der war genau mit dieser Aufgabe eingestellt. Der hat das gemacht, ein Jahr lang hat er gesagt, komm Freunde, lasst mich in Ruhe, da geht ja gar nichts vorwärts.
Ja, gut, dass man immer die Strategien überprüft. Ist Dezentralität heute noch gut oder ist zeitgemäß oder ist Zentralisierung besser? Gibt's? Ich weiß es, dass bei Bechtler auch diese Diskussion immer geführt worden ist. Nur, Andreas, natürlich durch das E-Commerce stellt sich diese Frage eben in einer ganz anderen Dramatik. Ne? Nee, da musst du so eine Antwort finden und da kannst du nicht sagen, vertagen wir jetzt mal auf nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und das ist halt eben das Problem, die Problematik, mit der sich halt eben MSH da rumschlägt.
Ne? Ich habe zu dem Thema noch einen ganz interessanten Input, habe mit mehreren Leuten gesprochen, unter anderem mit jemandem auf der Soester Kirmes, mit einem Hersteller. Und die sagen mir alle, also wenn wir nach Ingolstadt kommen, da ist von Krisenstimmung überhaupt nichts zu spüren. Da ist alles easy going.
Ach ja,
wir sind alle im
Ziel
und die Märkte sind ja alle im Plan. Und irgendwie ist da die Dringlichkeit nicht angekommen.
Das kann doch nicht sein.
Total komisch. Verstehe ich nicht. Habe ich mehrfach gehört und zwar auch mehrfach so innerhalb des letzten halben Jahres.
Aber die Zahlen sprechen nicht dafür, dass alles gut ist.
Und auch die Online-Verkäufe. Ich habe mir jetzt die Q3-Zahlen von der Metro geschwind nochmal rausgesucht. Die Online-Verkäufe bei Media Saturn sind deutlich geringer als zum Beispiel bei Red Kuhn. Die Media Saturn hatten Online-Umsatz gemacht von 65 Millionen im ersten Quartal, von 60 Millionen im zweiten Quartal. Oh, jetzt sind sie bei 66 Millionen online.
Das ist ja nichts.
Red Kuhn kommt von 110, 87 und 92. Und auch interessant, die schlüsseln ja immer so ein bisschen auf. Bis zum Halbjahr war immer der mittlere Warenkorb noch hinterlegt, den haben sie diesmal rausgenommen. Mhm. Aber zum Beispiel interessant, was glaubt ihr, wer hat mehr Artikel online stehen? Mediamarkt oder Saturn? Interessante Frage,
keine
oder?
Keine Ahnung. Ist das eine interessante
Frage? Ich denke wahrscheinlich mittlerweile der Mediamarkt, oder?
Der ist ja immer noch Saturn.
Noch wird noch.
Immer noch Saturn. Saturn 6570, Mediamarkt inzwischen 5790. Zum Halbjahr waren es noch 3850. Mhm, mh. Was ja jetzt also
auch also kein, haben schon wenigstens
kein Ruhmesblatt der Geschichte ist. Mhm. Das ist zum Halbjahr hatte interessanterweise der Mediamarkt Österreich erheblich mehr Artikel online stehen, nämlich 4660. Als der Mediamarkt Deutschland und der Mediamarkt Holland hatte zu dem Zeitpunkt 10.750 Artikel online stehen.
Dann shoppe ich in Zukunft da.
Mediamarkt Holland, ich glaube, die haben jetzt fast 11.000 Artikel online stehen. Die haben eine Webshop-Conversion-Rate von 1,3%, der Mediamarkt von 0,3%.
Naja, das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Ne?
Das ist ein erheblicher Unterschied.
Wo hast du diese ganzen Zahlen her? Wo stehen die?
Das ist super, oder? Die stehen auf der Metro-Website. Auf der Metro-Website gibt es die Quartalsberichte. Mhm. Und in den Quartalsberichten geben die immer unterschiedlich, in unterschiedlicher Tiefe einen Abriss auch von der Online-Strategie, also von der E-Commerce-Strategie.
Das sind so Präsentationen immer.
Das sind Präsentationen. Und wenn man, und wenn man sich das, also wenn, ich tue den Link mal raussuchen. Wenn man sich das anschaut, dann denkst du, Mai. Das ist ja irgendwie doch eine sehr schräge Geschichte. Ja.
Naja, jetzt mal schauen, wie es da im Weihnachtsquartal hier vorangeht, ob sich da was Großartiges tut. So, um den Namen noch zu nennen, des neuen Managers, der jetzt hier die Position des Chief Financial Officers übernimmt, das ist der Oliver Seidel. Oliver Seidel kommt von Löwe, war dort der Vorstandsvorsitzende.
Richtig, genau.
Und mittlerweile sind die jetzt, gibt es jetzt 8 Personen, die die in der Geschäftsführung der Metro-Tochter der Media Saturn Holding GmbH sitzen. Bekannt natürlich der Horst Norberg als CEO, als Vorsitzender der Geschäftsführung. Dann gibt es den Jaroslav Drabarek, ein CEO, den Peter Haas, noch ein COO, den Wolfgang Kirsch, das ist der CPO, also Chief Press Officer.
Nein.
Chief Process Officer. Chief.
Ist der nicht für Einkauf und für Produkteinkauf?
Purchase.
Ich glaube, der ist für Einkauf.
Das kann gut sein, ja.
Frank Kretschmer, noch ein COO. Joachim Röskes, noch ein COO. Dann jetzt der Oliver Seidel.
Operations ist auch ein wichtiges Thema, muss
Der macht sagen. Eben den CFO und auch gleichzeitig ja CEO, also der ist ja auch für die ganze IT da zuständig.
CIO,
was habe ich gesagt?
CEO.
Also CIO, ja, genau. Wobei die das ganze Thema ja outgesourced haben an Capgemini vor nicht allzu langer Zeit. Und dann gibt es noch den Ralf Spangenberg als CHRO. Das ist dann Chief Human Resources Officer, also der Personaler. Mhm. 8 Leute sind es jetzt. Und damit ist jetzt die Lücke gefüllt wieder zu dem Hagemann, hieß der, glaube ich, der das Unternehmen verlassen hatte, ja, ne? Also der Vorgänger vom Seidel.
Hatten wir beim
war eine ganze Zeit lang vakant.
Seit letzten Webcast.
Ja, mhm. War eine ganze Zeit genau.
Lang. Vakant die Stelle. So, haben wir noch Personalien? Ja, Umbaumanagement öffnet. Lassen wir jetzt mal sein, oder?
Mhm. Sag mal, die Metro hat ja wieder einen Gewinneinbruch gehabt, der ist ja gigantisch. Mann. Achso, das war jetzt das letzte Thema noch, Entschuldigung.
Naja.
Ihr wart schon wieder eins weiter. Aber ich habe mir das gerade mal angeschaut im dritten Quartal. Puh. EBIT ist positiv, aber im Vergleich minus 35,1%.
Ja, aber die Stimmung ist gut.
Mediamarkt
minus
48,2, real minus 91,7%.
Ja, es ist kein gutes Jahr für Metro. Wir sind aus dem DAX rausgeflogen.
Nee, das ist alles nicht sonderlich lustig.
Der Kurs ist super abgerutscht.
Negativer Cashflow von 2 Milliarden.
Ja.
Change in Working Capital von 2,8 Milliarden, fast Donnerwetter.
Gut, dann beenden wir mal die, die Rubrik Aktuelles und Personalien und gehen in Richtung Distribution. Ihr seht die Themen auch gerade vor euch, denke ich mal. Mhm. Gibt es eins Spezielles, über das ihr sprechen wollt?
Also was ich am interessantesten fand, war ja Wortmann. Also wenn man den jetzt auch mal als Distributor, ist ja auch Hersteller, bezeichnen wollte. Ich habe das gerade jetzt nochmal nachgetragen. Mhm. Ihr habt das ja auch mitbekommen und ich würde gerne eure Meinung dazu hören, Andreas, dann, wenn du so lange noch aushalten
kannst. Ja, ja, Logo.
Habt ihr mitbekommen, dass sie jetzt ein Rechenzentrum da bauen, in der Pampa, wo die sitzen?
Oh, ja. In Tengel. Große Eröffnung, ja. Waren wir auch eingeladen. Und
genau. 15 Millionen Investitionssumme. Siegbert Wortmann rechnet damit, dass es also immerhin 10 Jahre braucht, bis da eine Amortisation stattfindet, Return on Invest.
Ah, Siegbert ist total bodenständig.
Und warte mal, und die nennen das dann auch richtig, richtig schön. Und zwar, also Rechenzentrum hat natürlich immer dann auch was mit Cloud Computing zu tun, ne?
Rechenzentrum Hülshorst Ost.
Terra.
Hülhorst Hengern.
Nicht schlecht, Christian. Genau.
Meine Güte. Ey.
Terra Channel Cloud.
Das ist ja wirklich bitter. Mann, Mann, Mann.
Terra Channel Cloud nennt sich das, das Ganze. Und soweit ich das verstanden habe, möchte Wortmann dann den Kunden, also den Partnern, anbieten, Rechenzentrumsleistungen dort sozusagen zu mieten und weiter zu verkaufen.
Gibt ja sonst nirgendwo keine.
Eine.
Es gibt ja sonst nirgendwo Rechenleistungen aus der Cloud.
Ja. Ne? Das ist auch schon ein Kommentar von dir.
Ja.
Fand ich nämlich auch ganz interessant, weil ich kann mich nämlich noch gut dran erinnern an einen Vortrag von Dr. Josef Reger. Das ist der Chief Technology Officer von Fujitsu. Mhm. Der hatte vor einigen Jahren auf einer Veranstaltung von Synaxon, auf der SynIT, da hat er zu diesem Thema was gesagt, zu dem Thema Cloud und Rechenzentren. Und da hatte er ein paar interessante Zahlen genannt, dass es allein in Deutschland damals 10.000 Rechenzentren gäbe und weltweit 50 Millionen. Und Reger wagte damals die Prognose, dass, achso, und dann hat er noch gesagt, diese Auslastung dieser Rechenzentren, ne,
liegt
vielleicht 10%, sagt, hatte er gesagt, 10%, das heißt ja. Total ineffizient. Und jetzt durch Cloud Computing, meinte Reger, wird es da zu einer, wie soll man sagen, Konzentration oder Verdunstung, hatte ich es mal genannt, der Rechenzentren führen. Und im eingeschwungenen Zustand würde es dann auf der Welt nur noch 200 bis 300 weltweit Rechenzentren geben. Riesige natürlich.
Ja. Ja.
Ne? Und also tendenziell immer weniger Rechenzentren. Und mein subjektiver Eindruck ist, es gibt immer mehr. Ne? Mhm. Und jetzt fängt Wortmann auch noch eins zu bauen da in Hüllhorst. Mhm. Und naja, das haben wir noch wieder eins mehr. Mhm. Wie seht ihr das so?
Also ich sehe es ganz genauso. Es gibt neben dem, was der Reger gesagt hat, gibt es auch einschlägige Studien von IDC und anderen, die genau das bestätigen, nämlich dass es zu einer großen Konsolidierung bei den Rechenzentren kommt. Meine Vermutung ist, ohne da jetzt genau Einblick zu haben, aber ich vermute mal doch, dass da massive Subventionen auch dahinter stecken, also massiv subventioniert wird so ein Rechenzentrum und dass natürlich etliche Hersteller da auch sehr großes Interesse dran haben, das Thema da einfach voranzubringen. Wir alle wissen, dass dieses Thema Cloud nicht wirklich in die Gänge kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Hersteller auch so die Vermutung hat, die Händler wollen ihr Zeug, an was sie dort alles einlagern in die Cloud und auch für die Kunden einlagern in die Cloud, nicht unbedingt in Herstellerhände spielen, sondern suchen da schon jemanden, der vertrauenswürdig ist. Das ist eine Firma Wortmann sicherlich. Die haben extrem loyalen Händlerstamm. Ja, die würden jederzeit sagen, zum Siegbert in die Cloud, da lege ich das Zeug ab, da weiß ich, da ist es gut, ist in Deutschland und so.
Das glaube ich auch.
Ist wirklich so ein USP, den er dort auch vorweisen kann. Nur, das wird auch funktionieren über ein paar Jahre hinweg, glaube ich schon. Aber ich denke, das Thema Kosten wird ihn dann irgendwann einholen.
Das Thema also, Kosten?
Ja, weil diese großen Rechenzentren, die jetzt gebaut werden, wenn du dir anschaust, das große Rechenzentrum, was Apple jetzt gebaut hat, 100% Solarstrom. Also die haben keine Energiekosten mehr. Diese Energiekosten für diese Rechenzentren sind immens. Hm. Also was da Strom reingeht, für die Server am Laufen zu halten und auch für die Kühlung natürlich.
Ja,
und das ist Kosten, die du da einfach
hast und die du auch irgendwann mal weitergeben musst, natürlich in irgendeiner Form. Und alleine das schon wird dazu führen. Auch der Service, die Bereitstellung, die Geschwindigkeit, mit der das gemacht werden kann, das sind die Großen einfach auf Dauer überlegen. Mhm. Aber er hatte sicherlich eine gute Nische entdeckt, nämlich seinen Händlern eine Cloud anzubieten aus dem Hause Wortmann. Mhm. Und das sehe ich jetzt einmal in gewisser Weise schon als Vorteil. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass eine Firma Intel, eine Firma Microsoft, eine Firma VMware, keine Ahnung, was da alles so draufgepackt wird, durchaus gesagt hat.
Also Intel komm, war ja aktiv
da legen mit wir mal, dabei. Da legen wir mal ein bisschen, steuern mal ein bisschen Geld zu. Ne?
Also was ja bei Wortmann beachtlich ist, in den Märkten, in denen der unterwegs ist, sind ja all diese Effekte eingetreten. Wortmann, was macht Wortmann? PCs, Notebooks, Server.
Tablets macht er jetzt mittlerweile
auch. Mittlerweile dann Tablets, zwischendrin auch Bildschirme. Und es hat in allen diesen Märkten massive Konsolidierung gegeben. Es sind nur die Großen übrig geblieben. Wortmann bleibt. Wortmann war profitabel. Wortmann ist,
stimmt,
hat ja sich total souverän geschlagen. Mhm. Und das muss man sich jetzt auch mal überlegen, zu einer Zeit, wo es bei HP drunter und drüber geht, der Laden wird umstrukturiert und, man muss sich neu aufstellen, das Geschäft bricht ein, bei Dell genauso. Jetzt die Zahlen waren ja irgendwie nicht so richtig schön. Mhm. Aktuell bei einer Fujitsu, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die Hardwarezahlen bei IBM, bei den Servern, meine Fresse, war auch nicht richtig lustig. Zu dieser Zeit geht eine kleine Wortmann her und investiert, ja, wie viel, 15 Millionen?
Ja.
Ja. In Rechenzentren. Ich meine, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Alle anderen sagen, wir machen Verluste und wir können gar nicht mehr und es wird im nächsten Jahr in der Hardware ein Shakeout geben, gehe ich fest von aus. Mhm. Und Wortmann baut ein Rechenzentrum. Mhm. Sagen, Donnerwetter, der traut sich was, aber der Wortmann ist jetzt nicht jemand, der rausgeht und sagt, ich hau jetzt hier, überhaupt nicht. Nee. Der macht das und der weiß, dass der das ausgelastet kriegt und der hat seine Pläne immer erreicht und dem hat nie was anhaben können. Mhm. Und ich halte das, was er hier macht, für gut. Ich denke auch, das funktioniert. Der hat ein Stammklientel, was bei ihm kauft seit 20 Jahren.
Die werden dort auch ihre Cloud.
Die werden exakt da hosten. Und ich denke, er macht das mit dem Rechenzentrum ja auch nicht, weil er denkt, Hype und machen wir mal Cloud, sondern der hat garantiert Anfragen und der wird das von Anfang an auslasten können, bin ich mir sicher.
Ja, er macht es auch modular.
Nicht hinstellen.
Also er macht es modular, er nimmt nicht 15 Millionen, verbaut die und dann fängt er an. Ja. Sondern er nimmt erstmal, was weiß ich, er fängt mit einem kleinen Bereich an, ne, hat er irgendwie, stellt ein paar Server dann da rein und baut das dann sukzessive aus. Ja. Also wie ein Mittelständler halt, klassischerweise
vorgeht. Und ich glaube, das wird gut ankommen.
Kann
und
ich mir auch
und da habe ich noch eine Randbemerkung bei den Rechenzentren. Natürlich haben wir wahnsinnig viele Rechenzentren überall. Allerdings bin ich jetzt neulich noch in Köln gewesen, habe ich letztes Mal, glaube ich, schon erzählt auf so einem Vortrag. Da war ein Rechenzentrumsbetreiber drin gesessen, mhm, und der hat gesagt, also Cloud Computing, wir machen sowas, wir haben Rechenzentren und Freunde, ihr müsst jetzt hier gar nicht so unken, wir bauen gerade das dritte. Wir bauen nicht das dritte hin, weil die anderen beiden nicht ausgelastet wären, sondern die beiden anderen laufen volle Pulle und wir müssen expandieren, sonst kriegen wir das mit den Kapazitäten nicht gebacken. Das ist so ein Rechenzentrumsbetreiber, auch ein mittelständisches Unternehmen, hier in der Nähe von Aachen gewesen.
Mhm, interessant.
Und der war wirklich gut drauf.
War das Pyronet, oder?
Nee, mhm, unbekannt. Name, ich hatte den Namen noch nie im Leben gehört. Mhm. Ich kannte den auch nicht.
Also da ist viel Bewegung.
Genau, und hören und schauen wir uns an, was unser gemeinsamer Bekannter Herr Döderlein von
Enoxtech
auf dem Kongress beim letzten Mal erzählt hat, der gesagt hat, wir machen Cloud, wir machen das für Mittelständler, Nachfrage ist da, mhm, wir kriegen das gewuppt. Ich denke, diese ganze Thematik Rechenzentrum und Investitionen in Cloud kann man aus zwei Perspektiven sehen, aus so einer mittelständischen, wo ein System auch sagt, Mensch, ich habe 10 Kunden und 2 davon machen Cloud und da kann ich schön Geschäft machen, da geht was. Mhm. Und dann einem dann großen Hersteller, der wahnsinns investiert hat und der gesagt hat, wie, du hast 2 Kunden. Warum hast du überhaupt nur 10 Kunden? Mach doch lieber 200 Kunden und davon verkaufst du 150 die Cloud, dann kriegen wir unser Rechenzentrum ausgelassen, alles andere ist doch scheiße. Und ich glaube, der Ansatz ist die gute Frage. Mhm. Also was sind die Erwartungen, die man hat? Was ist die Kohle, die man reingesteckt hat? Und gehen wir hier nicht von 2 völlig unterschiedlichen Niveauhöhen aus, wo man sagt, ich glaube, das Thema Cloud läuft in Deutschland gar nicht so schlecht an. für eine Microsoft-Investition läuft das zu schlecht an. Das ist aber ein ganz anderes Thema, weil die Microsoft-Erwartungen sind so himmelhoch, so kann das im ganzen Leben
nicht anlaufen. Also das ist das eine Thema, und weißt du, warum diese Erwartung zum Teil auch nicht erfüllt wird, das höre ich ja auch immer wieder in Gesprächen, ist, dass die Händler sagen oder die Systemhäuser sagen, ich möchte eigentlich keinen Vertrag haben, den Microsoft mit dem Endkunden
abschließt. Ja.
Riesenthema. So. Und da ist einfach schon diese vertragliche Geschichte, ja, dass du jetzt halt den Vertrag da mit Siegbert Wortmann machst, hat einfach irgendwie mit ihm Geschäfte zu machen, da weiß man, wie das funktioniert. Das haben die einfach über Jahre hinweg gelernt, da zählt das Wort, ne, da ist noch dieses kaufmännische Denken da,
dieses
Bodenständige.
Weißt du, Christian, du hast, glaube ich, jetzt ein Stichwort nicht genannt, aber was gerade in diesem ganzen Cloud-Szenario sehr, sehr wichtig ist, ist Vertrauen.
Ja.
Und ich denke, dass gerade der Siegbert Wortmann mit seiner ganzen Firma dieses Wort, diesen Begriff oder dieses Wort begrifflich super ausfüllt. Ne? Zumindest also zeigt das ja diese guten Kundenbeziehungen, die er da hat, dass das offensichtlich der Fall ist. Mhm. Und das spielt in dem Thema, denke ich, auch eine große, große Rolle. Und ich finde das fantastisch, dass er das macht, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass das gut funktionieren kann. Er wird das finanziell sicherlich ganz penibel durchkalkuliert.
Davon können wir mal ausgehen.
Ne? Und was mir auch gut gefällt, ist, dass er, weil oftmals habe ich immer das Problem, dass ich bei den Distributoren immer nur so schwer erkennen kann, wie die jetzt mit dem Thema Cloud umgehen. Also wie die auch wirklich damit Geschäft generieren wollen. Jeder veröffentlicht mal immer eine Pressemitteilung und ich lese die dann auch und frage mich dann anschließend, aha, aber wie soll das jetzt alles so funktionieren? Und Michael Dressen hatte ja auch auf dem Kongress gesagt, dass das immer noch alles so ein bisschen in diesem Probierstadium ist und so weiter und so fort. Ne? Und ja, genau den Eindruck habe ich auch. Und jetzt kommt dieser kleine, im Vergleich, ost-westfälische Halbdistributor, ich will nicht sagen Halbseidener, das ist ja völlig Quatsch, aber er macht Halbdistribution, Halbhersteller.
Halbhersteller, ja.
Und macht er jetzt einfach mal, setzt da mal so ein, ne, so was Reelles in die Welt. Also ich finde das total klasse.
Also super, oder?
Ja? Ja, ich mag das auch. Absolut. Ja, also, bin mal gespannt, wie es wird.
Ja, muss schon sagen, also wenn der Wortmann das macht, dann macht ein Rechenzentrum oder die Cloud irgendwie Sinn.
Und vor allen Dingen, es ist auch so einfach. Ja, also manchmal hat man ja wenn über Cloud Computing gesprochen wird, da denkt man, oh Mann, das ist alles fürchterlich kompliziert und schwierig und so weiter und so fort. Und wenn der Wortmann halt dann darüber spricht, dann hat man einen anderen Eindruck. Ich baue ja ein Rechenzentrum, da kannst du ja irgendwie einen Server bei mir mieten und da deine Daten drauf speichern, fertig ist die Laube. Ne? Kriegst du jeden Monat eine Abrechnung und alles ist klar. Ne? Du nimmst den Server, bildlich gesprochen, der steht nicht mehr bei dir im Keller, sondern der steht jetzt in meinem Keller. Ne? Ja. Das war's.
Ne? Alles klar.
Ja. Und ich als mittelständischer Händler und auch als Kunde, ich sage dann, ach so, ja, okay, das ist einfach, habe ich verstanden, mache ich.
Ne? Ja. Ich denke, dass der auch seinen Händlern, also seinen Kunden ziemlich genau vorrechnen wird, was sie davon haben, ihre Cloud-Lösungen, wenn sie die den Kunden verkaufen, mit ihm zu machen. Also der hat da einfach so eine Ebene und so einen Zugang zu denen, die eben nicht so vom Hersteller herab, ne?
Ja.
ist, sondern er macht es auf Augenhöhe.
Ja.
Und das ist halt, das glaube ich,
ja, das macht
könnte der Erfolgsfaktor dafür sein. Ja.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Er spricht halt die Sprache. Ne?
Ja, und sein Vertrieb macht das auch in der Regel, was er dann tun soll und verkauft nicht irgendwas anderes. Mhm.
Also wenn wir jetzt noch weiter so reden, dann gründen wir nachher hier den Siegbert Wortmann Fanclub.
Also ich mach Siegbert wirklich gut leiden. Ist auch ein total netter Typ. Ich mach den echt
gern. Ja, also sagen wir jetzt zum Abschluss.
Wir
wünschen nochmal alles Gute und werden dann mal in einem Jahr schauen, ob es dann auch geklappt hat.
Auf jeden Fall.
Ja, eigentlich müssen wir es in 10 Jahren schauen,
Wir können ja mal einen Podcast aus Hüllhorst.
Also Podcast aus Hüllhorst ist super. Das ist meine alte Heimat. Da wüsste ich genau, wo wir noch einen heben könnten.
Ich weiß nicht, ob ich da hin will.
Ach, landschaftlich ist das da schön. Ich mach das gern.
Ich weiß nicht, ob ich da hin will.
Was ist denn los?
Also,
doch mal ein Visum oder so.
Hast du kein Bier?
Impfungen.
Na,
jetzt Impfung geht's los. Hör dir das Wahnsinn an. Den schmeißen wir gleich aus dem Fenster.
Wahnsinn.
Da ist dieser bayerische Provinzialismus.
Unglaublich. Und
verbunden mit Arroganz.
Genau. Wo warst du gleich nochmal her, Christian?
Aus Ulm, wo es die ganze Zeit regnet.
Nee, ich bin kein Ulmer.
Ach so.
Ich bin in Bayern geboren. Ulm ist ja nicht Bayern. Nein, ich bin in Bayern geboren. Ich hab nur mal 2 Jahre im Ausland gelebt und das war eben in Ulm.
Ah, das war prägend.
Ja, das war prägend.
Ja, wo bist du da geboren?
Ich bin in Feuchtwangen geboren.
In Feuchtwangen?
Das ist doch nicht Bayern.
Das ist Franken. Das ist Franken. Du bist ein Landsmann.
Das ist, hier. Ja, das ist so zwischen Dinkelsbühl Wahnsinn. Und Rodenburg ob der Tauber. Ja. Bis zu meinem 14. Lebensjahr und dann sind wir Richtung gezogen. Zwischen Augsburg und Landsberg am Lech,
grob
in die Richtung.
Und das waren prägende Jahre, fürchte ich.
Also das in Ulm waren auf alle Fälle prägende
Schon, oder?
Jahre. Ja. Habe ich euch die Geschichte mal erzählt, wo ich da den ersten Tag im Kollegenkreis reingekommen bin?
Nee.
Ich bin vorurteilsfrei ins Schwabenland gegangen. Ja, was man immer so hört, die sind alle furchtbar geizig und so. Und ich weiß es noch wie heute, ich bin den ersten Tag in dem Kollegenkreis, was die in der Früh als erstes gemacht haben, war die Tagespresse auszuwerten nach Prospekten vom Bauhaus, Baumarkt, Obi, Praktiker, ob es wieder irgendwas günstig gibt.
Ja, günstig. Ne?
Und dann sind die ungelogen zu dritt und zu viert mit dem Daimler, mit dem Anhänger hinten dran zum Obi runtergefahren und haben wieder 3 Paletten weiße Kacheln gekauft, die keine Sau gebraucht hat, aber die waren günstig. Und dann haben die bei irgendwo in eine Garage reingestellt, weil der Schwager baut nächstes Jahr oder meine Schwester macht noch einen Anbau. Ne? Also es ist irre. Es ist wirklich irre.
Die
reden so viel über Geld. Mhm. Also das ist. Aber ich habe eins gelernt auf alle Fälle in diesem 2-jährigen Auslandsaufenthalt. Der Schwabe ist nicht geizig. Für den Schwaben ist nur wichtig, dass es günstig ist. Also, dass er was dabei gespart hat.
Ja.
Er gibt schon gerne Geld aus und kauft sich da auch Zeug.
Aha.
Ist ja ein prosperierendes, wirtschaftlich gesehen Bundesland. Ne?
Ja.
Aber für ihn ist einfach wichtig, dass es günstiger ist.
Ah, ja.
Und mir ist in dieser Zeit mein Fernseher kaputt gegangen. kurz vor der Weltmeisterschaft. Und ich hab den Fehler noch gemacht und sagte es denen, dass mir mein Fernseher kaputt gegangen ist, anstatt dass ich einfach, wie es gewohnt bin, in den nächsten Laden gehe, mir einen Kauf. Da ging es natürlich nicht mehr. Die haben alle gesagt, ich kenne einen, der kann dann günstiger besorgen.
Oh,
so, und dann bist du schon in der Pflicht. Ja.
Mhm.
Und dann geht es wirklich so. Anrufe hier, da und kennst und so, kannst nicht. Und dann habe ich das Ding irgendwie 100 Mark oder 150 Mark billiger bekommen. Ja. Habe natürlich 4 Wochen drauf gewartet. Ja, aber war halt günstiger. Ja, also das zu Ulm.
Lustig.
So, waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Beim Wortmann.
Ja.
Da sind wir ja schon.
Da sind wir
durch. Haben wir jetzt durch, ne?
Sind wir durch.
Dann also Aktivis auf der Suche nach Übernahme mit Kandidaten. Ja, das ist jetzt eigentlich auch nichts.
Das hatten wir schon mal gehört.
Auch nichts Besonderes, genau, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Weil wir über Distribution sprechen, weil ich das gerade.
Worüber haben wir gesprochen?
Hä?
Entschuldigung, ich war gerade.
Über also Aktivis,
also
dass die noch auf der Suche sind nach weiteren Übernahmekandidaten.
War neulich ein relativ großer Artikel.
War ein relativ großer Artikel drin, ja. Aber hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ne?
Das, in der CRN.
Ja. Interessant fand ich ein logistisches Konzept, weil man denkt ja immer, Logistik ist so ein ganz furchtbar trockenes Thema. Und da habe ich mir gedacht, das passt eigentlich mal ganz gut in den Bereich Distribution rein. Es gibt ein belgisches Unternehmen, die haben es auch auf All Things Digital sogar gebracht und auf TechCrunch. Also ein belgisches Unternehmen, das ein Logistikkonzept aufgesetzt hat, das ist ein Pilot in Belgien und hier auch in Deutschland in einigen Städten. Das nennt sich CardRob.
Mhm.
Dahinter steckt, dass wenn du ein Paket bekommst, du das nicht nach Hause geliefert bekommst, sondern die legen dir das in den Kofferraum deines Autos.
Woher haben die meinen Autoschlüssel?
Jetzt pass auf. Also, du meldest dich bei diesem Dienst an, bekommst dann ein kleines Kästchen, das wird einfach in deinen Kofferraum sozusagen reingepackt. Dann fährst du 30 Tage lang hin und her mit deinem Auto in die Arbeit, zum Supermarkt, was weiß ich, wo du auch immer unterwegs bist. Das tracken die dann sozusagen. Und über dieses Kästchen haben die auch Zugang zu deinem Kofferraum. Da drücken da wahrscheinlich irgendwo drauf und geht die Klappe auf. So. Und die errechnen sozusagen, so wie ich das verstanden habe, die Wahrscheinlichkeit oder die wissen im Prinzip, wo dein Auto zu normalen Tageszeiten steht. Also, was weiß ich, du fährst in der Früh in der Arbeit. Und dann steht dein Auto die nächsten 7, 8, 9 Stunden in der Tiefgarage dort oder irgendwo auf dem Parkplatz. In der Zeit kommen die dann vorbei, wenn du ein Paket empfangen solltest, ja, wissen, dass da dein Auto steht. Und dann fahren die nicht zu dir nach Hause, um dich dort nicht anzutreffen, sondern sie fahren auf den Parkplatz, machen den Kofferraum auf, legen dir das Paket rein und klappen wieder zu. Und dann kriegst du eine SMS, das Paket ist da.
Ist ja crazy.
Es gibt die ulkigsten Geschäftsmodelle.
Ist crazy, aber es zeigt nochmal, wie diese Logistikbranche da dahinter ist, immer effizientere oder andere Wege noch zu finden, dir möglichst schnell und für sie, denke ich, kostensparend irgendwas zuzustellen.
Ich stelle mir das trotzdem sehr kompliziert vor. Also, aber zuerst, ich muss das unbedingt loswerden, kriege ich bestimmt wieder Krach mit meiner Frau. Zuerst habe ich gedacht, das ist ein polnisches Unternehmen. Was daran interessiert ist, immer zu erfahren, wo die Autos gerade stehen.
Das ist wirklich nur eine Tarnfirma. Genau. In Wirklichkeit steckt ja ganz was anderes dahinter.
Oh mein Gott.
Aber seriöserweise möchte ich dazu sagen, ich finde das wirklich crazy, muss ich sagen. Nur diese Paketauslieferer, die haben natürlich auch einen schon schwierigen Job, finde ich. Ne? Ja, ja. Weil die bekommen ja auch immer nur dieses Paket bezahlt, sagen wir mal, wenn die Unterschrift haben vom Empfänger. Das heißt, sie fahren jetzt zu dir nach Hause, du bist nicht da, die stehen da mit ihrem Paket, gibt's kein Geld. Mhm. So, und wenn sie jetzt das bei dir in den Kofferraum legen, wer bezahlt, wer unterzahlt, schreibt, weiß ich gar nicht. Aber normalerweise haben sie ja eine gewisse Route, die, ich sage mal, zeit- und kostenoptimiert angelegt ist. Mhm. Kann man relativ gut machen, weil die Häuser, man nennt sie ja auch Immobilien, die bewegen sich nicht. Das heißt, du kannst die dann nacheinander abfahren. Mhm. Autos sind aber Mobilien, die bewegen sich. Das erschwert natürlich mir total die Routenplanung, weil ich ja nicht weiß, ob das Auto, was jetzt noch da am Platz A ist, in 2 Stunden auch noch da steht. Oder, ne? Also ich habe dann eben das Problem mit dieser Routenplanung. Und wie das dann in der Praxis funktionieren soll, das also offenbart sich mir noch nicht so ganz.
Also mir kommt das so ein bisschen so vor, wie diese Evolutionsschübe, die es ja ab und zu gibt, wo dann ein Ereignis eintritt und daraufhin gibt es eine Vielzahl verschiedenster Mutationen und Arten und das so ein bisschen, wie es bei der Dotcom-Blase war, wo plötzlich die ulkigsten Geschäftsmodelle aufgetaucht sind und alles gehypt wurde und so kommt mir das hier auch so ein bisschen vor. Da gibt es dann die merkwürdigsten Modelle der Logistik. Ja. Es zeigt, dass die Dinge in Bewegung sind, dass wahnsinnig viel Kreativität freigesetzt wird.
Absolut.
Und dann irgendwann schrumpft das wieder zusammen und dann bleiben halt einige übrig, die valide
funktionieren,
sind. Die valide sind. Ich finde die Ideen alle ganz witzig, aber ich glaube, das wird nicht unbedingt von Dauer sein. Aber wir sind so in so einer heißen Phase, wo wahnsinnig viel Kreativität genau in diesen Bereichen überall freigesetzt wird und das ist ja was Schönes.
Ja, absolut.
Das hängt halt alles toll. Ein Stück weit auch mit dem Thema Same-Day-Delivery, über das alles sprechen zusammen und da versucht man halt noch Möglichkeiten zu finden. Ich gebe dir vollkommen recht, es ist natürlich nicht für die Mehrheit der Kunden, aber für die Kunden, die normalerweise, sagen wir mal, Schwierigkeiten haben, dass sie, oder wenig prinzipiell nicht zu Hause sind, wenn diese Pakete immer abgegeben werden, jetzt auch keinen Nachbarn haben, der diese Pakete vielleicht annimmt, den dies nervt, weil sie abends zur Post müssen und dann wieder den Zettel vergessen haben und so weiter und so fort. Mhm. Für die könnte ich es mir unter Umständen vorstellen, ob sie das durchsetzt, keine Ahnung. Also es wird sicherlich irgendwie auch ein Stück weit eine Nische sein. Aber wenn ich nochmal überlege, als damals, vor zehn Jahren, könnte sein oder vielleicht ein bisschen weniger, die Packstationen eingeführt wurden.
Ja.
Da hat ja jeder gesagt, das ist es. Das ist doch eigentlich eine saugute Idee. Ich kann jetzt 24 Stunden lang 365 Tage mein Paket abholen. Ja? Oder Pakete aufgeben, kann man ja auch darüber. Ne? Ich glaube aber, dass sich dieses Thema Packstation nicht wirklich in der ganzen Bevölkerung in der Breite durchgesetzt hat. Das sind ein paar Kunden, die halt sagen, okay, da habe ich echt ein paar Vorteile. Ja, da fahre ich abends vorbei und hole das raus, fertig, aus. In Österreich beispielsweise gibt es schon seit längerem diese Packstationen in Häusern, also in Mehrparteienhäusern. Da werden wenn neue Häuser gebaut werden, wird immer gleich so eine Packstation mit eingebaut. Mhm. Das heißt, der Logistiker kommt dort an und schiebt dir das einfach dort rein. Und wenn du kommst, nimmst du das wie ganz normal aus dem Briefkasten deine Post rausnimmst, nimmst du auch deine Pakete raus. Mhm. Ja. Das wird da schon mit integriert.
Diesen Ansatz gab es in Deutschland auch. Der hieß Shoppingbox. Mhm. Da wurden die Packstationen, also die Station auf der einen Seite, sollten die in Wohnanlagen eingebaut werden für die Leute, die halt da wohnen und andererseits in Firmen. Und es gab auch große Pilotprojekte. Ich glaube, in Frankfurt bei der Deutschen Bank waren unten diese Shoppingboxen, ich glaube im Keller irgendwo, mit auch gekühlten Fächern und. Hat sich aber nicht durchgesetzt, wobei den, muss man auch sagen, die Firma, die das gemacht hat, dann an Schöller Logistik irgendwann verkauft worden ist. Und dann ist das Ding irgendwie versandet. Mhm. Aber das war ein total innovativer Ansatz damals. Und ich habe gedacht, hey, das ist ja mal wirklich, weil ich habe das Problem dann ja auch, wenn ich länger im Büro sitze, wie mache ich denn meine Einkäufe? Mittlerweile sind die Ladenöffnungszeiten ein bisschen länger, aber das ist ja auch nicht immer die Lösung. Und habe ich dann Bock, noch irgendwie groß in den Laden zu gehen? Und ich fand das damals ein super Ansatz. Es ist aber nicht wirklich umgesetzt worden, einfach versandet, weg. Wenn das jetzt in Österreich, und die Packstationen sind ein bisschen ähnlich, wenn das jetzt in Österreich wieder kommt, ich fände es interessant. Ich fände es schon interessant. Mhm. Zumal ich ihn dann in irgendwelche Discount-Supermärkte, wo die Paletten rumstehen und wo es aussieht wie Hulle, nicht unbedingt gern einkaufen gehe. Mhm. Das kann ich auch bestellen.
Das stimmt, ja.
Aber es gibt für diese Problematik nicht wirklich eine Lösung, wobei ich schon glaube, dass die Problematik echt ist. Es gibt ja so Problematiken, die sind keine, deswegen gibt es da nie eine Lösung für, aber ich glaube, das ist eine echte Problematik, die noch nicht ansatzweise gelöst ist. Mhm.
Ja, stimmt schon.
Denn das Ding ist, bestellen kann ich mittlerweile alles.
Ja, und das in Sekundenschnelle. Du brauchst 5 Minuten, um was zu bestellen. Genau. Du musst unter Umständen Tage warten, bis du es bekommst.
Das letzte Stück ist echt das Problem.
Ja, natürlich. Das ist richtig.
Und das ist ja wohl, kann ja wohl nicht sein.
Das ist noch so.
Also die Mandarinen sind gut. Ich glaube, jetzt haben wir sie langsam alle aufgefüllt.
2 sind noch da, 3.
Ich esse nachher noch eine gerne. Wo habe ich denn hier meine Fernbedienung?
Das
jetzt klickt zum nächsten Thema.
Ja, wollte ich, aber ich finde die Fernbedienung nicht.
So, zieh doch am anderen Ende des Kabels.
Ja, ja. Hier ist sie.
Meine Güte.
Dann klicke ich mal. Distribution, haben wir da noch was? Oder machen wir weiter?
Machen wir weiter, ne?
Machen wir ein bisschen weiter.
E-Commerce und Retail. Da haben wir ganz oben stehen Notebooks billiger, da gibt es ein paar interessante Neuigkeiten. Die eine ist eigentlich passiert an dem Tag, als das Tech Data Forum war.
Ganz
und
genau.
Arne von Wedemeyer sogar auf dem Stuhl saß
und hier nichts sagte.
Und ja über das Thema diskutiert wurde, ob der stationäre Handel eine Zukunft hat. Und wenn ja, wie sieht die aus, ne?
Ja.
Und da saß er ja mit auf dem Stuhl und hat mitdiskutiert. Und am Abend. Ich habe es zumindest dann am Abend irgendwie erfahren, kam die Nachricht, dass er einen zweiten Laden jetzt in Düsseldorf aufmachen wird.
Und noch weitere Läden
aufmachen. Und noch weitere aufmachen möchte. Ne? Also ich glaube 6 bis 7 sind
es. In Düsseldorf am Standort seines neuen Mitgesellschafters.
Was aber nichts damit angeblich zu tun haben soll. Ich war ein bisschen, auf bayerisch pisst, als ich das gelesen habe. Weil das hätte er dann auch in dem Rahmen mal sagen können. Als wir da alle saßen da oben auf dieser Bühne und ich hatte ja die Moderationsleitung und ich hatte eigens noch da seinen Wettbewerber Cyberport darauf angesprochen, auf diese duale Strategie und dass er noch weiter das ausbauen will. Und Arne von Wedemeyer saß dann dabei und hat sich das dann nur interessiert angehört und hat dann am Abend halt gesagt, und wir machen jetzt auch weiter. Wobei er vorher nämlich immer gesagt hatte, dass das nicht tut.
Ja.
Weil eben er hatte, weil München der Shop und Saarstedt, das ist ja nur ein ausgebauter oder ein bisschen hübsch gemachter Factory Outlet sozusagen, ne? Und da, er wollte eher tendenziell zurückfahren geht ja gar nicht, aber er hat gesagt, das macht mir keinen Spaß, diese stationären Geschichten, erfordert so viel Aufmerksamkeit, bringt dann auch nicht die Rendite und so weiter und so fort. Und wäre halt nicht so sein Ding. Und dann an dem Abend.
Super Sache.
Das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Aber gut, es geht ja.
Wobei auf der anderen Seite wäre es dann eh zu spät gewesen. Da hat es nämlich schon geplant gehabt und dann wäre es sich noch selber ins Wort gefallen. Weil dann gesagt hätte, das mit den Shops ist alles total scheiße. Wir machen zwar gerade wieder einen in Düsseldorf auf, aber.
Gut, ist aber eigentlich auch typisch doof, für Arne von Wedemeyer, weil Herr von Wedemeyer hat. Die Strategie, und das sagt er auch, da macht er kein Geheimnis raus, seine Strategie ist, keine Strategie zu haben. Also es ist tatsächlich seine...
Also keine Vernebelungstaktik, sondern...
Sondern
Entscheidung mal so, also gerade...
Er probiert halt Dinge einfach aus. Das ist so seine Strategie, ne? Dass er sagt, oh, jetzt probieren wir das mal aus und wenn es funktioniert, ist super und wenn es nicht funktioniert, stellen wir es wieder ein. Ist gar keine so dumme Strategie. Es gibt auch sehr erfolgreiche Unternehmen, die jahrzehntelang das gemacht haben, Aldi zum Beispiel. Die haben nie Marktforschung gemacht, so klassische Marktforschung, dass sie dann irgendwie einen teuren Marktforscher beauftragt haben und einen Unternehmensberater und dann irgendwie Konzepte, sondern die haben gesagt, wir versuchen jetzt mal das und dann haben sie geguckt, wie das funktioniert, wie das läuft, wenn es angenommen wird, haben sie es ausgebaut, wenn es nicht angenommen wurde, haben sie es wieder eingestellt. Mhm. Ne? Im Prinzip einfach so. Mhm. Und so ähnlich macht das der Arndt von Wedemeyer auch. Und jetzt probiert es dann mal in Düsseldorf und vielleicht funktioniert dann prima, vielleicht funktioniert es nicht, dann lässt es wieder sein. Also in München der Shop, der ist jetzt ja nach dem, was ich so weiß, jetzt nicht der Superbringer, aber er ist auch nicht defizitär. Mhm. Ne? Also bringt eine Menge Awareness und so und das hat vielleicht dann auch für den Online-Umsatz auch einen Nutzen.
Naja. Ja, vielleicht kaufst du dir dein erstes Notebook da im Laden sozusagen und dann hast du Vertrauen zu Notebooks billigen und das zweite vielleicht dann online, wer weiß, keine Ahnung.
Ja, man weiß es. Man weiß es nicht. Aber ich habe, mein spontaner Gedanke war auch, Düsseldorf, EP hat sich gerade an Notebooks billiger beteiligt, ist da ein Zusammenhang. Er hat ausdrücklich gesagt, da ist kein Zusammenhang. Ja, glauben wir einfach jetzt mal so. Ne? Düsseldorf ist ja auch eine kaufkräftige Stadt.
Ja, München auch, kommt halt natürlich auch drauf an, wo du bist. Ne?
Ja, klar. Ja, in der 1B-Lage, glaube ich. Irgendwo in der relativ zentral.
Weil der Shop in München ist ja jetzt nicht gerade die Top-Lage.
Nee, der liegt am Bahnhof so ein bisschen am Arsch der Welt.
Ja, also das ist sicherlich nicht
1B. Ja, Top-Lage kannst du dir ja auch als IT-Händler gar nicht leisten.
Bei den Margen.
Kannst du dir doch gar nicht leisten. Ich meine, so ein Laden wie Apple hier mitten gegenüber. Ja,
gut, schauen Graves an.
Ja, kann er sich den leisten?
Ich weiß es
nicht. Ich weiß es auch nicht.
Jedenfalls.
Ja, er hat ihn.
Ja, aber jetzt groß negativ geäußert hat er sich auch nicht. Der war ja auf derselben Veranstaltung.
Ja. Ich glaube, der hätte den auch zugemacht. Den Tal gibt es ja nur schon eine Weile, ne?
Von Graves.
Nur den gibt es schon eine ganze Zeit.
Den gibt es schon lange.
Und ist nicht der... Ne, der M-Store, der ist da reingezogen, wo der Graves früher drin war.
Der M-Store ist da
doch
in der Lindwurmstraße, genau. Anfang der Lindwurmstraße.
Ja, da war der Graves vorher drin.
Ja, genau.
Man kann aber auch die ganzen Apple-zentrierten oder konzentrierten Händler kannst du nicht mit den normalen IT-Händlern in einen Topf werfen, weil die haben alle schon, sagen wir mal, so einen Windfall-Profit aus diesem Apple-Hype.
Ja, ist richtig. Also das stimmt schon. Noch eine zweite Geschichte probiert Notebooks Billiger gerade aus. Seit Oktober bieten die in München Same-Day-Delivery an.
Ja.
Arbeiten dort mit einem Logistikunternehmen zusammen. Die heißen Tiramisu. Mit Z geschrieben. Ganz witzig. Startup halt, ne? Ist ein Startup. Tiramizoo. Tiramisu.
Ja.
Und das ist ein Startup, die verstehen sich als Mittler zwischen lokalen Kurierdiensten, die es eh schon gibt in München, und eben den Shopbetreibern, wie einem Notebooks Billiger. Da sind die quasi der Mittler, also die organisieren, wenn ein Kunde ein Notebook bestellt online und es in München eben vorhanden ist und der in München wohnt, fährt dort der Fahrradkurier hin und bringt es dir dann.
Fahrradkurier?
Nehme davon aus, also wird wahrscheinlich alles möglich sein, wird Fahrrad, Auto, keine Ahnung. Es
geht Frage. Um
das Thema. Kommt wahrscheinlich darauf an, was
wie hoch ist der Aufpreis? Weißt du das zufällig?
Nein, das weiß ich nicht, wie hoch der Aufpreis
ist. Das wäre mal interessant, weil ich mache euch und auch unsere Hörer auf ein Interview aufmerksam, was Arndt von Wedemeyer an diesem oder im Rahmen dieses TechData-Kongresses dem Kollegen Martin Puscher gegeben hatte. Mhm. Das ist auf YouTube auch zu verfolgen, braucht man nur TechData-Kongress einzugeben und dann wird einem das angezeigt, unter anderem. Und da hat er sich nämlich genau zu dieser Frage geäußert, Same-Day-Delivery. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Interessiert keine Sau. Keine Nachfrage danach. Und er hat jetzt nicht erläutert, warum, sondern er hat nur festgestellt, ist nicht. kommt überhaupt gar nicht an. Kann das jetzt noch daran liegen, dass es noch so jung ist? Kann daran liegen, dass er noch nicht so viel vermarktet hat? Kann daran liegen, dass der Aufpreis so hoch ist? Die Versand?
Also ich vermute ja mal, dass ihm dieses Thema eigentlich nichts zusätzlich kostet. Also wenn ich das richtig verstehe, wird es doch wohl so sein, dass dieses Startup Interesse daran hat, ihre Kurierkonzepte, die sie da haben, mal auch ein Stück weit auszuprobieren. Und die gehen halt jetzt zu einem Notebooks billiger an die, sagen, wir machen Same-Day-Delivery für dich. Und der Kunde muss die aber bezahlen, der muss die Tiramisu bezahlen.
Ich sage doch nicht, dass es den Notebooks billiger was kostet. Ich frage den Endkunden.
Ja.
Der Endkunde, ich meine, das ist ja eine Leistung, die ihm erbracht wird. Dem Endkunden, dann sollte ihm auch was wert sein. Und wenn es ihm was wert ist, dann kostet es halt Geld. So stellt man sich das ja vor. Und der Arndt von Wenemeyer wäre ein schlechter Kaufmann, wenn er zwar eine Dienstleistung günstig oder gar nicht einkauft, weil sie ihm hinterhergeschmissen wird, aber er nicht weiter vermarktet, wenn er weiß, der Kunde ist bereit, dafür Geld zu zahlen. Dann tut er das natürlich auch. Also, ich kann das nur sagen, er hat gesagt, bisher sind die Erfahrungen, die sie mit Same-Day-Delivery gemacht haben, nicht besonders berauschend. Kunde will es nicht. Legt da keinen Wert drauf.
Ja, auch ich denke, das ist auch wieder eigentlich ein Nischenprodukt. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Leute gibt, so wie der Visuva ja erzählt hat. Ja, also da raucht die nur am Freitagnachmittag der Router ab und dann fährt er noch schnell zu seinem lokalen Händler und kauft sich das Ding gleich. Genauso könnte ich mir vorstellen, dass ein Unternehmer, der sagt, mein Notebook ist jetzt kaputt, ich möchte es heute noch haben.
Ja.
Und dann sagt, okay, dann bestelle ich es dort. Also ja. Die versprechen in der Regel mit 90 Minuten zu liefern.
Ja.
Und wenn du Druck hast und es unbedingt brauchst,
wenn ich aber, dann machst du es.
Dann sagst du wahrscheinlich, dann zahle ich halt die 20 Euro noch.
Zahlst du es halt, ja, natürlich, genau.
Klar. Zahlst es halt, ja, natürlich. Ja, sonst wirst du das nicht.
Aber kriegen. Vielleicht gibt es nicht so viele Leute, die diesen Druck haben. Kommt es halt eben regulär.
Ja, klar. Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es nicht, bei Medikamenten ist das ja sehr schön geregelt.
Ja. Das ist wahr.
Wieso?
Ja, du hast bei Medikamente bestellst du in Apotheke. Apotheken werden dreimal am Tag beliefert.
Ach so. Du meinst jetzt hier Lokalapotheke, nicht Online-Apotheke?
Nee, lokal. Also wenn
die bringen es dir dann vorbei.
Same-Day Delivery, gut, die bringen es der Apotheke, du musst es halt abholen.
Nein, aber
du,
unsere Apotheke.
Ach, mach das.
Die bringt dir das nach Hause.
Das ist interessant. Ja? Macht nicht jede, machen manche anscheinend.
Das
kostet keinen Aufpreis
übrigens. Nein?
Nein. Kein Aufpreis.
Und ich finde das.
Das ist in den Bogenhausener schon, Kosten einfach schon.
Nee. Hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Aber ich wohne im Übrigen nicht im Bogenhausen, um das mal klarzustellen. Nee. Ich wohne in Waltrudering. Aber dort, wo ich wohne, da gibt es, glaube ich, alle 200 Meter eine Apotheke.
Wirklich?
Also es ist irre, was da für eine Apothekendichte ist.
Die Apotheken,
jetzt pass mal auf,
irre.
Generell
das
ist
und ich glaube, das
unheimlich
macht,
hoch.
Und diese Apotheke, die macht sehr viel in Sachen Kundenbindungsprogramm. Die geben auch so Dollars aus, die du dann irgendwann, also Rabattmarken im Prinzip. Also die machen da relativ viel. Ne?
Freunde, das möchte ich bei dieser Gelegenheit einfach mal loswerden, weil das ist eine gute Gelegenheit. Ich habe nämlich auch diesen ganz objektiven Eindruck, es gibt viel mehr Apotheken als Kneipen. Mhm. Und ja. Jetzt deshalb interessiert mich immer, wenn ich eine Zahl sehe, wie viele Apotheken gibt es in Deutschland, dann muss ich immer sofort gucken und lesen und so.
Weißt du's?
Ja, ich komme zwar vom Apothekenverband, so eine relativ aktuelle Zahl, vielleicht 2 Wochen alt.
Ja,
das bin ich gespannt. Habe ich auch in einem Printprodukt gelesen. Ich bin nämlich auch Abonnent vom Handelsblatt.
Ich dachte Apotheken.
Print. Apothekenumschau. 21.000 Apotheken gibt es in Deutschland. 21.000. Und dann habe ich gesagt, wenn es 21.000 Apotheken gibt und ich den Eindruck habe, an jeder Straßenecke gibt es eine Apotheke, dann soll es 20.000 IT-Händler geben in Deutschland?
30.000.
Never. Never. Also dann, mein Eindruck ist, es gibt maximal 30% der Apotheken, gibt's, also 30% der Zahl gibt es IT-Händler. Und das, glaube ich, ist noch hochgegriffen. Danach, sagen wir mal, es gibt nur 25%, dann hätten wir in Deutschland 5.000 IT-Läden.
Ja, sagen wir mal so, IT, also Computershops.
Shops, ich rede nur von Shops, ich rede nicht von Systemhäusern.
Computershops gibt es, also ich denke, wenn man sich die sozialen Revue passieren lässt, müsste es Computerhandel über alles mit Systemhäusern und Schnick und Schnack und wirklich allem um die 30.000, 32.000 geben. Ich glaube, die Zahl der PC-Shops ist schon dramatisch zurückgegangen.
Wo würdest du die denn so sehen?
Bitte? Kann ich nicht sagen. Muss ich mal drüber nachdenken. Ich würde mal sagen, PC-Shops würde ich sehen bei
Ich glaube, das ist deine Zahl.
Aber wenn das 10.000 sind, sind das viele.
Ja, das ist zu viel.
So viel sind das gar nicht.
Dann sind das viele. Es gibt in München ja die Schillerstraße, so ein paar Gegenden, wo die Dichte höher ist. Klar. Aber das ist absolut
die Ausnahme. Geht ein Stück weit raus.
Das ist absolut die Ausnahme.
Ist dann nichts mehr.
Und auf dem Land sind es, und es hat ja auch ein massives Ladengeschäftssterben gegeben vor ein paar Jahren. Ja. Wobei, wenn ich mir hier anschaue, Apotheken, wo ich hier wohne, am Rosenheimer Platz sind, ich glaube, 3 oder 4 Apotheken. Und wenn man dann das Stück nach Süden geht, also Richtung 60er Stadion, das ist dann da Grünwalder Straße, Wettersteinplatz, dann sind auf diesen Kilometer oder anderthalb Kilometern mit Sicherheit 15 Apotheken.
Wahnsinn.
Das ist eine irre Versorgung.
Ja, das ist total irre, ist das. Ich staune da auch immer drüber.
Ja, es vor allen Dingen, dass sie sich so lange halten. Ne? Ja. Also da bin ich auch so erstaunt drüber.
Ich kenne tatsächlich eine
ehemalige Apothekerin, also die eine Apotheke geführt hat, persönlich, und die ist ausgestiegen, weil sie eben gesagt hat, sie weiß in den, das war vor 3-4 Jahren vielleicht, sie hat gesagt, das Thema wird die Branche relativ rasch auch ereilen. Also auch da gehen die Margen extrem zurück, Kostendruck.
Ja.
Und. Die sagen alle, sie müssen sich spezialisieren. Und heute kannst du ja tatsächlich in eine Apotheke rein. Die einen machen da noch ihre ESO-Naturheilkacke, ja. Die nächsten machen
Christian. Irgendwie.
Das war deutlich.
Mann. Heute ist wirklich die Sendung der deutlichen Worte.
Ja, wo du dann D10 geschüttelt von 3 Jungfrauen bei Mondlicht rechts umgerührt. Naja, ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja.
So, und dann gibt's welche, die sind auf Kinder spezialisiert, dann gibt's welche, die sind auf Diätpatienten spezialisiert und die haben auch alle schon versucht, sich da ein Stück weit zu spezialisieren und in Richtung Beratung zu gehen und, ne?
Aha.
Oder dass sie dir halt das Zeug nach Hause bringen. Aber die coacht die jetzt Apotheken, also die sagt denen jetzt, wie sie es eventuell noch machen
können.
Ne? Finde ich ganz interessant. Gut, dann haben wir das Thema Notebooks billiger inklusive Apotheken durch, oder? Mhm. Ganz kurz können wir noch ein Wort darüber verlieren. Amazon ist in die Verlustzone gerutscht. Also die haben richtig ordentlich
durch Kindle, ne?
Durch den Kindle.
Ja, aber ist ja geplant.
Mit Ansage quasi Verluste. Auch gesagt, weil da kleben sie ja irgendwie einen $50-Schein wahrscheinlich drauf auf jedes Kindle. Erstmal in die Verlustzone und hoffen natürlich dann über die Inhalte, das dann irgendwann wieder reinzuholen.
War das nicht genau letztes Jahr um diese Zeit auch, wo Bezos dann gesagt hatte, wir werden eine massive, das war letztes Jahr um diese Zeit im Channel, ich kann mich noch genau erinnern, saßen wir da schon hier? Weiß ich nicht. Wir saßen auf jeden Fall und haben gesagt, Mensch,
da saßen wir schon hier.
Amazon hat angekündigt, die neuen Geräte, und sie werden massiv in die Verlustzone rauschen mit Ansage, weil sie es subventionieren.
Ja.
Und die machen ja auch Wahnsinns-Investments, Wahnsinnsinvestitionen zurzeit in Logistik.
Ja, stimmt.
Also das ist ja...
Naja.
PC-Spezialist.
Ah, da möchte ich gerne noch mal ein bisschen was dazu
sagen. Da hattest du ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass du dich mit Frank Röbers treffen wirst.
Ja.
Das ist vermutlich auch geschehen.
Völlig richtig. Also ich habe nicht nur mit ihm über PC-Spezialist gesprochen, sondern... Vor allen Dingen über Synaxon insgesamt, weil wir hatten ja die Information bekommen, dass die Zahlen da nicht so wahnsinnig doll sind. Vor allen Dingen auf der Profit-Seite. Mhm. Und ich habe ihn auch darauf angesprochen. Er sagte, ja, so hätte mehr sein können, aber sie sind im Plan. Sie hatten für dieses Jahr 500.000 EBIT sich vorgenommen. Das werden sie auch schaffen. Sie wollen auch gar nicht so viel Profit machen.
Die Gewinne ist irgendwie langweilig.
Ja, ist irgendwie blöd. Ja,
Sie wollen schon nicht Profit ausweisen, so. Sondern sie wollen das Geld lieber investieren. Und das sei auch der Grund dafür, dass eben auch der Profit im ersten Halbjahr doch zurückgegangen sei. Also sie haben zum einen haben sie relativ
Personal
viel
aufgestockt.
Personal eingestellt. Und zum anderen haben sie auch in neue Projekte investiert, wobei er jetzt diese neuen Projekte inhaltlich nicht weiter ausgeführt hat. Der Webshop hat natürlich, spielt da sicherlich eine Rolle, der sich auch ganz okay entwickelt.
Das neue Portal, was sie ja starten, oder?
Welches Portal?
Das IT-Dienstleisterportal.
Ja, einmal das. Und sie arbeiten auch noch an einem neuen stationären Betriebstyp.
Was?
Das fand ich sehr interessant.
Das finde ich auch sehr interessant.
Das sei aber noch geheim. Also
Okay, nur ist es raus, aber was ist
es nicht? Nee, es ist geheim, es ist geheim, was es ist.
Aber das, was kommt.
Pop-Up-Stores.
Und ich habe dann, ja, pass auf, ich habe ihn dann gefragt, ob das mehr so in die Richtung geht, wie dieses Wiener Ding, was sie mal in Wien aufgebaut haben. Dieses, die hatten da doch so einen Lifestyle-Techno-Laden, relativ groß.
Die Synaxon.
Ach nee, war das nicht nur Buchs Belüger, die das da mal
probiert haben? Nope, das war Synaxon in Wien. Das war ein, wie nennt man das immer noch, so ein
Modell,
ein Modellcharakter, so ein, einfach mal so ein Pilot. Hat nicht funktioniert und er sagte, nein, eher genau in die andere Richtung soll es gehen. Mehr hat er nicht dazu gesagt. Also in die andere Richtung würde eher heißen klein. Ganz klein. Und in dem Zusammenhang fand ich interessant, was er auch, jetzt kommen wir da ein bisschen auf PC-Spezialist zu sprechen kam.
Shop in Shop.
Dienstleistung. Also, Dienstleistung für Privatkunden. Mhm. Er sagte, sie sind selber ein bisschen überrascht darüber, dass inzwischen auch Privatkunden für Dienstleistungen bereit sind zu zahlen. Was bei PC-Spezialist relativ gut angenommen werden soll, sind Erstinstallationen von PCs. Und das zweite war
Virenreinigung.
Solche Umzug. Sachen halt, wenn du halt Probleme hast.
Festplattentausch.
Genau. Und oder du hast dir ein Virus und kommst nicht mehr klar mit dem Rechner und so weiter und so fort. Da bieten die ja Dienstleistungen zum Festpreis an. Die sind ja auf der Seite, sind die ja vorgestellt und bepreist. Und das kommt ganz gut an. Mhm. Ich vermute mal, dass dieser neue Betriebstyp auch irgendwie in diese Richtung geht. Mhm. Vielleicht gibt es gar keinen Laden, wo man reingeht. Oder so.
Also du gibst nur irgendwie dein Gerät irgendwo ab, so abgeben und dann
am Abend
pickst es, nimmst du wieder Pick-up.
Vielleicht so, oder jemand kommt zu dir?
Jemand kommt zu dir, im
Auto. Ich weiß es nicht. Also er hat ja, wie gesagt,
an den Kofferraum.
Dort nicht weiter
vielleicht ist er ja das Start-up, was das für Nutzungsbedingungen in München
ausholt. Nein, Blödsinn. Und was ich auch interessant fand, weil ich Ihnen gesagt habe, mein Herr Röbers, ich habe so den Eindruck, man hört so wenig von der Synaxon und so. Da denkt man natürlich sich immer, wenn das vorher anders gewesen ist, was ist da los als Journalist? Ne? Wir sind ja immer sofort misstrauisch. Ne? Macht der neue Investor vielleicht Druck und so weiter und so fort? Und der sagt, nee, überhaupt nicht. Also ist der neue Investor, kann man ja so nicht sagen, aber der hat ja jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 75% oder so. Und er sagte, nee, überhaupt gar nicht. Der Grund dafür, dass es halt so still sei bei Synaxon ist, natürlich zum einen, sie müssen arbeiten, zum anderen, es gibt irgendwie wenig Spektakuläres zu berichten und auf der anderen Seite sei die Situation aber jetzt auch nicht so blöd und so schlecht, dass sie darüber sprechen müssten. Also eigentlich ganz stinklangweiliges Business. Und der Mehrheitsaktionär, der sei einfach nur klasse. Der sei richtig gut. Er trifft sich einmal mit ihm, einmal im Monat mit ihm, erzählt, was so passiert und so weiter und so fort. Der würde gar nicht fordern, die Rentabilität zu steigern und jetzt nur die Kosten zu drücken und so weiter und so fort. Also sei überhaupt gar nicht sein Ziel, sondern sein Ziel sei, das Unternehmen, sagen wir, wertvoller zu machen, zu entwickeln, die Werthaltigkeit des Unternehmens zu steigern. Das sei das Ziel. Also er sagt, es ist sehr, sehr angenehmes Arbeiten mit ihm. Und auch Röbers hat mir den Eindruck vermittelt und er hat es auch so gesagt, es macht ihm jetzt wieder richtig viel Spaß. War nicht immer so, aber jetzt hat er wieder viel Spaß am Geschäft.
Was hat er denn gesagt, wie die dieses Jahr abschneiden werden? Was erwartet er? Weil die haben ja zum,
das hat er gleich
bekannt, weil sie haben zum Halbjahr, mal. Zum Halbjahr haben sie ja Minus gemacht.
33 gemacht? Millionen Euro. PC-Spezialist peilt
also
33 Millionen Euro an.
Also ich sagte ja, 500.000 EBIT Profit.
Wie viel?
500.000, eine halbe Million.
Okay.
Und die Synaxon ist ja eine relativ kleine AG. Weil
zum Halbjahr haben sie 35.000 Minus gemacht.
Aha.
Nicht EBIT, Ergebnis nach Steuern, genau.
Also Onlinehandel, da ist die Zahl mit diesen 33 Millionen her. Unser Onlinehandel hat bis jetzt eine Steigerungsrate zum Vorjahr von 74%, wir gehen davon aus, dass wir für das Gesamtjahr bei ca. 33 Millionen Euro Umsatz landen werden.
Ja, das könnte hinhauen. Sie waren zum Halbjahr bei 15.
Dann war auch noch die Meldung, dass der bei der Meldung mit dabei, dass der Online-Shop bereits früher als geplant rentabel ist. Also ja. Die sind da jetzt im dritten Jahr, haben im 2011 noch 19,9 gemacht und jetzt planen sie eben 33er, schon ganz schöner.
Ja, das ist ein massiver Sprung.
Und der ist zentral betrieben.
Wobei es reflektiert sich natürlich auch in so Kennzahlen wie zum Beispiel Vorräte. Da haben sie einen Lagerbestand gehabt letztes Jahr zum Halbjahr von 640.000 und dieses Jahr von 3 Millionen. Also ist dann schon, du merkst das richtig, da verschiebt sich was im Geschäftsmodell. Wir machen plötzlich Warengeschäft, müssen von den Margen leben, haben höhere Bestände, haben etwas höhere Forderungen und deutlich höhere Verbindlichkeiten. Das ist echt ganz interessant. Mhm. Ich bin gespannt, wie die das managen. Mhm. Weil dies Warengeschäft, das haben wir doch auch schon bei einigen Systemhäusern gesehen, die dann mit Online-Shops auch aufgetreten sind, dass dann plötzlich so ein Verschiebung im Ergebnis war. Also nicht im Ergebnis, sondern auch in den Kennzahlen. Plötzlich wird mehr Geld gebunden und die Margensituation sieht ganz anders aus. Und das Geschäft bewegt zwar viel Volumen, aber wirft deutlich weniger am Ende unterm Strich ab. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Mhm. Ich bin echt gespannt, wie es sich entwickelt. Ein Händler hat mir neulich gesagt, ja, warum machen die denn diesen Shop? Das ist doch eigentlich was die Mitglieder machen müssten, das Online-Geschäft. Und da haben wir aber wieder genau die Diskussion von vorhin vom Mediamarkt. Dezentrale Mitgliederstruktur, die stationär irgendwie arbeiten und zentral notwendiger Online-Auftritt. Also das ist auch so ein Ding, was bis heute nicht vernünftig gelöst ist. Wie bringst du diese beiden Geschichten nebeneinander?
Ja.
Das stimmt.
Ich bin mal auf diesen stationären Betriebstypen
gespannt. Also da bin ich auch drauf gespannt.
Also das ist ja irgendwie echt interessant. Ende dieses, Anfang nächsten Jahres will er da die Hosen runterlassen und schauen wir mal, was das wird.
Ja, man merkt das auch, der weiß zum Beispiel aus Umschlaghäufigkeit zentraler Warenhandel. Mhm. Umschlaghäufigkeit zum Halbjahr 2011 bei 4 und Umschlaghäufigkeit jetzt zum Halbjahr bei 1,9. Also es wird alles schon deutlich langsamer, weil sie mehr Ware vorhalten müssen und. Mhm. Ich glaube, das ist nicht trivial, was sie da vorhaben. Und da brauchst du echt einen Gesellschafter, der wirklich sagt, komm hier, ich glaube, das ist die Zukunft, wir machen das jetzt. Mhm. Wenn du den nicht hast, kannst du es total vergessen.
Ja.
Wenn du jemanden hast, bei Metro siehst du es ja, wie es hin und her geht und dann ist wieder der Keller, der querschießt und die anderen sagen, wir müssen zentralisieren und die Dritten sagen, aber mein Geschäft geht doch kaputt und wir müssen doch aber, und wovon leben wir denn? Grauenhaft. Und da kannst du wirklich dem Röbers nur sagen, Mensch, Röbers, wenn dein Gesellschafter so cool ist, super Sache. Weil anders geht das, glaube ich, gar nicht.
Ja.
Ja, sie experimentieren schon auch gerne, ne? Also die probieren schon mal neue Sachen aus. Also
ja, finde
ich. Wie jetzt mit dieser Ordermesse, das haben sie auch das allererste Mal durchgeführt.
Hat das funktioniert eigentlich? Hat einer von euch mal was
gehört? Angeblich ja. Also ich hatte nur so ein Twitter-Feed mal gelesen vom Wenninger oder was in Facebook an dem Tag.
Also ich hatte ihn auch darauf angesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie die so eine IT denn so gelaufen sei. Und der sagte, ja, also sie hatten nicht so viele Besucher wie letztes Jahr. Und
wir waren ja auch nicht da.
Ja. Und daran wird es gelegen haben.
Ja, der Magnet-Channel-Cast.
Und sie wollten ja, dass diese Einkaufsdings haben auch nicht so viel Umsatz gemacht, wie sie eigentlich vorhatten. Trotzdem waren alle happy. Also die Aussteller waren happy, die Besucher auch. Und sie überlegen trotzdem natürlich, ob sie es nächstes Jahr auch noch so machen wollen, weil irgendwie, naja, ist das halt so ein, ist die Messe halt, stellen sich einfach was anderes darunter vor. Ne? Und es geht nach wie vor immer so runter, die Teilnahmezahlen, die sind ja dieses Jahr, wie gesagt, auch wieder niedriger gewesen. Und so, es war jetzt nicht die Messe, wo man sagt, genau, jetzt haben wir es gefunden, das machen wir
das jetzt
die nächsten
jetzt.
5 Jahre.
Das ist
ne?
das genau. richtige Format.
Für so war es eben nicht.
Ja, verstehe.
Und jetzt
ja.
überlegen sie wieder. Mhm. Also.
Ja, und TechData überlegt ja auch, ob sie auch wieder an ihr Messekonzept sozusagen
auf jeden Fall.
Ne? Also das ist ja auch ein Thema. War jetzt nicht überlaufen, die Messe, kann man nicht wirklich sagen.
Also
in der Halle neben uns, da muss ja relativ wenig los gewesen sein. Also wir waren auch in einer Halle, wo noch viel los war. Also da anderen drüben war ja Lösungen, Produkte, Service, eben keine Produkte, sondern Services und Lösungen. Da Wurden auch keine Zahlen bekannt gegeben, ne?
Nein, das hat er.
Das hat er vorher schon gesagt. Aber es waren auch einige
Hersteller. Wenn da aber 10.000 Leute da gewesen wären, hätte das bekannt gegeben.
Dann hätte
er
sofort die Ankündigung vergessen. Ja, oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Ja, Mist.
Ist mir so rausgerutscht.
Ja, also erstmal vorher rein sagen, wir geben sie nicht bekannt, da geht man schon mal auf Nummer sicher. Aber wenn es dann die Erwartungen übertroffen hätte bei Vipen.
Aber ich denke, wir können fest davon ausgehen, dass auch das Messekonzept von der Techtelta im nächsten Jahr anders aussehen wird. Also eins hat er ja schon gesagt, dass er Kongress und Messe trennen will.
Das ist auch vernünftig.
Das ist auch vernünftig. Das macht auch Sinn.
Das hat er schon gesagt.
Und weil das eine verwässert das andere und das ist wirklich schade.
Ja.
Das ist wirklich schade.
Und ich denke auch, dass er halt eben diese Messe, dieses Forum insgesamt im nächsten Jahr ändern wird.
Ja, ich habe von einigen Herstellern wirklich nicht die besten Kritiken gehört, was die Besucherzahlen angeht. Die haben gesagt, das waren zu wenig, dafür war es zu teuer. Mhm. Also für die Menge, die wir an Besuchern da gehabt haben, war das zu teuer.
Ja, er war ja auch nicht wirklich zufrieden. Also das hat man schon gemerkt, dass er schon überlegt hat, ein bisschen was anderes zu machen. Wir haben es in der letzten Folge, hat er ja auch ein bisschen darüber erzählt.
Und du hast natürlich auch
immer mal schauen, so wie Aktivis wird.
Massenveranstaltungen bei den anderen.
Das ist ja wirklich der
Hammer, ist ja abartig.
Das ist jetzt so,
also
es
ist ja sind unglaublich.
So viele Veranstaltungen insgesamt und da dann was Attraktives dann auf die Beine zu stellen, wo dann die Händler sagen, die ja auch noch andere Dinge zu tun haben, und da müssen wir auf jeden Fall hin. Ist ein Must, da hinzugehen. Das ist super schwierig.
Ja.
Und es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Hersteller du auf der Messe hast als Aussteller, weil die Händler schon sagen, ich muss meine wichtigsten Lieferanten werde ich da besuchen, und wenn ich die nicht vorfinde, ist halt doof.
Klar.
Also das ist ein schwieriges Thema.
Absolut.
Das ist ein schwieriges Thema. Und diese Zeit dieser ganz großen Hausmessen, eine Zeit lang war das ja immer das Allheilmittel, weshalb man nicht mehr auf die CeBIT gehen muss. Aber im Moment setzt da schon wieder eine andere Bewegung ein.
Ja.
Die Apple Retail Stores können wir auch noch in die Kategorien packen.
Echt?
Ja.
Weil was da hat sich denn bei denen getan? Der Chef ist gegangen worden, haben wir schon gehabt.
Nee, da gab es jetzt mal eine Statistik, die ja alle Jahre tatsächlich veröffentlicht wird. Und da geht es um das Thema Umsatz pro Verkaufsfläche, also Umsatz nach Verkaufsfläche, ist das vielleicht richtig. Und da gibt es eine Aufstellung für den US-Markt. Mhm. Und die ist schon sehr interessant. Also die Apple Stores machen pro Square Feet. Square Feet sind, glaube ich, 0,09 Quadratmeter umgerechnet. Also das ist eigentlich relativ wenig. Machen die $6,050 pro Square Feet.
Umsatz.
Wie viel?
$6,050.
Und das ist das meiste von allen.
Weltweit. Also zumindest in den USA, aber angeblich auch weltweit der höchste Umsatz war auf Platz 2.
Mehr als
zwei.
Tiffany, ne?
Mehr als Tiffany, die machen die Hälfte. Die machen 3.000. Die machen 3.000.
Wow.
Das ist echt irre.
Und dann kommt ein Unternehmen, die sagen mir aber nichts, der ist ein Lallemann Athletica, ist wahrscheinlich irgendein Sportshop oder sowas. Die machen gerade mal noch 2.000 und dann fällt es schon wirklich ab. Mhm. Also es ist echt irre, das muss man sich mal vorstellen. 6.000. Ja. Doppelt so viel wie Tiffany. Ne?
Ja.
Und dann fragst du doch, warum der ehemalige VP angefangen hat, Mitarbeiter abzubauen, um die Profitabilität zu erhöhen.
Naja, sind sie auch dann sofort zurückgerudert. Ne? Also war totale Fehlplanung.
Ja, das ging ja gar nicht.
Wir hatten hier eingetragen, Apple Store Mitarbeiter müssen keine Vergnügungssteuer zahlen.
Das war Damian. Das war ich. Und zwar passte das ja ganz gut. Ich rekurriere da auf einen großen Artikel, der jetzt im aktuellen Spiegel stand.
Den habe ich noch nicht gelesen, wollte ich noch machen. Ja.
Ist im Prinzip auch nichts Neues, wenn du die Geschehnisse in München damals mitbekommen hattest, als da der Betriebsrat gegründet worden ist.
Ja.
Da gab es ja schon mal so Meldungen darüber, Unzufriedenheit in der Belegschaft wegen zu geringer Bezahlung, hohe Arbeitsverdichtung. Und das Ganze ist jetzt vom Spiegel nochmal aufgegriffen worden, weil in Frankfurt ja jetzt auch ein Betriebsrat gegründet worden ist. Ich meine, es war Frankfurt, ne?
Kann gut sein, ich weiß es.
Glaube schon. Und da kamen nochmal sehr, sehr starke Vorwürfe in Richtung Apple-Organisation hoch von den Mitarbeitern. Und naja, also Apple macht super Geschäfte und man hat dann ein bisschen den Eindruck, dass das auch auf Kosten der Mitarbeiter geht. Die Stimmung muss nicht besonders gut sein.
Also ich kann mir gut vorstellen, man muss schon sehr Apple-addicted sein und ein hohes Maß an Leidensfähigkeit mitbringen, um da zu arbeiten. Mhm. Also es gibt auch viele Berichte aus Amerika, wo die Lautstärke in diesen Läden einfach viel zu hoch
ist. War jetzt auch ein Thema.
Ja. Siehst du. Das kam noch hinzu. Dann ist bekannt, dass die Leute da drin mit Stundenlöhnen 12, 13 Euro auskommen müssen. Das ist, sagen wir mal, das zahlst du mittlerweile einem Praktikanten, der Kopierpapier in die Drucker schlichtet, zahlst du das auch. Ne? Dafür müssen die den ganzen Tag aber mit einem Grinsen rumlaufen und einem Lächeln rumlaufen und den Kunden betütteln. Ich meine, es ist toll, ja, so bedient zu werden da drin, aber das muss man schon mögen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die Fluktuation da doch relativ groß ist. Aber ich glaube eben auch, es macht sich sicherlich in einem Lebenslauf von jemandem, der, sagen wir mal, eine Karriere im Handel anstrebt, in so einem Bereich, sicherlich auch nicht schlecht, wenn du da drin stehen hast, dass du mal im Apple Retail Store gearbeitet hast. Ja. Dann weiß man zumindest, okay.
Der ist belastbar.
belastbar und taub.
Wer das überlebt hat, der überlebt auch.
Der ist belastbar, aber leider.
If you can make it there, you can make it everywhere.
Genau. So, und dann noch ein weiteres Thema, was hier draufsteht. Red Coon.
Ja, da wollte ich eure Meinung mal dazu
Neue Markenbotschaft hören. Drin, ich habe es noch nicht mal angeschaut.
Habt ihr noch nicht gesehen, Andreas, du?
Ich wollte mir das unbedingt mal anschauen. Da gibt es ein Video dazu oder
so? Ja, sowas, ein Video gibt es.
Ein
Video auf YouTube. Das ist aber nur der Trailer.
Ah, Heise, er macht das Video wieder nicht.
Das sind die neuen Markenbotschafter.
Das Video habe ich doch mit reingemacht, Christian.
Ja, verlinkt, aber doch nicht embedded.
Embedded.
Ja, du musst es embedden. Ich muss wieder auf eine andere Website drauf hier.
Da brauchst du nur den Link zu klicken. Ach.
Und dann siehst du Lisa Lofink, Michaela Schäfer, Jordan Carver und Sandra Lang.
Ja. Sagen dir die Namen etwas.
Ich muss mich anmelden, um das Video anzusehen. Wieso muss ich mich da anmelden?
Wieso musst du dich da anmelden?
Dieser Content enthält eventuell Material, das von der YouTube-Community gemeldet wurde und möglicherweise für manche Nutzer unangemessen ist.
Tatsächlich?
Ja.
Das ist neu.
Oh, schau mal an.
Das war letzte Woche noch nicht. Das ist interessant.
Jetzt muss ich hier einen Altersnachweis bringen.
Das ist definitiv. Ich habe das verstanden und möchte fortfahren oder abbrechen.
Das ist Porno.
Ja, Wahnsinn.
Da das kommt ist die ja Warnung. Absolut spitze. Also, ich habe schon gedacht, als sie dann aufgezählt haben, wo die diese Clips senden wollen, im Fernsehen, ProSieben, RTL und so, aber nix ARD und nix ZDF. Und da habe ich gedacht, wieso denn nicht ARD und ZDF? Mir ist schon klar, warum nicht.
Das wäre da nicht durchgegangen.
Weil die ARD und ZDF-Leute gesagt haben, das wird bei uns nicht gesendet. Ja, und wenn dann nur nach 24 Uhr oder so.
Also ich schaue es mir gerade an, das ist in jeder Hinsicht billig. Also nicht nur der Titel, so viel billig gab es noch nie.
Andreas sagt gar nichts mehr. Nee,
das geht nicht so
fast. Und das ist Red Coon. Und ich habe dann gesagt,
aber Mensch, was hat denn das mit billig zu tun?
Ja, das
so, das ist der Slogan. So viel billig gab es noch nie. Das ist jetzt der neue Slogan.
Das habe ich schon verstanden. Red aber Coon. Was hat denn der?
Weil die Mädels halt billig
sind. Die Mädels sind halt
die auch sagen billig. Halt immer irgendwie, was billig. Ich will's billig.
Das ist halt irgendwie.
Oder ich gib's dir billig. Oder
das
halt,
machen die.
Mach's mir billig.
Nuttig.
Und ich habe dann gedacht, ey, geht's denn echt so schlecht? Dem Red
Coon, dass die jetzt, nötig, ne?
dass die jetzt da zu solchen
nee, ich glaube, die finden das gut.
Drastischen
Mitteln. Ich glaube, die finden das total gelungen. Ein super Angriff und Seitenhieb auf Mediamarkt und Geiz ist geil und Saturn. Ich glaube, die finden das richtig gut.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Zielgruppe das auch gut findet.
Ich glaube, die, die es gemacht haben, finden das richtig. Ich glaube, dass es eine Zielgruppe dafür gibt.
Das glaube ich
nicht. Also ich glaube, es gibt eine Zielgruppe, die das gut findet. Aber ich weiß nicht, ob sich das so deckt mit dem,
also
was
der,
sie suchen.
Der Red Coon, ich meine, ich habe auch schon öfter mal bei denen öfter schon mal eingekauft, also weiße Ware und so Zeug halt, Badezimmerwaage oder Mikrowelle und so Zeug habe ich da schon öfter mal bei denen eingekauft. Ja. Aber ich habe dieses Unternehmen immer als seriösen, ordentlich geführten Online-Shop kennengelernt. Da funktioniert alles, da passt alles. Warum die das jetzt
also
nötig haben,
sich da... Also mit
Seriosität
hat jetzt diese Werbung nichts zu tun.
Eben, also ich verstehe gar nicht, warum sie sich da jetzt so einen Anstrich geben.
Imagewandel geglückt.
Bei mir?
Imagewandel erfolgreich.
Und mir ist dann... Ich hatte schon mal über Red Coon geschrieben und die hatten vor 2 Jahren oder so, hatten die mal ganz stolz raus posaunt, dass der Papst Benedikt in Rom bei denen bestellt hat. Also ja? Der Vatikan.
Macht er jetzt nicht mehr, oder?
Das wird er jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. Ne? Wenn, zumindest nicht, wenn er die...
Ach, da hast du eine Kolumne dazu geschrieben.
Ja, sicher. Da habe ich wieder jede Menge Kommentare drauf. Es ist immer komisch, wenn ich so Kommentare, wenn ich eine Kolumne schreibe, wo es dann eben um solche Themen geht, da kriege ich immer jede Menge Feedback, also auch Kommentare auf Heise Riesel. Wenn ich irgendwie, ich sage mal in Anführungszeichen, seriöse Themen habe, dann reagiert niemand. Jetzt hier beschweren sie sich aber darüber, dass ich darüber schreibe.
Titten und Bier und bei Heise Riesel.
Ob oder? Ich denn nicht andere Themen hätte.
Wer beschwert sich
die? Ja, Leser, naja. Irgendwelche Forum-Kommentarschreiber.
Ist sonst halt was Trolle. Anderes lesen.
Trolle.
Zum Teil sind es Trolle, zum Teil sind es aber auch ganz seriöse.
Mhm. Ja, die finden Raccoon wahrscheinlich auch einfach scheiße.
Ja, kann sein. Oder die finden mich blöd oder was weiß ich.
Ja, aber nur wenn du sowas schreibst offensichtlich.
Ja, sonst lesen sie es ja gar nicht. Also viele lesen, die anderen lesen es nicht. Wenn da irgendwie, wenn es um die Zukunft des stationären Handels geht, das interessiert dann keinen im Zweifelsfall. Und hier regen sie sich darüber auf, dass ich über sowas schreibe. Also manchmal ist es schon ein bisschen komisch.
Bestimmt. Das ist richtig.
Aber ich habe auch noch keine einzige Werbung jetzt im Fernsehen gesehen, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich den Fernseher noch nicht angemacht habe. Da, oder zumindest
also jedenfalls. Bei mir liegt das immer ganz klar daran, dass ich nie fernsehe.
Ja, genau. Und zwar muss es wohl also von der Art her so sein wie bei Mediamarkt. Die haben ja auch so eine WG jetzt im Fernsehen, die da alle so
noch bekloppte
ihre Devices haben und so. Und dies ist jetzt auch, ist in Anführungszeichen eine WG von den Mädels, die sich da am Pool da die ganze Zeit herumtreiben und dann auch irgendwie dann auch mit IT-Devices im weitesten Sinne da zu tun haben.
Unglaublich. Wir schließen diese Rubrik mit einer noch kurzen Meldung. Fand ich auch mal eine ganz interessante Zahl, die mir völlig, hätte ich nie gedacht, dass es ist. Also viele Online-Shops geben ja sehr viel Geld damit aus oder geben sehr viel Geld dafür aus, um Neukunden zu gewinnen.
Ja.
Ja, da gibt es Gutschein 10 Euro, kostenloser Versand, keine Ahnung. Wird viel Geld rausgeschmissen sozusagen. Jetzt hat mal einer untersucht, wie viel Prozent der Bestandkunden denn für wie viel Umsatz in einem Online-Shop sorgen. Und da finde ich eine ganz erstaunliche Zahl. Mhm. Nämlich 20% der Bestandskunden in Deutschland sorgen für fast 40% des Umsatzes in einem Online-Shop. Das finde ich schon ganz schön viel. Ja.
Das heißt, die Menschen shoppen nicht wild durcheinander, sondern sind tatsächlich Stammkunden.
Genau, und
wenn ich mein Online-Kaufverhalten beobachte, kann ich das bestätigen.
Und der Autor dieses Blogbeitrages nachzulesen bei shopbetreiberblog.de, wird es aber auch noch verlinken, der sagte eben ganz eindeutig, also Online-Händler müssten eigentlich noch mehr Wert darauf legen, ihren Bestandskunden häufig
ab und mehr zu
mal und Newsletter und zuzuschicken und wieder einzuladen, zu shoppen, als viel Geld im Neukundengeschäft sozusagen zu versenken, sondern eher zu versuchen, Bestandskunden weiter aufzubauen. Ne? So offensichtlich gibt es da doch auch eine gewisse Loyalität, was das Online-Shopping anbelangt. Ich kann das zumindest für mich bestätigen.
Ja.
Ich weiß nicht,
das ist bei mir auch so. Schon
plausibel.
Ich weiß auch nicht, ob ich immer beim Billigsten shoppen muss, weil du weißt ja nicht, ob du die Ware dann wirklich kriegst, in was für einem Zustand überhaupt.
Genau. Ja.
Also,
ja. So, wir blicken nach Japan. Da haben wir zwei kurze Themen drin stehen. Das eine ist ein Gerücht, ist noch nicht bestätigt, aber es wird kolportiert in der Branche. Und zwar geht es hier darum, dass Intel und Qualcomm den Einstieg bei Sharp möglicherweise wagen oder halt einsteigen in dem Unternehmen. Es gibt ja auch schon seit längerem auch das Gerücht, dass Apple mit einer größeren Summe, ich glaube um 2 Milliarden geht es hier, bei Sharp eingestiegen ist oder denen Geld auf alle Fälle gegeben hat. Es sind zumindest 2 Milliarden in der Apple-Bilanz aufgetaucht, wo nicht näher beziffert ist, wo die hingegangen sind. Und da ist die Vermutung, dass die auch zu Sharp rübergegangen ist. weil wohl auch relativ viele Mitarbeiter von Apple bei Sharp gesichtet wurden. Mhm. Macht auch, denke ich, durchaus Sinn, nachdem Apple und Samsung sich ja jetzt nicht so wahnsinnig lieb haben. Apple aber ja sehr viele Displays natürlich immer von Samsung bezogen hat, da noch einen Zweit- und Drittlieferanten zu haben. Da ist Sharp sicherlich einer davon, der andere LG. Da macht es sicherlich Sinn. Und Sharp geht es ja wirklich überhaupt nicht gut. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt. Die haben ja 11.000 Leute jetzt erstmal freisetzen müssen. Mhm. Und was man so hört, sind die ja extrem unter Druck, was die Finanzen anbelangt. Und einige unken ja schon, dass die das übernächste Quartal nicht mehr erleben. So, da werden wir sicherlich mal weiter drauf schauen. Und das Zweite habe ich mal noch aufgeschrieben. Jetzt ist es endlich soweit, vielleicht ein Stück weit eine Rettung auch für den japanischen Fernsehmarkt oder für die japanischen Konzerne, die alle ja so Riesenprobleme haben im Fernsehbereich. Die starten jetzt mit dem Thema OLED. War ja auch so ein Thema, was vor Jahren eigentlich mal so ein bisschen hochgepoppt ist und jeder gesagt hat, so OLED sind die zukünftigen Displays. Na, da kannst du ja dann Fernseher von 3 mm Dicke irgendwie machen. Und die sind jetzt endlich tatsächlich in Produktionsreife und in Marktreife und werden jetzt Ende des Jahres ausgeliefert. Also von Sony und noch ein paar anderen.
Also nur noch mal eine Anmerkung, gerade zu der Meldung davor, Sharp. Auch Panasonic ist ja wirklich nicht in der besten Verfassung. Nein. Gerade gestern wurde noch mal wieder bekannt, dass sie jetzt noch mal wieder 10.000 Arbeitsplätze abbauen wollen, noch in diesem Geschäftsjahr, also bis Ende März. Also denen regnet es auch ganz gehörig nass rein. Sony habe ich jetzt gerade so im Hinterkopf, die scheinen sich wieder ein bisschen berappelt zu haben.
Ja. Mhm. Die haben jetzt ein paar ganz coole Produkte in der Pipeline, muss man ehrlich sagen. Mhm. Sind ja auch bei Olympus eingestiegen.
Richtig.
Übernehmen ja da das Kamerageschäft im Prinzip. Also übernehmen nicht das Kamerageschäft, aber die haben da starke Partnerschaft sozusagen, was Objektive und das ganze Zeug da anbelangt. Und haben ja ein paar coole Produkte in der Pipeline, die jetzt da kommen.
Auch im Smartphone-Bereich, ne?
Auch Smartphone-Bereich und auch Unterhaltungselektronik. Auch Konsole soll da nächstes Jahr noch neu kommen. Mhm. Also die tun da schon einiges. Ja. Mhm. Vielleicht schaffen sie den Turnaround, ja. Aber weil du gerade Panasonic sagst, auch eine gute Überleitung in die Rubrik Smartphones und Tablets. Da gibt es ja auch die ernsthafte Prüfung seitens Panasonic, jetzt aus dem Smartphone-Markt auszusteigen, wenigstens mal in Europa. Mhm. Ist ja bisher auch glücklos. Also du hattest ja mal irgendwann so ein Handy vorgestellt da.
Sharp
war das.
Ich kann es dir nochmal sagen, du hattest irgendwie, meinst du immer, das war Panasonic, du hattest das schon mal angesprochen, das war Sharp. Das war Sharp mit dieser Doppelkamera.
Da. Und aber 3D-Optik oder
was? 3D-Optik. Weiß ich. Und
das hat auch nicht wirklich was geworden. Ne? Nee. Ja, auch den anderen Herstellern im Smartphone-Bereich geht es teilweise nicht so gut. So auch HTC.
Ja.
Einstmals ein Unternehmen, von dem jeder gesagt hat, die werden mal noch eine ganz große Nummer, weil sie tolle Produkte gemacht haben, sehr innovativ waren.
Für eine kurze Zeit waren die eine ganz große Nummer.
Waren sie es auch, ja. Und da ist jetzt auch der Umsatz im letzten Quartal um 61% eingebrochen und haben sich jetzt außergerichtlich auch noch mit Apple geeinigt, keine weiteren Patentstreits mehr zu machen, was auch darauf hindeutet, dass sie das Geld sparen wollen, sondern man hat sich angeblich, das ist aber nicht bestätigt, auf Lizenzzahlungen pro Smartphone in Höhe von $6 bis $8
geeinigt. Aber angeblich tat Apple das, um HTC zu stützen, um Samsung noch ans Bein zu drücken.
Weil
Apple ja eigentlich nie mit irgendwem Patentstreitigkeiten beilegt und nie irgendwas lizenzieren will. Hm. Und HTC ist eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen und das noch dazu im Telefonmarkt, der ja sehr sensibel ist.
Was ist denn eure Vermutung, beziehungsweise vielleicht wisst ihr es auch, der Grund dafür, dass HTC diesen Aufwärtstrend, den die ja doch einige Jahre hatten, dass sie den nicht fortsetzen konnten und jetzt sogar den Absturz dann oder wieder zurückgehen?
HTC hat versucht, als einer der wenigen Hersteller auch noch sich sehr hochpreisig zu positionieren.
Später.
Ja, und diese Strategie ist nicht aufgegangen.
Sie haben am Anfang sehr, sehr stark auf Microsoft gesetzt.
Am Anfang haben sie ein paar Windows.
Und sie waren ja sehr preisaggressiv.
Ja.
Und später dann halt nicht mehr. Und das hat dann hat nicht funktioniert. Nicht
funktioniert, ja.
Nee. Also das sehe ich auch
sind so. Sie nicht reingekommen in den Markt. Ja.
Mhm.
So, dann haben wir das Thema nochmal Smartphone-Markt. Das fand ich ja mal eine interessante Zahl, dass Lenovo mittlerweile mehr Smartphones verkauft als Nokia.
Habe ich neulich auch gelesen. Ja, das war Wahnsinn.
Ja, das ist ja echt, also schon ziemlich schlimm, um
wie es also, steht. Ne? Nokia ist traurig, wobei ich habe den Eindruck, das ist aber nur so ein Bauchgefühl, dass Nokia wieder auf dem aufsteigenden Ast ist und sich zumindest stabilisiert. Ich habe eine ganz interessante Sache neulich über Nokia Kartentechnologie gelesen und was sie da machen. Fand ich gut.
Mit einer Karte ist aber kein Geld verdient.
Naja, ich glaube, mit einer Karte kannst du schon Geld verdienen, wenn du es richtig magst.
Ist ja online verfügbar. For free, da muss ich ja nichts bezahlen, gar nichts.
Ja, sie lizenzieren es an diesen und jenen und Apple hat sich ja dagegen entschieden, von Google zu lizenzieren. Und also ich glaube schon, dass Karten ein interessantes Betätigungsfeld ist. Und ich denke auch,
Ich glaube nicht, dass das so viel Geld bringt.
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass so viel Geld bringt, wie sie mit Smartphones verdient hätten, wären sie auf Zack gewesen. Und ich glaube aber auch, dass sie bei Smartphones wieder in die Gänge kommen. Und ich glaube schon, dass das auch mit dem neuen Windows 8 zusammenhängt. Also ich bin, was das angeht, durchaus positiv.
Ja, schauen wir mal. Weil du gerade vorhin Sony noch angesprochen hattest und Smartphones, da sind auch die Zahlen. Also Sony hat HTC und BlackBerry überholt, was Absatzzahlen von Smartphones anbelangt, weltweit natürlich.
Ne? Ah ja.
Also von daher.
Glaubt ihr eigentlich, dass BlackBerry das gebacken kriegt mit dem nächsten Launch jetzt am Jahresanfang?
Ach sicher, das wird der Knaller.
Das wird doch der.
Das sehen, wenn dann Damian der Anfang nächsten Jahres hier reinkommt.
Also Damian schätze ich wirklich so ein, dass der für so BlackBerry durchaus empfänglich wäre. Also,
seine Frau hat doch jetzt ein.
Mascha hat sich gerade eins geholt.
Echt? Ah, ja, die war das.
BlackBerry. Und ist da total happy damit.
Echt?
Ist super happy.
Interessant.
Und. Aber ich kann dir eins sagen, Christian, ich werde mir keins holen. Keine BlackBerry. Nein, ich habe mich schon anders orientiert.
Nämlich?
Oh, das
jetzt
ist spannend.
Jetzt das
aber
ist das spannend.
Aus der Tasche.
Komm. Das ist spannend. Da warten wir schon lange
ja, drauf. Ja, eben. Also seit 3-4 Folgen warten wir. Also länger.
Länger.
Schon ein halbes Jahr warten
länger. Wir da und schon selbst drauf. Ich habe mich schon geoutet und neu eingedeckt. Ja. Damian, was
also
ist
es? Also was ist es geworden?
Das sage ich nicht.
Was?
Das sage ich nicht.
Ach, komm her.
Ich rufe ihn mal schnell an.
Genau.
kann man das
Nein, es ist tatsächlich, es ist eigentlich ein Modell von einer Firma, die es so nicht mehr gibt.
Sony Ericsson.
Richtig. Sony Ericsson gibt es ja nicht mehr.
Du hast die Restbestände gekauft.
Weil Ericsson hat ja das an Sony abgegeben. Also sein Produkt von 2011, also eigentlich schon uralt. Und ich habe mir sehr, sehr lange überlegt, was ich eigentlich für meine Zwecke brauche.
Ja.
Und ich wollte gerne eine Tastatur haben, eine richtige Tastatur.
Ja, kann ich verstehen.
BlackBerry wäre eine Option gewesen. Die Geräte waren mir schlicht und ergreifend einfach zu teuer für meinen Bedarf, weil ich brauche es nur ganz, ganz wenig. Das ist ja der Grund dafür, weshalb ich bislang überhaupt noch gar nicht zugeschlagen hatte.
Mhm.
Und ich habe mich halt für dieses Produkt entschieden, weil es halt eine Tastatur hat und ist aber ein ganz normales Smartphone.
Donnerwetter.
Ansonsten relativ klein. Und
da kannst du jetzt aber E-Mails und so das übliche Kalender, das kannst du jetzt alles damit machen.
Kann ich alles damit machen. Genau.
So auf Android-Basis dann vermutlich,
richtig,
oder? Und hast du mit dem PC schon mal so hin und her gesynkt? Gemacht, over the air, oder musst du es anschließen, oder wie funktioniert das?
Genau, das ist auch ein interessanter Punkt und zeigt, wie weit das unten bei mir auf der Priorität steht.
Du hast gar keinen Bedarf.
Ich habe mich ein paar Stunden bisher damit beschäftigt und habe das so eingerichtet, dass ich jetzt ins Internet gehen kann, dass ich meine E-Mails ablesen kann und auch, dass ich damit telefonieren kann. Sonst habe ich mich damit überhaupt noch gar nicht beschäftigt. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem anderen technischen Objekt. Ich habe mir eine neue einen Laufcomputer geholt.
Schon wieder?
Von Polar.
Schon wieder?
Ja.
Da können die ja was verdienen.
Ich hatte ja letztes Jahr hatte ich ja dieses GSM-Produkt. Das habe ich hier, das benutze ich als ganz normale.
Das war die Armband-Uhr, wo du nicht zufrieden warst. Das ist, total, ist das nicht eine Timex?
Das ist eine Timex, die ist ein GSM. Voll Schrott. Misst die Uhr sehr exakt, weil sie vom Satelliten versorgt wird. Aber wie lang die Strecke war, die du gelaufen bist oder die du mit dem Rad gefahren bist, das kannst du voll vergessen. Mhm. Und ich habe eine alte Polar-Uhr, die ist von 2005. Die hält bis heute auch. Die ist mit einem Fußbot, die ist klasse. Aber allmählich gibt die so ihren Geist auf. Mhm. Und jetzt habe ich mir ein Nachfolgemodell von Polar geholt. Das habe ich mittlerweile natürlich in- und auswendig studiert.
Da fuchst er dich rein.
Das ja, weil das interessiert mich. Ja, und dieses Smartphone, das interessiert mich nicht so, weil ich es einfach auch nicht so nutze. Ich will damit telefonieren und weil ihr mir die ganze Zeit auf den Geist geht mit euren Geräte, das muss man haben und das verändert die ganze Arbeit, hat der Andreas gesagt.
Tut's. Ich arbeite seitdem deutlich anders.
Du bist auch viel mehr unterwegs als ich. Ja, ich bin ja 90% meiner Arbeitszeit sitze ich einfach bei mir zu Hause am Schreibtisch. Und da habe ich einen Recht. Den Meier, den schmeiße ich echt gleich aus dem Fenster.
Bitte nicht hier.
Ich mache so hässliche Flecken hier schon Todesfall.
Ja. Komm, haben wir noch Themen? Denn ich habe mal gerade geguckt nach dem Aktienkurs von Nokia. Der ist tatsächlich
unterirdisch.
Der ist immer noch schlecht bei 2,16 Euro.
Ja, klar.
Also. Und ja, und dann kommt ein Unternehmen wie Microsoft daher und verbietet denen auch noch Tablets zu bauen. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen.
Die haben den verboten,
ist Tablets zu bauen. Ist Tatsache.
Was ist das denn für
ein Wenn ich mir jemanden vorstellen könnte, der coole Tablets baut, dann doch Nokia. Meine Hardware beherrschen die eigentlich. Die haben immer gute Hardware gemacht.
Deswegen haben die vielleicht den Zinowski rausgeschmissen, weil der hat den Elop bei Microsoft schon gemobbt. habe ich gehört. Der hat den Elop gemobbt, dass der zu Nokia ist. Und dann hat er hinten dran nochmal gemobbt und hat ihm verboten, du baust keine Tablets, das mache ich alleine. Und dann hat er seins noch nicht mal gescheit ausliefern können.
Glaublich. Sehr lustig.
Habt ihr eigentlich was gehört? Jetzt durchbreche ich gerade völligstens die Redaktionsplanung.
Ja, dann warte noch
kurz. Aber ich gebe das ganz kurz auf den Tisch. Habt ihr eigentlich irgendwas gehört, wie Windows-Verkäufe angelaufen sind?
Ja, in Deutschland? Unterschiedlich.
In Deutschland.
Weiß ich nicht.
Also, ich habe nämlich mit ein paar Leuten gesprochen.
Was hast du gehört?
Ich habe gehört, erstens, Windows-Start gut, aber jetzt bin ich wieder da. Windows-Start gut, aber nicht so gut wie erwartet und erhofft. Windows-Start im B2C-Umfeld, also Consumer-Umfeld, sehr, sehr ordentlich. Windows-Start im B2B-Umfeld. Wie erwartet, schwierig, weil die meisten Unternehmen sehr zufrieden mit Windows 7 und der Zug im Moment im Mittelstand gerade noch voll auf Windows 7 geht. Mhm. Jetzt konkrete Abverkaufszahlen habe ich leider nicht.
Ist ja klar.
Aber ich hatte ein bisschen rumgefragt und das ist einheitliches Stimmungsbild von mehreren, von mehreren Betroffenen.
Wir haben die Rubrik eigentlich auch fast durch. Eine Zahl, die man mal noch nennen kann, eine Marktprognose von Gartner. Wir werden 2012 werden weltweit etwas über 800 Millionen Smartphones schon verkauft werden. Smartphones und Tablets. Im nächsten Jahr 2013 gehen sie davon aus, dass es 1,2 Milliarden bereit sind. Es ist irre, wie dieser Markt abgeht.
Es ist echt absolut irre. Es ist irre, wie dieser Markt abgeht und es ist auch irre, wie der Tablet-Markt abgeht. Glaubt ihr eigentlich, dass der PC-Markt, den wir so kennen, also der PC-Markt mit PC und Windows, dieses ganze Ökosystem, was es da gibt, dieser ganze Channel, der sehr, sehr PC-zentriert ist und sehr viel, glaubt ihr, dass das zu retten ist? Nein. Glaubt ihr, dass wir in zehn Jahren vom PC-Markt so sprechen wie jetzt vom Büromaschinenmarkt?
Ja, könnte gut sein.
Ja. Denke ich auch.
Das kann gut sein.
Wenn du dir schon überlegst, früher als Gradmesser, wenn du gesagt hast, wie geht's denn eigentlich der Branche, dann war der Gradmesser Microsoft und Intel. Wenn es den beiden Firmen gut ging,
war alles super.
War eigentlich alles in Ordnung. Mhm. Das funktioniert nicht mehr.
Später
kam Cisco dazu und das funktioniert jetzt nicht mehr.
Heute
musst du auf Infrastrukturunternehmen schauen, wie es denen geht, die jetzt diese ganzen Bausteine legen. Da musst du eigentlich drauf schauen. Wenn es denen gut geht, dann geht es der Branche gut. Aber du kannst es nicht mehr an Intel und Microsoft ausmachen, so wie früher. Und Jeff Bezos hat da ja auch was sehr Interessantes gesagt zum Thema Hardware. Und ich glaube, da ist
viel Wahres dran. Er sagt ja, Hardware, Betriebssystem, scheißegal. Du musst die richtigen Services machen. Für ihn ist eigentlich das Tablet ja nur ein Vehikel, um seinen Content in die Wohnzimmer zu bringen oder halt zum Konsumenten zu bringen.
Ja, aber das, glaube ich, ist nur die halbe Wahrheit.
Natürlich ist es nur die halbe Wahrheit. Aber
Hardware, scheißegal, glaube ich nie im Leben dran, weil die ist heute nicht egal und wird später auch nicht egal sein. Sie wird nur anders sein. Und ich meine, auch ein Tablet ist Hardware, ein Smartphone ist Hardware und Notebook, so wie es hier vorhin steht, ein Desktop, das ist alles Hardware.
Ja, aber
und
du kaufst es dir doch, aber du kaufst es doch noch, dir doch nicht der Hardware willen sozusagen. Nein,
das
ist ja klar. Oder
kümmerst aber das habe ich ja noch nie gemacht.
Aber das geht immer weiter zurück. Moment, ich glaube, das spielt schon eine erhebliche Rolle. Siehe zum Beispiel Apple-Produkte.
Da ja, das ist immer eine Ausnahme.
Nein, das ist keine. Beim PC Christian, es ist keine Ausnahme. Das Ding ist, der PC-Markt hat die Entwicklung, die es auf Apple-Seite gibt und die es auf Smartphone-Seite gibt, auch von der Hardware nie richtig mitgemacht. Ja. Die meisten Notebooks sehen doch immer noch aus wie, also ich sag's jetzt nicht, aber es ist ja nicht wirklich schön. Also es gibt ja sehr wenig Notebooks, wo du sagst so, wow, das ist ja mal ein Ding vom Design und überhaupt so.
Es hat lange Zeit war das so.
Lange Zeit war es ganz bitter. Mittlerweile ist
mit den Ultrabooks ist das nicht
mehr so. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz
so bitter. Die kauft nur keiner.
Die kauft keiner, weil einfach die Zeit einfach dafür abgelaufen ist. Und deshalb ja auf deine Frage, Andreas, oder hattest du die gestellt,
Nee, ich hatte sie gestellt, das passt schon.
Ich denke, dass das derzeit, dass wir uns derzeit in einem sehr dramatischen Umbruch befinden. Und wir haben hier auch noch auf der Agenda stehen, die Geschäftszahlen oder die Entwicklung von der Firma Dell als Beispiel. Eine klassische Hardware-Butze, die den Shift, was die Formfaktoren betrifft, überhaupt gar nicht mitgemacht hat. Zumindest nicht wirklich konsequent mitgemacht hat und jetzt dafür in die Rechnung kassiert bekommt. Die sind die Dell-Leute haben ja versucht, ich sag mal, so ein bisschen in Richtung IBM zu gehen, ne? In denen sie als Service Companies dazu gekauft haben. Vielleicht war das richtig, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es sonst noch schneller, hätten sie noch früher halt die Probleme.
Glaube ich auch.
Es fängt nicht auf. Und jetzt,
noch nicht,
ne? Jetzt haben sie aufgrund ihrer, ich sage mal, traditionellen Formfaktoren, die sie im IT-Bereich haben mit Notebooks und PCs, da haben sie jetzt gerade das Riesenproblem, dass sie da auf eine rapide nachlassende Nachfrage stoßen. Und das ist halt eben, ja, das zeigt, wie der Markt da sich gerade dreht. Ja.
Und dann muss man doch auch sagen, und das habe ich jetzt neulich gesehen, wo die PC-Marktzahlen rausgekommen sind, aber auch wo dann diese Meldung kam, Apple hat jetzt mehr Geräte verkauft als HP, glaube ich, als HP PCs verkauft hat. Irgendwie so ähnlich war die Meldung, habe ich nicht mehr genau im Kopf. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was haben wir denn vor einem Jahr gesehen an Zahlen? Ich glaube, wir haben sogar drüber gesprochen. Natürlich haben wir drüber gesprochen. Da waren die Zahlen der PC-Markt ohne Tablets. Mhm. Waren einfach mal, gut, der Tablet-Markt war damals noch nicht so groß, waren einfach mal zur Seite gelegt. Und dann muss man doch sagen, der PC-Markt ohne Tablets ist doch in die Tasche gelogen. Wer ein Tablet kauft, das geht aus dem Budget, was du normal für einen PC ausgibst, raus.
Ja.
Das Smartphone geht mittlerweile aus dem Budget auch raus.
Ja.
Die PCs sind schon total billig, die Notebooks auch. Und wir haben uns doch als Branche in den letzten Jahren in die Tasche gelogen, wenn wir gesagt haben, das sind ja ganz andere Märkte. Und dann gab es natürlich Leute, wie bei Ingram haben die es ja schon oft gesagt, das Smartphone ist ein Computer, wir müssen das auch machen. Aber so richtig den Wandel vollzogen
hat keiner.
Haben die doch auch alle nicht.
Haben sie alle nicht.
Es hat sich doch keiner drauf eingestellt.
Ja.
Und jetzt bricht der Markt um ein Fünftel ein. Ich greife vor, aber macht ja nichts.
Wir sind ja eh gerade mittendrin.
Ja. Jetzt bricht der deutsche PC-Markt um ein Fünftel. Ich meine ein Fünftel.
20%.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Ja, das ist ja existenziell.
Ja.
Sowas gab es noch nie. Wenn die Wachstumsraten mal kleiner 10% waren, war schon alles schrecklich. Mhm. Und jetzt stehen wir da und sagen, also alles komisch. Und wir stecken ja mitten in dem Wandel.
Vor allen Dingen ist es halt so, der Markt ist jetzt eingebrochen stark im dritten Quartal, glaube ich. Ne? Mhm. Und es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, oh, das war jetzt mal ein scheiß Quartal, aber das nächste wird wieder gut. Nein, das übernächste. Sondern das ist tatsächlich schon so eine Struktur.
Das ist Thema. Das ist ein ganz massiv strukturelles Problem. Ja. Und jetzt, wenn man sich dann mal überlegt, ich habe das neulich auf einer Veranstaltung mal gesagt, der PC-Markt, das ist das, wovon wir alle eigentlich komfortabel die letzten Jahre gelebt haben. Mhm. Und man muss sich mal die Auswirkungen bewusst machen. Der Großteil der Systeme aus Landschaft, gut, die machen auch Infrastruktur, auch, aber die leben ganz essentiell davon, dass der PC-Markt funktioniert, dass der PC das Gerät ist, was in den Firmen auf dem Schreibtisch benutzt wird, dass der PC das ist, was die Leute unterwegs dabei haben, das, was in großen Stückzahlen gekauft wird, was die Infrastruktur benötigt. Und da gibt es einen ganz rapiden, ganz schnellen Wandel. Und jetzt will ich nur mal ganz zurückspringen aufs Thema.
Im B2B-Geschäft, meinst du, dass der auch so rapide und
schnell ist? Ja, im B2B-Geschäft ist es auch. Ja, Beispiel. Mhm. Beispiel. Habe neulich mit einem System ausgesprochen, die kommen aus der SAP-Welt. Mhm. Die machen halt so Einkaufslösungen auf SAP-Basis. Und dann erzählt der mir, naja, die Einkäufer vieler großen Firmen üben jetzt erheblich Druck auf SAP aus, dass die sich halt bewegen, dass SAP moderner wird und auf mehr Devices verfügbar und so. Und die machen ihre Einkaufsfreigaben mittlerweile auf dem iPhone und auf dem iPad. Mhm. Das sind Einkäufer in großen Unternehmen, die lassen extra Apps entwickeln, genau dafür.
Haben aber trotzdem zu Hause auf dem Schreibtisch ein Notebook stehen.
Im Büro. Haben natürlich im Büro ein Notebook stehen, aber die gute Frage ist, wie lang greift das denn noch? Wann werden wir denn anfangen, anders zu arbeiten? Und jetzt, Microsoft legt ja mit Windows schon einen Schritt vor und sagt, okay, der Desktop sieht jetzt anders aus. Mhm. Es geht hier in eine Richtung viel mutiger, als Apple das ist. Es geht hier in eine andere Richtung und es wird sich da ganz viel verändern und wir werden es wieder treiben und werden das Ökosystem mitnehmen. Hoffentlich wird es gelingen, möchte man sagen.
Also ich denke, es wird tatsächlich eine Frage der Budgets sein. Also man muss schon sehen, die Ausgaben für IT, zumindest denke ich, kann man das mal im Consumer-Bereich auf alle Fälle festhalten. Da hast du ein bestimmtes Budget dafür und dann überlegst du dir, was willst du dir als nächstes kaufen. Jetzt entscheidest du dich beispielsweise, sagst, jetzt kaufe ich mal ein Tablet, ja. Und dann wird eben die Anschaffung des Notebooks wird dann noch 1-2 Jahre zurückgestellt. Ja, oder ich kaufe mir dann ein Smartphone, die kosten teilweise eben auch, wenn du so ein Apple-Ding hier kaufen willst, 500-600 Euro, dann sagst du halt auch, ne, dann gibt es halt mal kein neues Notebook. Ne? Ja. Und dann bleibt es liegen. Und ich glaube, dass das sogar im B2B-Bereich auch ein Stück weit in die Richtung gehen wird, weil da sind die Budgets für IT auch begrenzt. Mhm. Wenn jetzt bestimmte Mitarbeiter sagen, wir gehen jetzt in Richtung Tablets, ja, dann wird mit Sicherheit nicht auch noch gleich alle die ganzen Notebooks ersetzt.
Und dann stehen doch die Geräte viel länger. Dann hast du halt einen uralten Rechner da und dann auf dem kannst du auch noch nächstes Jahr deine paar Sachen machen, die du brauchst. Auch, ja. Und den Rest machst du dann halt schick auf dem Tablet zum Beispiel. Oder auf einem dieser neuen Devices, die da jetzt kommen. Da gibt's halt, das ist ja im Moment auch so ein Evolutionsschritt, wo plötzlich Neues kommt und keiner weiß, in welche Richtung das gehen wird. Aber es wird sich definitiv ändern.
Wobei ich glaube, dass der PC-Hersteller davon deutlich massiver betroffen ist als das Systemhaus, weil das Systemhaus macht nach wie vor B2B-Geschäft, nur dann halt eben nicht mehr mit einem Notebook, sondern mit einem Tablet. Muss es halt dann natürlich machen.
Ja.
Was ich viel eher glaube, sind die Konsequenzen dieser Entwicklung für die B2C-Händler.
Das ist ganz massiv, völlig
Da ist es tatsächlich so, ich meine, wir reden ja von schon ganz, ganz lange auch von der Konvergenz von UE und IT und die hat auch tatsächlich stattgefunden, zumindest im Handel, aber die hat total einseitig stattgefunden, nämlich indem der UE-Handel die IT in seinen Laden mit reingenommen hat. Nur ganz wenige IT-Händler haben UE mit reingeladen. Und ich glaube, dass so zum bewegig, Beispiel ja. Der PC-Spezialist, von dem wir vorhin gesprochen haben, dass der, wenn er nicht ganz schnell darauf reagiert, dass der diese Entwicklung 20% weniger PCs verkauft, massiv zu spüren bekommt.
Schlägt das massiv durch.
Weil der hat ja nichts zum Kompensieren, so wenn ich das richtig beurteile, außer seine Dienstleistung. Ne? Also der muss da ganz schnell eigentlich in die Richtung gehen, wo heutzutage eine Elektronikpartner und Euronics und so weiter und so fort, wo die schon sind.
Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen. Also da haben sich die Gewichte massiv verschoben. Und im Systemhausmarkt gebe ich dir recht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, jetzt schieben wir dieses ganze Tablet- und Smartphone-Thema schon so lang vor uns her und keiner hat das so richtig ernst genommen. Ja, muss man was machen und ja, die IT ist ja ein Computer, ja, alles klar. Und plötzlich kippt's und zwar ganz massiv. Was passiert denn, wenn dieses Thema Cloud, über das wir vorhin ja schon mal gesprochen haben, auch irgendwann kippt? Was passiert denn, wenn plötzlich der IT-Infrastrukturmarkt um ein Fünftel schrumpft, weil mehr Unternehmen plötzlich in die Cloud gehen? Mhm. Also das gibt ja immer so eine Schwungmasse und irgendwann passiert was. Und wenn das passieren sollte, steht die Systemhauslandschaft erheblich in Frage.
Ja, das
also dann
möglicherweise ist das so, wobei ich glaube,
Und ich fürchte, es wird dieser Zug irgendwann Fahrt aufnehmen. Weil ich beobachte es an so vielen Stellen, wo kleine Unternehmen plötzlich sagen, Mensch, ja, wir machen hier, nutzen wir einen Webservice und dafür nutzen wir auch einen. Und dann brauchen wir eigentlich die ganzen Server noch, wollen wir eigentlich gar nicht haben. Und wir haben jetzt über den Sommer mit einigen Systemhäusern gesprochen, so aus dem Managed-Service-Bereich, die so outgesourcete IT-Abteilungen machen, die sagen auch, die mittelständischen Kunden sind total empfänglich für. Die haben im Moment vielleicht noch ihre eigene Landschaft, wir administrieren die komplett, die haben gar keine Leute für IT. Und das ist ein kleines dann zu sagen, die Server musst du gar nicht mehr. Das ist ein ganz kleiner Schritt und die eigentliche Frage ist, wann ist die Notwendigkeit da und das Vertrauen und so? Wann ist das groß genug und wann setzt da dann irgendwann ein, dass es kippt?
Ja.
Ja, wobei ich...
Also ich bin da überzeugt von.
Ich bin da auch überzeugt von, wobei ich da eine Einschränkung machen möchte. Ich bin auch überzeugt davon, von dem Konservativismus dieser Marktentwicklung. Ich glaube, dass das immer nie so schnell geht wie...
Das geht nicht. Das unterschreibe ich.
Also ich kann mich noch daran erinnern, vor gutem Jahr oder anderthalb Jahren, wir zusammengesessen sind, hattest du damals Tablets nicht allzu große Marktchancen eingeräumt.
War das so?
Ja, es war so.
Ja, kann sein.
Das macht durchaus Sinn. Und es war ja auch die Erfahrung der Jahre vorher, dass Tablet immer wieder gescheitert ist.
Ja.
Tablet ist ja jahrzehntelang, muss man fast sagen, immer wieder angegriffen worden und gescheitert. Und Microsoft ist doch deswegen nur so spät aufgestiegen, weil die schon zweimal vor die Wand gefahren sind.
Mit Tablets. Ja, und weil sie halt kein vernünftiges Betriebssystem dazu hatten, das kann man
nicht. Aber vielleicht können wir, wenn wir dieses Thema, ich will nicht sagen abschließen, aber vielleicht können wir es ein bisschen erweitern mit einem Thema, was wir hier auch noch auf der Agenda haben. Ich weiß nicht, wer es draufgeschrieben hat. Das war das Thema Gigaset erwartet Jahresverlust. Mhm. Gigaset. Könnt ihr euch noch dran erinnern?
Gigaset.
Siemens. Ja,
Siemens
Gigaset. War früher mal jetzt Siemens Arkes, die Telefone. Arkes. Dann war es Arkes und dann haben sie ja Gigaset. Umbenannt. Machen jetzt nur noch die Telefone und zwar Festnetztelefone. Festnetztelefone, diese.
Und VoIP-Telefone.
Decktelefone, also Deckt. Was früher Deckt hieß.
Genau.
VoIP machen sie auch.
Und ich verfolge das auch schon eine ganze Weile und das ist ja auch so eine aussterbende Technik oder so eine aussterbende Hardware.
Schade einfach. Eigentlich. Also
ich habe mir das neulich mal angeschaut, weil ich vor einem Jahr oder was habe ich gedacht, ich könnte mal mein uraltes Decktelefon, was ich von Panasonic habe, könnte ich eigentlich mal ersetzen, weil halt Wackelkontakt und ist irgendwie nicht mehr so richtig schön. Und ich gucke mir mal an, was die Gigasets haben, weil ich finde die Geräte eigentlich schick.
Die sind optisch
und es gibt wirklich sehr, sehr interessante Sachen mit Schnittstelle zum Rechner und du kannst die Kontaktdaten also Adressbuch übernehmen und ich glaube mit Schnick und Schnack und USB-Anschluss und wirklich alles. Das Interessante bei meiner Recherche war, ich habe dann keins gekauft, weil ich von der Vielfalt der Modelle und Produkte von Gigaset völlig erschlagen war.
Ja.
Und dann war ich mal auf so einer Distributorenveranstaltung, war einer von Gigaset und dann fragte ich mich, was mache ich denn? Und dann war der aber genauso erschlagen. Der hat dann so einen riesen Katalog, den mir gegeben hat. Das war so gelumpeck, das war so... Wie so ein kleines Telefonbuch.
Ja, da haben Sie mal das Grundsortiment hier.
Ja, genau.
Und da habe ich gedacht, sag mal, Freunde, geht ja gar nicht. Und ich habe dann versucht mal zu recherchieren. Ich hab mich nicht zurechtgefunden.
Also ich habe jetzt gerade...
Ich fand das interessant.
Ja,
das ist... Aber wie?
Es sind bestimmt total tolle Geräte.
Und das sind innovativ. Da kann sich dein Handy, glaube ich, mit einloggen und da hast du WLAN dran und Schnick und Schnack.
Der arme Vorstandsvorsitzende, das ist ja Gigaset, auch eine börsennotierte Firma. Und der wird natürlich immer danach gefragt, welche Zukunftsvision, Fantasie haben sie denn eigentlich? Warum sollte man in diese Aktie auch investieren und so. Und er sagt, ja, wir haben noch ganz spannende Dinge vor uns. Und als Beispiel hat er halt Bildtelefonie gebracht. Ne? Also,
oh, das gab es ja schon mal. Ne?
Das ist schon ein uraltes Thema. Aber damals gab es auch Gründe, weshalb das sich nicht durchgesetzt hat, weil die Qualität war einfach war unterirdisch. War
ISDN noch, ja.
War gar nicht gut. Ne? Und irgendwie,
ja, Bandbreitenthema.
Natürlich.
Ja.
Das mag heute ganz anders sein. Ich bin nicht sicher, ob das gut ist. Ich meine, man kann ja das
machst du doch über Skype
Bildtelefonie über Skype. Ja, aber es gibt auch Leute, die wollen nicht über Skype machen oder ja, können ja, schon, nicht.
Aber das
so. Und ich meine, wenn du ein Telefon hast, wo du halt dann auch dann einen Bildschirm hast, ich könnte mir schon vorstellen, dass das halt einen gewissen Absatz findet. Ob das für Gigaset wirklich die Perspektive ist, die das Unternehmen, sagen wir mal, dauerhaft ich. Da würde ich auch ein großes.
Das hätten sie doch schon lange, lange machen können.
Und du machst doch Bildtelefonie heute genauso gut über dein Handy, wenn du irgendwo im WLAN bist oder wenn du in der Stadt irgendwo unterwegs bist, ist die Bandbreite oft so gut, dass du es hinkriegst.
Oft aber auch nicht.
Oft ist sie nicht so gut, aber
ich meine, das Telefonieren ist, es gibt immer noch Unterschiede in der Sprachqualität, ob du über Festnetz oder ob du über mobil.
Richtig, wobei, ja. Es gibt interessanterweise auch diese Kinderkrankheiten jetzt bei IP, wenn du weißt, bestimmte Stadtteile sind auf IP umgestellt und telefonierst dann von IP mit IP, oh meine Herren, gibt es Qualitätsunterschiede. Ja. Ist so ein bisschen wie früher, als ISDN neu war. Also das ist heute noch auch im sogenannten Festnetz ein Problem. Aber ich glaube, die Kinderkrankheiten werden irgendwann vorbei sein. Und die Bandbreite wird ja rapide ausgebaut.
Ja, hat einerseits was mit der Bandbreite zu tun und andererseits hat mit den Codecs, die verwendet werden. Ne? Ja. Also die werden halt auch immer besser.
Und die Bildtelefonie ist, ich weiß nicht, ob das Thema ist.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich bin für Gigaset da also wirklich skeptisch. Du. Mhm.
Also ich
würde ich keine Aktien kaufen.
Und die Geräte sind wirklich recht innovativ und ja, aber das ist halt auch nicht sexy.
Da braucht man irgendwie noch diese Killer-Applikation, weshalb man irgendwie einen Festnetztelefon. Man bräuchte eine Killer-Applikation für Festnetztelefon. Und wenn wir die nicht haben, dann wird es das.
Das müsste ein Festnetztelefon sein, was ein Smartphone ist, was dann gleichzeitig das Handy hier nimmt.
Ja.
Oder sowas.
Und ich gucke jetzt deshalb so komisch, weil ich meine, das gab es doch schon mal.
Was denn?
So ein Telefon, was ich gleichzeitig als Mobiltelefon und auch als Decktelefon nutzen kann.
Genius war, hießen
die? Richtig, so.
Genius so war, glaube ich, oder? Oder?
So was war das. Hm?
Von
Name kommt mir bekannt vor.
Von E Plus, oder ich weiß es nicht.
Die hatten doch mit dem Fußballer.
Da hattest du jedenfalls so eine Homezone.
Genau.
Und da, wenn du dich 200 Meter irgendwie von deiner Basisstation entfernt hast, hat der umgeschaltet auf
genau,
Mobil.
Ne? Ja. Genau.
Hat sich ja auch nicht wirklich durchgesetzt, ne?
Nee,
nicht wirklich.
Kein Erfolgsprodukt geworden. Und Gigaset kann ich mich noch erinnern, die haben mal eine große Offensive gemacht, weil eben die Sprachqualität übers Handy teilweise nervig ist. Mhm. Also mir geht das brutal auf die Nerven, diese schlechte Qualität. Die haben mal so eine Gegeninitiative gemacht, wo die Telefone gemacht haben mit HD-Qualität, wie sie es genannt haben. Ja, mhm. Da musstest du dann natürlich, dein Gegenüber musste auch so ein Gigaset haben, aber dann hast du gemeint, du sitzt dem quasi gegenüber. Also ich habe das mal auf der Messe ausprobiert. Was ist sensationell, der Sound. Ne? Mhm. Auch nicht durchgesetzt.
Mhm.
Das ist schon irgendwie...
Was aber interessant ist, ich hatte ein Gespräch mit einem Freund mittelständischer Unternehmer, hatten Vertrieb da zu laufen und mit dem hatte ich vor ungefähr, nicht ganz 10 Jahren gesprochen, über computergestützte Telefonie und Telefonieren über Headset und so. Und der sagte damals, das Schlimmste, was du meinen Vertrieblern antun kannst, ist, wenn du ihnen den Telefonhörer wegnimmst. Es ist einfacher, ihnen einen kleineren Firmenwagen zu geben, als ihnen den blöden Telefonhörer wegzunehmen. Die wollen das Ding haben, die halten sich dran fest, die brauchen das unbedingt. Das ist psychologisch, geht gar nicht. Mittlerweile überhaupt kein Ding mehr.
Mhm.
Es telefonieren so viele Leute über Headset und Telefonhörer ist nicht mehr das Ding.
Also ich gehe auch.
Das hat sich in den letzten Jahren dramatisch geändert, ohne dass es irgendeiner groß mitbekommen. Also gut, die Telefonhörerhersteller vielleicht, ohne dass es irgendeiner groß mitbekommen hätte. Also das ist so im Wandel.
Ich glaube auch, dass Telefone auf vielen Schreibtischen verschwinden werden. Schlicht und einfach. Schon aus Kostengründen heraus. Warum sollst du noch Festnetz und Telefonanlage alles das betreiben, wenn die Leute ständig sowieso unterwegs sind, jeder ein Handy hat? Also ich glaube, das. Also
Die Handys buchen sich im System ein, wenn du ins Büro kommst, dann bist du im WLAN, telefonierst ja. über das Firmenanlage. Das
Firmen. Bei uns direkt übers WLAN, sobald die in die Firma kommen.
Gehst du raus, bist du übers Firmen. Ich denke auch, dass das kommt.
Ja, denke ich auch.
Wird deutlich kommen, wird alles erheblich verändern. Und es wird dem PC nicht helfen.
Nein, das ist wohl wahr.
Weder dem Telefon noch dem PC.
Richtig. OCZ, da haben wir in der letzten Folge, glaube ich, auch drüber gesprochen. Da gab es ja die Querelen, der CEO ist zurückgetreten.
Man hatte falsche Zahlen
gemeldet. Gab es die Geschichte, dass sie da in Geizhals.at manipuliert haben. Das
war alles nicht schön.
Wie es dann immer so ist, jetzt werden erstmal knapp 30% der Belegschaft entlassen, um den Turnaround noch irgendwie hinzukriegen. Dell, weil du vorhin erwähnt hattest, Damian, fand ich auch noch ganz interessant, die haben mal ganz offen eine Warnung ausgesprochen Richtung Taiwan, und zwar an die sogenannten ODMs, also diejenigen, die im Auftrag Rechner herstellen, produzieren, wie Foxconn, wie heißen die, Qualcomm. Nein. Nee. Foxconn, Quanta, so heißen sie, ne? Und so weiter und so fort. Die fangen wohl langsam an, sich ein bisschen zu langweilen und überlegen sich eben, in Servergeschäften auch ein bisschen einzusteigen. Die Kapazitäten dort haben sie wohl angeblich, und Dell sagt, wagt es bitte bloß nicht, jetzt hier so white gelabelte Server rauszubringen, sonst haben wir euch nicht mehr lieb.
Dann muss Dell mehr verkaufen, das ist total einfach.
Ja,
ist wenn richtig. Dell es schafft, mehr Server zu verkaufen und bei den Freunden produzieren zu lassen, ist das alles kein Problem. Ja.
Dann war noch ein ganz interessantes Interview vom Peter Dewald, Sales-Chef. Früher war er auch mal ein Apple-Geschäftsführer.
Jo.
War schon eine Weile her. Und der hat ein Interview gegeben, da ging es auch um das Thema Cloud und auch um das Thema, wie fit ist Sales schon beim Thema Cloud und geht ihr in die Cloud und mit welchen Produkten geht ihr da rein. Und der hat unter anderem eben auch eins mal deutlich ausgesprochen, ist auch so ein bisschen seine Art, wer Dewald kennt, und hat er gesagt, wenn der Händler oder das Systemhaus es nicht schafft, einem Cloud-Produkt einen Mehrwert hinzuzufügen für den Kunden, werden wir das Geschäft selber machen. So. Und das ist mal so eine, ich will es nicht sagen, eine schonungslose Wahrheit, aber das ist ein Thema, wo ich immer so den Eindruck habe, das verschweigen einfach viele Hersteller gerne. Ja? Da wird immer, Microsoft stellt sich hin und sagt, Cloud-Geschäft ist für uns Partnergeschäft. Ja, da frage ich mich immer, wie ernst meint ihr das eigentlich? Ja? Also wann ist der Zeitdruck gekommen oder wann ist der Leidensdruck hoch genug bei euch, dass ihr sagt, jetzt machen wir es selber. Weil was sollen wir denn eigentlich immer diese Partner da dazwischen? Ja? Bei Standardprodukten, also Office 365 und ähnlichem. Ne?
Also sagen wir mal so, Dinge, die keinen Mehrwert haben, haben meistens eine relativ kurze Lebensdauer, es sei denn, sie sind Deko oder sowas.
Ja, oder du verkaufst halt einfach auch direkt, weil es
also wenn irgendwas keinen Mehrwert produziert, dann
verschwindet
es. Ja, den Mehrwert bietet halt in dem Fall der Hersteller, wenn der
Händler es nicht schafft, Cloud-Services mit einem Mehrwert zu verkaufen oder entweder einen Mehrwert für den Kunden oder für den Hersteller zu bieten, dann, ich halte das durchaus für völlig richtig. Ich halte das noch nicht mal für bösen Willen. Ich glaube noch nicht mal, dass Microsoft, ich nehme Microsoft durchaus ab, dass sie denken, Cloud-Geschäft ist Partnergeschäft, weil sie denken, die Partner bieten uns einen Mehrwert, die Kunden zu erreichen. Aber
ich glaube, das ist auch ein großes Politikum.
Aber wenn es da keine Mehrwerte gibt, das sagen wir mal so, wenn Microsoft heute anfängt, im massiv großen Stil direkt zu vermarkten und die Partner schlagartig aufhören, Windows zu verkaufen und Office, dann hat Microsoft ein erhebliches Problem.
Ja, eben.
Weil davon leben die Stand heute.
Eben.
Also bringen die Partner ihnen im Moment den Mehrwert,
oder auch nicht,
für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, für aktuell.
Ja, natürlich, klar. Aber wir wissen alle, dass wir nicht wirklich zufrieden sind damit.
Will ich sie verärgern?
Letztes Mal
nicht unbedingt.
In der Folge 19 ausführlich darüber gesprochen.
Ja, aber die Microsoft-Partner, die gern Cloud-Services anbieten und verkaufen würden, sind mit Microsoft ja auch nicht sonderlich zufrieden.
Ja, klar.
Das ist ja irgendwie ein
Geben und Nehmen.
Ein
oder
durchaus,
eben nicht.
Ja, ein Austeilen und Einstecken.
Genau. Ein vielleicht besser.
Ein wechselseitiges.
Genau. Wollen wir noch Lenovo? kurz erwähnen zumindest. Die sind nach den neuesten weltweiten Zahlen Marktführer und, haben HP hinter sich gelassen. Das einzig Witzige ist, dass der Chef von Lenovo es nicht mitgekriegt hat. Weil ein Tag oder zwei Tage später, ja, es ging um die ganze Welt sozusagen, diese Nachrichten. Also jeder hat es ja geschrieben, ne? Ja. Lenovo hat HP und der chinesische CEO Yang, ich spreche es wahrscheinlich total falsch aus, Yang Guangqing, hat ein Analysten-Interview gegeben, oder vor Analysten wurde er dann interviewt zwei Tage später und hat dann im Statement gesagt, ja, also wir gehen voraus und so weiter und wir kommen unserem Traum der Marktführerschaft immer näher.
Tja.
Vielleicht hatte der was ganz anderes im Kopf. Vielleicht hat er an Apple gedacht.
Ich weiß nicht, was ihn da irgendwie geritten hat. Aber jedenfalls, also Lenovo hat es tatsächlich geschafft und die haben es ja auch so ein bisschen mit Ansage gemacht. Das hat sich ja die letzten Quartale jetzt auch schon ein Stück weit abgezeichnet. Und,
ich bin gespannt, wann Lenovo mit der breiten Produktpalette, die wir haben, es ja vorhin schon gehört im Smartphone-Bereich, Smartphone und so, und die haben ja noch auch andere Geräte, wann die damit nach Europa, nach Deutschland kommen. Mhm. Das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit. Die haben da auch irgendwie so eine Strategie, die heißt bestimmt der Fauser, Bernhard Fauser, ehemaliger Deutschlandchef, der hat es ja mal.
Protect and attack.
Sowas, genau. Und die derzeit protecten sie noch und dann irgendwie 2014 wollen
kommt
sie dann
wieder der Galopp.
Dann wollen sie auch die anderen Produkte, Smartphones, nach Europa holen.
Wobei sie müssen in Deutschland zumindest sehr aggressiv unterwegs sein, im Notebook-Markt sehr aggressiv. Und das
sind doch alle, oder?
Es gibt schon aggressiv und aggressiv. Und was ich auch gehört habe, ist, dass sie doch sehr aggressiv inzwischen die Lager der Partner belegen, mit Beschlag belegen.
Ja, machen die Partner das mit?
Naja, sagen wir mal so, manchen Partnern bleibt keine große Wahl.
Wieso?
Naja, entweder hopp oder top und im Moment wächst das Ding und du profitierst und dann magst du entweder mit oder bist raus, würde ich mal behaupten. Ich glaube nicht, dass das ganz triviales Thema ist.
Naja gut, wenn du es weiterverkaufen kannst, ist ja in Ordnung.
Nur wenn du einen Stock protected kriegst und also solange das Ding wächst, funktioniert das immer ganz gut. Das Problem setzt erst dann ein, siehe Acer, wenn das Ding aufhört zu wachsen.
Ja, sehr.
Und aufgrund der.
Wir haben gerade darüber gesprochen,
minus 20%. Aufgrund der Personalsituation, Europachef Lanzi und sein Vorgehen bei Acer und jetzt bei Lenovo hört man interessante ähnliche Dinge. Ich bin wirklich ein wenig skeptisch, wie viel da Durchverkauf ist und wie viel Reinverkauf und was da wie reportet wird.
Aha.
Also ich weiß es nicht. Ich bin nur ein bisschen, also ich habe nicht ein hundertprozentig gutes Gefühl. Sagen wir mal, mein Gefühl ist ein 97% gut oder so, weiß ich nicht. Aber also was ich in letzter Zeit gehört habe, ist auf der einen Seite, man hat tolle Geräte, man ist super aufgestellt, die Stimmung ist toll, man stürmt raus und rollt den Markt auf und tut ganz viel. Und auf der anderen Seite, ja, aber man produziert schon auch aggressiv und schiebt schon sehr aggressiv auch in den Channel.
Hm.
Und das halte ich in keiner möglichen Welt für ein gutes Vorgehen. Ja. Das ist ja eine philosophische Diskussion, aber das halte ich in keiner möglichen Welt wirklich für ein langfristig gutes Vorgehen.
Hm. Wir schließen diese Rubrik und schauen noch mal kurz 10 Jahre zurück. Was hat die Branche vor 10 Jahren bewegt? So habe ich noch mal wie in jeder Folge ein paar Themen rausgesucht.
Boah, 10 Jahre ist das alles her. Ich wäre wahnsinnig.
Thema Nummer 1, Computercenter übernimmt GE, Compunet Deutschland, 10 Jahre her.
10 Jahre. Vor wie vielen Jahren hat denn die GE die Komponente übernommen. Das muss dann ja 14,
ja, das 14 war 98 15 Jahre oder so war das.
Ja, so um den Dreh rum so, hätte ich auch gesagt.
Ne?
Wahnsinn.
Ja.
Dann bei Bechtle, der E-Commerce-Vorstand Jürgen Renz geht von Bord. Der Jürgen.
Boah, das ist auch schon 10 Jahre her.
War Ex-IBMer, glaube ich, ne?
Dann ist doch der IBM, dieser IBM-PCD, die Geschichten sind ja dann noch länger her. Der war ja vorher bei
IBM. Der war vorher IBM.
Und das war ja ganz fürchterlich. Dann Bechtle,
dann Max
Data. Der war kurz bei Max Data. Dann war er bei SDV. Das Systemhaus damals in Nähe von Aachen. Und SDV ist damals von Bechtle übernommen worden. Und so ist er zu Bechtle
gekommen. So ist er zu Bechtle gekommen.
Und der ist ja jetzt bei Dell.
Der ist bei Dell.
Und der ist schon lange bei Dell.
Der ist schon eine ganze Weile da.
Aber also man ich habe den nie wieder gesehen irgendwie oder das irgendwas gehört von dem.
Komplett, der hält sich ganz schön zurück.
Abgetaucht. Dann wurde vor 10 Jahren geschrieben, droht die Wechselwelle bei Mobilfunkkunden. Warum? Im November vor 10 Jahren wurde es erstmals Mobilfunkkunden gestattet, ihre Nummer mitzunehmen.
Ah ja.
Ist das auch schon wieder 10 Jahre?
10 Jahre her, tatsächlich, seitdem du die Nummer portieren könntest. Mir kommt es noch überhaupt nicht so lange vor. Dann gab es vor 10 Jahren einen überraschenden Chefwechsel bei HP. Der Menno Harms ist angetreten und hat den Heribert Schmitz abgelöst.
Ja, aber der Menno Harms, der war
der vorher. Der kam aber wieder zurück.
Der ist zurückgekommen. Der
kam zurück, Menno Harms kam zurück.
Der kam zurück, ja.
Ganz genau. Richtig.
Dann bei Microsoft, und das ist auch schon 10 Jahre her. Da steht es ja nochmal, neuer Chef kommt vom Erzkonkurrenten
Geilmann.
IBM. Das war Geilmann, der
Jürgen Geilmann. Na, 10 Jahre.
Ja,
ich glaube, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Aber so lange ist der Geilmann doch auch gar nicht bei Microsoft gewesen, oder war der?
Nein, der
so
war relativ kurz da. Der war relativ kurz da. Ich fand den klasse, muss ich wirklich sagen.
Ehrlich?
Menschlich fand ich den super.
Oh, ich habe ganz schlimme Geschichten.
Tatsächlich?
Oh, ja? Oh, ja. Oh nein. Oh, schlimm.
Und vor 10 Jahren, der Ralf Klenk wurde damals...
So, die anderen so.
Ja.
Entschuldigung.
Der Ralf Klenk wurde damals Computerpartner-Chefredakteur HC. Das hattest du ja damals eingeführt. Genau. Ich glaube, Vorgänger war der Sascha Hahnke war mal. Und
Frank Röbers war auch mal.
Und Ralf Klenk war meines Wissens nach der dritte damalige Chefredakteur HC. Und dann haben wir es, glaube ich, nie mehr gemacht. Genau. So, das waren eigentlich die Themen für die Ausgabe. Picks. Ah ja, der Damian hat auf alle Fälle was reingeschrieben.
Ich habe aber auch einen Pick inzwischen.
Andreas hat auch einen Pick, wunderbar. Wer mag anfangen?
Ach, Damian, das ist ein Ding.
Ja. Also.
Was meinst du?
Sein Angebot. Alles.
Das hat er aber schon gefacebookt, also für diejenigen, die...
Was, das schon
ja, nee, hab ich doch auch schon gesehen. Hier mein Pick.
Ja.
Mein Pick, ich referenziere auf das, auf den Anfang der Sendung. Liebe Leute, wenn ihr nicht dick werden wollt, trinkt Tegernsee Light.
Hat dir geschmeckt, oder?
Ja, muss ich wirklich sagen. Schmeckt wie ein richtiges Bier.
Ja.
Ist irgendwie auch, also ist wirklich gut. Also die Getränke aus dem Hause Tegernsee sind super. Ich hoffe, sie können die Kapazitäten vielleicht doch mal irgendwann erweitern.
Ja.
Aber es ist wirklich tolles Bier. Kann man rundum empfehlen.
Kann dann eine Flasche noch da lassen, den nehme ich
Tegernsee Light, genau.
Eine haben wir nämlich noch.
Ja, genau, die trinke ich dann heute zum Abendessen. Genau, also das ist wirklich, Christian, vielen Dank für den Tipp. Also das ist wirklich toll. Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Damian.
Ja, ich empfehle ein Buch, und zwar diesmal mein Buch. Das heißt Professor Bosses total verrückte Karrieretipps. Das ist nicht so ganz ernst zu nehmen, was da drin steht. Es ist ein lustiges Buch. Es ist auch ein relativ kurzes Buch. Also hat den Vorteil, dass man nach relativ kurzer Zeit wieder was anderes tun kann. Das empfehle ich zum Lesen. Und ich möchte das gerne verbinden mit einem kleinen Gewinnspiel. Das heißt, ich möchte 5 Exemplare ausloben. Und wer gerne eines dieser 5 Exemplare haben möchte, der möchte doch einfach nur eine E-Mail schreiben an unsere Adresse von Channelcast. Das ist postfach@channelcast.de.
Nee,
Rohrpost@channelcast.de. Und dann mit ein wenig Glück haben Sie schon bald ein Exemplar von Professor Bosses total verrückten Karrieretipps in Ihrem Briefkasten.
Kann ich auf alle Fälle auch empfehlen, das Buch. Also ich habe es auch gelesen.
Schön.
Nette Unterhaltung.
Ja.
Schönste fand ich, aber das habe ich dir schon mal gesagt, schönste fand ich nicht, dass hinten das Personenverzeichnis von lauter Leuten, die im Buch nie vorkommen. Und da habe ich echt drüber nachgegrübelt. Erst denke ich mir, so, hab ich jetzt falsch gelesen, das Buch? Oder? Ich habe den überhaupt nicht gefunden. Ist gut.
Ja, danke. Was hast du denn, Christian?
Ich tippe heute 3 Sachen.
Oh.
eine App, eine Serie und ein Film.
Okay.
Und ich versuche es auch kurz zu machen. Das erste, was ich picke, ist eine App fürs iPhone, die heißt Aging Booth, ist kostenlos und die ist einfach wahnsinnig witzig. Da kann man sein Gegenüber oder Freund, sonst irgendjemand einfach fotografieren. Und bevor man fotografiert, kriegt man so eine Art Schablone angezeigt, damit man weiß, wo die Augen und das Kinn ungefähr sein sollte. Dann macht man einfach kurz ein Foto. Dann lässt man kurz einen Filter drüber laufen und dann zeigt er einen im Jahr 2042. Also der macht den einfach mal 30 Jahre älter.
Das ist ja keine schöne
App. Und das Ergebnis ist sensationell. Aha. Also das schmeißt man sich weg. Schaut einfach klasse aus. Man kann dann nur einstellen, wenn jemand einer zur Adipösität neigt, ja, kann man da auch noch einen Filter draufsetzen und sagen, ja, der so genetisch bedingt ja oft, ne, braucht man sich ja nur die Väter anschauen, wird dann auch etwas dicker. Oder wenn die Haarpracht dann etwas lichter wird dort oben, kann man das auch noch einstellen. Und ich habe das mal für mich gemacht. Ich zeige euch das nachher und ich mache von euch beiden, wenn ihr mit einverstanden sind, jeweils auch noch gerne ein Bild,
oh mein Gott,
damit wir das mal drin haben. Schaut einfach wirklich.
Channelcast 2042.
Würde ich gerne. Ja. Sofern ihr nichts dagegen habt, ihr könnt es euch dann gerne anschauen.
Spaß aber muss sein.
Ich finde auch, ein bisschen Spaß muss sein.
Ja, aber ist das Spaß?
Ja, natürlich.
Ja, sei mal nicht so eitel.
Vielleicht können wir das nachher nochmal, wenn die Fotos gemacht sind.
Dann überlegen wir uns das nochmal, wie viel Spaß das wirklich
genau
ist.
Genau. Das zweite, was ich kurz picke, ist eine Serie, auf die ich durch Zufall gestoßen bin, die aber schon, glaube ich, ein paar Jahre alt ist, aber mittlerweile, glaube ich, schon in der fünften Staffel. Ich schaue mir gerade die erste an. Diese Serie heißt Breaking Bad. Die ist klasse, ist eine amerikanische Serie. Ich habe jetzt allerdings erst den Pilotfilm gesehen, aber ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und den zweiten Teil anzuschauen. Ein Chemielehrer in den USA, ganz typisches mittelständischer Familienvater, erfährt, dass er Krebs hat und noch 2 Jahre zu leben. Sein Schwager ist im Geschäft der, wie sagt man denn, Drogenjäger sozusagen. Also er ist von der Polizei und fängt immer Drogenjäger. Und als ihm und die Familie ist so notorisch irgendwie immer ständig klamm und sie ist gerade noch schwanger und ein neues Kind kommt und er weiß aber, in 2 Jahren geht hier alles im Bach runter und er hat noch einen Sohn, der hat, glaube ich, Kinderlähmung oder sowas. Also die Aussichten sind nicht wirklich rosig und da denkt er sich, jetzt lasse ich es die letzten 2 Jahre mal so krachen, ne? Und vor allen Dingen, ich werde versuchen, meine Familie hier finanziell auszustatten. Und dann steigt er ins Drogengeschäft ein. Mhm. Er fährt mit seinem Schwager mit und lässt sich mal so erklären, wie das, oder sieht, hat so Einblick in so Drogenküchen, ja, und bekommt es dort mit. Und dadurch, dass er eben Chemielehrer ist, stellt er Crystal her von allererster Güte. Ja, also super Ware, wo die ganzen Dealer alle sagen, boah, das ist ja ein Hammer, das Zeug. Ne? Und schon hat er natürlich nicht nur für Aufregung in der Drogenszene gesorgt, weil natürlich die Konkurrenten alle aufgeschreckt werden. Es geht auch vieles schief. Mich erinnert der Film so ein bisschen an Fargo. Wer kennt den?
Natürlich.
Von den Coen-Brüdern.
Ah,
der
ist
so einen ganz komischen Humor auch irgendwo hat, dieser
ist ein
Film.
Ganz toller Film.
Ah, ja. Aber er auch relativ blutig ist auf der anderen Seite.
Ja, oh, ja, oh, ja.
Und genau in die Richtung geht auch Breaking Bad.
Oha.
Ja, und also ich war jetzt schon sehr begeistert davon, auf welche abstrusen Ideen die kommen. Und zum dritten wollte ich picken einen Film, den ich mir angeschaut habe. Der heißt Headhunter. Ist ein Film, ein typischer Vertreter des skandinavischen Thrillers, um es mal so zu sagen. Und wer diese typischen skandinavischen Thriller gerne mag, wer zum Beispiel im Fernsehen Die Brücke gesehen hatte, diesen Zweiteiler, der extrem gut war, oder dann diese Mankell-Verfilmungen, die es gab, der wird da auch seine Freude dran haben. Da geht es im Prinzip um einen Typen, der Headhunter ist, also Personalberater ist, abends aber noch andere Dinge tut. Er klaut nämlich Kunstwerke aus Villen heraus. Und
den habe ich auch schon mal gesehen.
Der ist wirklich
gut. Der ist schon ein paar Jahre älter, ne?
Nee, der ist ganz neu.
Echt?
Ja, oder ist neu verfilmt worden.
Oder ich habe das Buch gelesen. Das kommt mir auf jeden Fall. Der Plot kommt mir sehr bekannt vor.
Könnte sein.
Mhm.
Aber toll, toll, toller Film. Also für alle, die so auch diese Stimmung, diese typischen skandinavischen Filme mal mögen, wenig Dialoge.
Das gibt es auch als Buch.
Ja, also kann ich wirklich empfehlen.
Ja, die Story ist gut.
Die ist gut.
Ja, ja.
Extrem gut, die Story. Ja.
Ah, das genau. ist stark. Den Film möchte ich auch sehen.
Mhm. Ich kann euch dir eine Privatkopie geben, Damian.
Eine Privatkopie?
Ja, natürlich. Privatkopie ist dann gestattet.
Ja, das wäre klasse.
Mach ich. Super. So, dann haben wir unsere Picks auch durch.
Mhm.
Jupp.
Sensationell.
Verabschieden uns in den Dezember.
Genau.
Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen?
Wie habt ihr den Stromausfall überstanden?
Gut.
USV zu Hause.
Wart ihr betroffen?
Ja, wir waren stark betroffen. Aber glücklicherweise hatte ich schon, war der Kaffee fertig, als der Strom ausfiel.
Du bist früher aufstehen, ne? 7 Uhr warst du schon?
7 Uhr hatte ich schon die Kaffeemaschine fertig. Und dann ist aber der Strom echt lange ausgefallen. Also bis, ich glaube bis 10 war der bei uns.
Bis 10?
Bis 10. Euch? Zwischendurch war er mal für 20 Minuten wieder da. Aha. Und dann war er wieder zack weg. Und du kannst ja nichts machen. Du hast kein Internet, du hast nichts.
Nix,
ich habe die Zeit genutzt, ich bin in den Keller gegangen mit 2 Kerzen. Ich habe da ein kleines Fitnessstudio und habe dann Krafttraining gemacht.
Das ist gepumpt. Wir müssen Dynamo anschließen.
Ja, habe ich dann zu Mascha auch gesagt, zu meiner Frau, wir müssen Selbstversorgung. Und ich habe da halt so ein Rennrad aufgebaut auf einer Rolle. Und bisher braucht es Strom, um den Tacho anzuzeigen und so weiter und so fort. Macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn eigentlich, weil du trittst ja da und du trittst irgendwie 200, 300, 400 Watt zum Teil.
Das ist schon ganz schön viel. Ne?
Und das verpufft einfach. Das wird nur in Wärme umgesetzt. Und wenn ich das jetzt also in Elektrizität umsetzen könnte, das wäre klasse. Und wenn dann der Strom ausfällt, dann gehe ich einfach in den Keller, trete ein bisschen auf den Rad und wir können uns wieder unseren Kaffee machen.
Ne? Super.
Ja.
Bei dir war ja nichts, ne?
Andreas, bei mir war der Strom von 7 bis ungefähr 20 nach, nicht ganz 20
nach.
Ah
ja, du hast gesagt, ganz kurz, ne? 20 Minuten.
Alles und, geht, ja.
Und das war nicht wirklich schlimm, aber es war während der Zeit auch wirklich alles weg.
Ja.
Also es war auch Mobilfunk, das Mobilfunknetz weg, es war das Festnetz weg, es war draußen stockfinster und hier ist ein relativ großes Wohnhaus gegenüber, wo eigentlich immer irgendwo Licht ist. Also es war schon wirklich gespenstisch.
Ja.
Und dann waren es 20 Minuten, war es okay.
Eine Stunde ungefähr war es weg. Also auch um 7 und 8, kurz nach 8 war er dann wieder da. Just in dem Moment, als der Strom da war, bin ich gleich zum Herd hin und dann zur Mikrowelle und habe die Uhren wieder eingestellt und dann war er nochmal kurz weg.
Das ist irgendwie blöd gewesen. Jetzt
gehe ich erstmal in die Arbeit.
Zwischendrin hat es nur
mal gespannt. War nochmal eine kurze Stromschwankung und mir hat es von meinem Kabelbetreiber, ich bin bei Kabel Deutschland, das Kabelmodem durchgehauen.
Oh, das ist unangenehm.
Ende, aus, vorbei. Mhm. Also da war irgendwie eine
Habt ihr schon wieder Telefon? Und
nein,
alles?
Nein, noch nicht.
Ach, du
heute hätte, deswegen habe ich vorhin eine SMS aus dem Hause Meier bekommen. Ich habe gestern Abend dann noch angerufen und denen das geschildert. Ja, kein Thema, zwischen 14 und 17 Uhr kommt der Techniker und tauscht ihnen das Modem aus.
Mhm.
Seitdem warten wir natürlich. Mhm. Ne? Nichts passiert. Nichts wieder passiert in diesem Saftladen, echt. Also, nee, weil das jetzt schon die... Mir sind jetzt zwei Fritzboxen mittlerweile kaputt gegangen von denen. Ja, du kannst ja nicht irgendeine kaufen, du kriegst die ja immer von denen. Hm. Also ich verstehe das nicht. Also es war schon wirklich ärgerlich.
Das ist ärgerlich, das
aber stimmt. Was ich noch kurz nachschieben will, Stromausfall. Ich bin dann gestern, bei uns ging ja dann auch nichts mehr, auf Twitter gegangen, Stadtwerke München gefolgt und hatte da immer die neuesten Informationen. Also das war schon
die haben das
so ganz gut typisch, wo du sagst, da kannst du Twitter wirklich super nutzen.
Ja. Mhm.
Die haben dann später ja auch eine Pressekonferenz gemacht, haben auch jetzt die ganzen Präsentationen online gestellt in ihrem Pressebereich. Mhm. Sehr sehenswert, da sieht man mal die ganzen Stadtteile, wann was ausgefallen oder wie nach dem Ausfall, wann die einzelnen Stadtteile wieder Strom hatten. Trüdering war mit einer der letzten mit der Stunde, dann war Foto drin von dem Umspannwerk in Bogenhausen, wo da das Ding hochgegangen ist. Also die haben da diese sozialen Netze mal ganz gut gespielt auch. Ne? Da hat man wieder gemerkt, okay.
Nicht schlecht.
Schon
nicht vergessen. Ja, das ist doch echt interessant.
Jetzt haben sie sich zwischenzeitlich ja auch bei E.ON entschuldigt.
Ja, weil der Fehler bei ihnen liegt wohl offensichtlich. Ne?
Der Fehler bei ihnen, genau. Und sie hatten ja vorher gesagt, E.ON ist schuld.
Ja, richtig. Ne?
Ist denn jetzt raus, was es genau gewesen ist?
Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was es also ist. Okay. Aber ist im
weil bis Verantwortungsgebiet heute Morgen war das ja noch nicht so richtig klar.
Genau, im Verantwortung von Stadtwerken München. Hätte aber mit der Energiewende nichts zu tun.
Ja, natürlich nicht. Sagen sie immer, ne?
Ja.
Ah, was ist das halt immer? Ich kann dann schon mal so langsam leise Musik anmachen und wir sagen so langsam auf Wiedersehen.
Genau.
Aber ganz langsam.
Christian, wieder schön die Sendung vorbereitet und moderiert, muss ich echt mal sagen. Ich war diesmal ja gar nicht so sehr fleißig.
Nee, ich glaube, von dir ist gar nichts drin. Ne?
Nee.
Aber dafür hast du ganz schön viel geredet.
Ja, ich werde das demnächst radikal ändern.
Ja, es ist schon ein Aufwand da, immer dieses ganze Zeug zusammenzustellen. Aber wir haben ja auch einen fleißigen Helfer mittlerweile, den Chico.
Ja. Ja, der heute gar nicht dabei war.
Mit Infos.
Ne? Der heute gar nicht live war, ne?
Nee, der ist heute nicht live. Der ist heute auf einem Live-Konzert. Ich hab's vergessen.
Schön.
Der ist heute auf Konzert.
Ist gut.
Ganz privat, nicht mit HP.
Donnerwetter.
Ja.
Das macht er auch mal.
Klasse.
Genau.
Dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao,
servus. Ade da draußen.
Tschüss.
Ciao.